CropFM, Ausgabe Nummer 558. Wir schreiben den 31. Oktober 2025. Mein Gast heute Abend ist Dominik Görlitz und Titel der Sendung ist Antike Sturmfahrt über den Atlantik. Und wie bei jeder Sendung gibt es natürlich den CropCom, den Live-Chat, mit dem man sich direkt an dem Gespräch beteiligen kann. Gehe vor allem im zweiten Teil der Sendung dann sehr gerne auf die Fragen ein und natürlich kann man auch in die Sendung anrufen. Entweder direkt in die Zoom-Session einsteigen mit Webclient oder in die Zoom-Session anrufen. Die Links dazu finden sich auf der Startseite cropfm.at. Und auch heute wieder das Coverbild von Matthias Töpfer gestaltet. Wunderbar, mir gefällt sehr gut. Es scheint ein paar historische Ungenauigkeiten zu geben, aber auf die können wir dann in der Sendung eingehen. Matthias, natürlich allen inzwischen bekannt, seit über 40 Jahren ist er freiberuflicher Grafiker, Illustrator, Fotodesigner etc. Und er ist auch der Illustrator von CropFM und man kann seine Dienste, seine Erfahrungen für seine eigenen Projekte quasi mieten. Mehr von seiner Kunst erfährt man auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Wie die Maya die Sonnenfinsternisse auf Jahrhunderte präzise vorhersagen konnten. Dieser Frage geht Andreas Müller auf Grenzwissenschaft aktuell nach und er schreibt in einem seiner aktuellen Artikel, Albany, USA, die Maya-Zivilisation in Mittelamerika zählt zu den fortschrittlichsten Kulturen der Antike. Zu ihren Leistungen in Astronomie, Mathematik zählen komplexe Kalender, präzise Himmelsbeobachtungen und Berechnungen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Eine aktuelle Studie lüftet nun eines der größten Rätsel der Maya, die Frage, wie die Sonnenfinsternisse über Jahrhunderte hinweg erstaunlich genau vorhersagen konnten. Also wie sie das konnten. Und ebenfalls auf Grenzwissenschaft aktuell das neueste zu 3I Atlas. Das Objekt bzw. der interstellare Komet durchquert ja gerade das innere Sonnensystem und das Verhalten in dieser Phase wird dann wahrscheinlich auch endgültig Auskunft über die wahre Natur des Objekts geben. Auch die ESA-Sonde JUICE will das interstellare Objekt jetzt ins Visier nehmen und natürlich findet man auch bei LP Indie aktuelle Berichte zu diesem Thema und natürlich auch zu den Drohnen. Geht weiter, absurd wie eh und je, jetzt auch wieder in den USA. Unglaublich. Ja, und Links zu allen Artikeln, die ich hier vorgelesen habe, findet man auf cropfm.at. Und hier geht's jetzt gleich weiter mit meinem Gast Dr. Dominik Görlitz und seinen persönlichen Erfahrungen mit einer Sturmfahrt über den Atlantik und vieles, vieles mehr. Thank you. Dr. Dominik Görlitz wurde 1966 in Gotha geboren und ist Vegetationsgeograf, Experimentalarchäologe, Sachbuchautor, Filmemacher und Vortragender. Auf den Spuren Thor Heyerdahls sorgte er mit seinen Abora-Expeditionen seit vielen Jahren für Aufsehen und wagte 2007, was kein Mensch für möglich hielt, eine Fahrt über die stürmischste Wasserstraße der Welt von New York über den Nordatlantik in Richtung Spanien. Und das Ganze auf einem Schilfboot, also im Prinzip einem Floß. Hallo Dominik.
Ja, hallo, viele Grüße in die Runde.
Ja, freut mich sehr, dass wir heute mal sprechen können. Ich habe ja immer wieder mal was von dir so im Augenwinkel mitgekriegt, aber irgendwie hat sich das dann nie ergeben. Und dann, ja, hat mich ein Hörer wieder mal auf dich aufmerksam gemacht und jetzt hat es dann gleich geklappt, was mich sehr freut. Ja, du bist ein unglaublich umtriebiger Mensch, ich glaube, das kann man so sagen. Und man nennt dich auch nicht von ungefähr den Steinzeitsegler. Wie kamst du zu diesem Titel?
Eigentlich hat mich die New York Times als deutschen Indiana Jones tituliert, den ich seitdem...
Ich dachte, das wäre der Klaus Dohner.
Nee, das hat die New York Times mit mir gemacht.
Okay, na, die New York Times hat dann wahrscheinlich das...
Naja, ich sag mal, die Frage ist, wer hat das Urheberrecht? Bei mir war es 2007, als wir New York, ja, das erste Mal in der New York Times erschienen. Mhm. Ja, aber ich sag mal, mein Werdegang ist natürlich von Thor Heyerdahl geprägt. Aber ich hatte letztens in Vorbereitung mit dem Interview mit meiner Mutter telefoniert. Sie sagt, nee, das hattest du schon vorher, diese Macke. Du hast als kleines Kind immer schon Boote und Ozeane und Raketen gemalt, noch im Kindergarten und hast davon erzählt, dass du mal Entdecker werden willst. Ich bin ja als Naturwissenschaftler nicht abergläubisch, aber vielleicht gibt's ja doch sowas wie Reinkarnation und es lebt das alte Entdeckerblut in mir. Keine Ahnung, wo es herkam.
Ja, also wobei Reinkarnation muss ja nicht unbedingt was mit Aberglauben zu tun haben.
Keine Ahnung, ich sage mal, als Naturwissenschaftler möchte ich jetzt nicht darüber reden. Aber ich will nur sagen, mich haben natürlich die Filme und Bücher von Thor fasziniert. Das war, muss ich sagen, ich bin ja in der DDR groß geworden. Ja, so in den späten 70er Jahren habe ich auf DDR 2 den Film gesehen von Thor Heyerdahls Tigris-Expedition. Und der Filmproduzent, mit dem ich heute noch bestens befreundet bin, D.L. Bell aus Kalifornien, der hat das mit Shine on Your Crazy Diamond von Pink Floyd untermalt. Ja, und da muss bei mir irgendein so ein Diamant rausgeflogen sein. Denn als ich damals 1978 diese Filme sah im DDR-Fernsehen, da wusste ich, das ist, was ich mal später in meinem Leben machen möchte. Und seitdem bin ich im Kielwasser von Thor unterwegs, habe schon als kleiner Schulbub, wie man so auf Österreichisch sagen würde, kleine Schilfboote mit meinen Klassenkameraden gebaut. Das hat nicht alles gleich funktioniert, das ist ja logisch. Aber irgendwann in der 10. Klasse habe ich dann mein erstes 6 Meter langes Flößchen, 4 Monate lang auf dem heimischen See oder Teich schwimmen lassen. Und das war für mich so als Jugendforscht-Jünger, so die Bestätigung, so falsch kann das nicht sein, was der Norweger vor 40 Jahren war es damals, heute sind es ja über 75 Jahre her. Und das hat mich dann nie losgelassen und hat eben dann so mein Entdeckergehen befriedigt.
Und Thor Heyerdahl ist ja, also wie du schon gesagt hast, quasi dein Vorbild. Und er war ja auch der Erste, der von Ost nach West beinahe den Atlantik überquert hat.
Er hat viel früher angefangen, wenn ich dich unterbrechen darf. Sein erstes großes Projekt war nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er mit Kon-Tiki 1947 aufgebrochen war, 48, endete dann die Reise nach über 8000 Kilometern von Südamerika, Peru, Callao zu den Tuamotu-Archipelen, eine Inselgruppe im zentralen Pazifik, wo er ihm zeigen wollte, dass die polynesischen Kulturen nicht nur Stimulationen, sondern eben auch von südamerikanischen Kulturen beeinflusst Polynesien gegründet haben. Was damals völlig out of mind war. Das konnte man sich nicht vorstellen, dass man solche riesigen Strecken mit solchen primitiven Beißerflößen segeln konnte, weil bis dato galt, dass die andinen Kulturen keine wirkliche Seefahrtstradition hatten.
Genau, und Thor Heyerdahl und dann du, der dann quasi in seine Fußstapfen trat und du hast Thor Heyerdahl ja auch persönlich getroffen?
Genau, nach meinen ersten Anfangserfolgen in meiner studentischen Zeit, also wie gesagt, ich bin dann, nachdem ich meine Schule zu Ende gemacht habe, wollte ich eigentlich archäologisch werden, weil mich das schon immer fasziniert hat, die Rätsel der Zivilisation des Altertums, aber da war zu DDR-Zeit nicht dran zu denken. Man hat mich da in Halle mit dem Spruch blockiert, also hier studieren die SED-Bonzenbosse, du als kleiner Arbeiter wirst 30 Jahre dich bewerben müssen, vielleicht nehmen wir dich dann mal, wenn du 50 bist, an. Da war klar, dass natürlich meine Archäologenkarriere beendet war. Und ich habe lange gesucht, was ich mache, wollte erst Architektur studieren, habe unter anderem, was nicht unwichtig ist, viele Umwege sind am Ende der kürzeste Weg zum Ziel. Ich habe dann, weil ich aus einer Bauingenieurfamilie aus Gotha stamme, wollte ich auch Bauingenieur werden, was ja was mit Pyramidenbau und frühgeschichtlicher Architektur zusammenhängt, habe dann von der Pike an Maurer studiert, hatte dann den Studienplatz als Bauingenieur in Thüringen und habe mich sehr früh damit beschäftigt, wie solche Bauwerke errichtet wurden und habe dabei eben meine Facharbeiterprüfung über Holzgerüstbau gemacht. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, später eben solche primitiven Flöße zusammenzubinden, weil ich eben sehr guten Diplom-Ingenieur als Ausbilder hatte für diese Facharbeiterarbeit. Und der hat mir viel über Knotentechnik, Gerüstberechnungen beigebracht. Das hat mir Jahrzehnte später, muss man fast sagen, so lange war es nicht, geholfen, dann eben auch diese Boote solide zu bauen, weil ich das eben als Beruf gelernt hatte, ehe ich dann mein Studium an der Uni begann. Und dann hat es mich reanimiert, um es mal so zu sagen. Dann bin ich wieder voll Clash of Civilization in das ganze Kulturgut der alten Ägypter zurückgeworfen worden, was unter anderem auch daran lag, dass ich damals an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena exzellente Biologen hatte, die also wirklich transdisziplinär auch ausgebildet wurden.
Ja, und das ist ja auch ein Stichwort, ne? Also du siehst dich auch als Generalist und also es geht ja vor allem um generelle Fragestellungen, die dann transdisziplinär behandelt und erörtert werden sollen. Und ein anderes Stichwort, was auch in unserem Vorgespräch öfter gefallen ist, ist Citizen Science, also Bürgerforschung. Das heißt, ja, was heißt das?
Lass uns mit dem ersten Begriff anfangen, bevor wir zur Bürgerforschung kommen. Ich sag mal, das war, was ich von Thor Heyerdahl, ich möchte aber genauso Erich von Däniken erwähnen oder Jacques Cousteau, die großen Gelehrten der früheren Zeit, Flitners Petri, Sir Leonard Woolley, das waren Universalgelehrte. Die waren nicht nur Fachidioten eingegraben in Syrien oder in Ägypten oder in Mesopotamien. Frühe Gelehrte waren breiter ausgebildet als heute. Und ich musste, weil ich so viele Umwege gegangen bin, eben auch lernen, wie man richtig Karten zeichnet, wie man richtig segelt. Und interdisziplinäre Forschung, was viele verwechseln mit unserer Arbeit, ja, interdisziplinäre Forscher beschäftigen sich mit einem übergeordneten Thema zwischen zwei Disziplinen, was weiß ich, Biologie und Medizin oder Chemie und Geologie. Aber der transdisziplinierte Forscher, also zwischen den universitären Disziplinen, beschäftigt sich als Grenzgänger mit dem dazwischen, um übergeordnete Fragestellungen zu beantworten, wie zum Beispiel, wie war das Wanderverhalten von Homo sapiens seit seiner Auswanderung aus Afrika? Gab es wirklich Kontakt zwischen den Zivilisationen des Altertums und den Kulturen der neuen Welt? Und das kann man nicht als Archäologe, das kann man nicht als Biologe oder als Kulturgeograf beantworten. Hier braucht es das Know-how vieler Wissenschaftskategorien und das ist, was ich mir sehr früh als Student in Jena, wir sind jetzt in der Zeit zwischen 1990 und 1994, angeeignet habe, wo ich also die Geschichte des Judentums genauso studiert habe wie die Handhabung eines Elektronenmikroskops. Und gleichzeitig habe ich angefangen mit meiner Lebensgefährtin Cornelia Lorenz, die mich seit 35 Jahren auf meinen Forschungsreisen begleitet, dass wir eben auch gemeinsam nach Ägypten gegangen sind, dort von der Pike auf uns mit altägyptischen und später mit vorägyptischen Schiffbau beschäftigt haben. Und deswegen war es so wichtig, dass ich keine Archäologie, sondern transdisziplinäre Wissenschaften vom Bootsbau bis hin zur Kartografiegeschichte mir angeeignet habe.
Und Teil deiner Biografie ist ja auch, ein Gewitter, du bist ja auch Vegetationsgeograf, das heißt, du beschäftigst dich mit wo eigentlich die Pflanzen vorkommen und natürlich auch, wie sie sich ausbreiten, ne?
Genau, das hat eben, wie ich schon andeutete, mit meinen wirklich sehr hervorragenden Professoren an der Uni Jena zu tun. Eine war Dr. Helga Dietrich, die Kuratorin des Botanischen Gartens und meine Botanikausbilderin. Und die liebe Helga, die leider verstorben ist, die hat in Kuba promoviert und auch habilitiert. Und die hat mich in meiner Botanikprüfung, anstatt über den Aufbau und die Verwandtschaft von Pflanzen mich auszufragen, haben wir 45 Minuten lang über die Möglichkeit von Kulturreisen der Guanchen nach Kuba diskutiert, weil Helga natürlich Heyerdahl-Fan war und durch ihre hervorragende Kenntnis der kubanischen Frühgeschichte, die hat mich eigentlich damals wieder reanimiert und infiziert in dieser Botanikprüfung, weil ihr Professor aus Kuba, Havanna, sie in Dörfer geführt hat im Süden von Kuba, wo etwa 1 bis 2 Kilometer von der Küste kleine Dörfer waren, in denen keine spanisch sprechenden, braungebrannten, bitte nicht falsch verstehen, Neger oder Kubaner waren, sondern hellhäutige, blonde, blauäugige Menschen, Fischer, die keinerlei Spanisch sprachen, sondern einen Dialekt, wie ihr Professor sagte, den man heute dem Kanarischen gleichsetzen würde. Und das war so ein bisschen so eine Reanimation. Wir sind jetzt im Jahr 1989, 90, wo ich dann auf meine alten Schilfbaudinge wieder aufmerksam gemacht wurde. Und da hat die Helga Dietrich zu mir gesagt, Dominik, wenn du es wirklich hinkriegst, Thor Heyerdahl fortzusetzen, musst du eines Tages mit dem Schiffboot von Teneriffa nach Südkuba segeln, um Heyerdahl endlich auf das richtige Postament zu setzen. Wir werden da noch mehr drauf zurückkommen, weil er war auf dem richtigen Track, er hat es nur falsch umgesetzt, methodisch. Und das hat mich und dann meine spätere Lebensgefährtin, die ich damals noch nicht kannte, die aber auch, wie ich, bei der Helga Botanik studiert hatte, das hat uns dann wieder auf meine alten Dinge mit dem Schiffbau, den Schilfbooten aufmerksam gemacht. Und wir haben dann mit dem Wendejahr 1990 in Reminiszenz zu Thor Heyerdahl einmal die Ra 2 aus deutschem Schilf nachgebaut. Wir wollten als studentisches Projekt die Insel Rügen von Greifswald aus einmal im Runden, mussten feststellen, dass das mit so einem Boot, wie es Heyerdahl baut, nicht funktioniert. Und das war dann unser Vermächtnis von Helga und von Thor Heyerdahl. Wir lösen dieses Geheimnis, wie eben diese Dinge über die Ozeane gekommen sind. Jahre später habe ich dann meine nächste Professorin, also irgendwie habe ich es dann mit Frauen zu tun gehabt, das stimmt aber nicht. Ich hatte auch hervorragende Männer als Professoren, die mich genauso unterstützt haben. Und das war Dr. Svetlana Balabanova, die zeitgleich, wo ich studiert hatte, in ägyptischen Mumien gewaltige Mengen an Nikotin, Kotinin und Kokain nachgewiesen hat. Da war ich noch Student in Jena, als das 1991, 92 mit den ersten Veröffentlichungen aufkam. Und so hat mich die Seefahrtsgeschichte und die Verbreitung solcher Pflanzenschutzalkaloide in den Bann gezogen. Und 20 Jahre später habe ich dazu promoviert.
Ja, also Neger ist doch ein bisschen ein antiquierter Begriff, aber du meinst natürlich, also ehemals aus Afrika eingewandert.
Nee, da muss ich insistieren als
Biologe. Oh nein, nicht auf das Wort insistieren, come on.
Das sind einfach geografische Rassen, die einfach ganz normal auch im Tierreich.
Ich glaube aber, du weißt, was ich meine. Das ist einfach was.
Ich will nur sagen, in der Wissenschaft.
Und zwar den Betroffenen selbst halt auch nicht. Die wollen das nicht, und deshalb aus Respekt sollte man es nicht verwenden. Darauf will ich jetzt gar nicht weiter
rumreiten. Ich will nur sagen, das ist großer Käse, weil ich bin ein Kaukasoider und der aus Asien kommt, ist ein Mongoloider. Nicht, weil die ein Trisomie 21 haben. Das sind ganz normale wissenschaftliche Begriffe aus der, sag ich mal, Zoologie und Anthropologie, okay. Und in der Wissenschaft wird da nicht so ein Kultur-Gender-Kram gemacht. Full stop, mache ich nicht mit.
Mit Gender hat das überhaupt nichts zu tun.
Das ist aber okay. Diese moralinüberzogene Diskussion. In der Wissenschaft geht es um Fakten und nicht um Einstellungen. Ich bin überhaupt kein Rassist, wenn ich als Kulturgeograf, Invasionsbiologe mit diesen Kategorien arbeite. Möchte ich einfach mal so als Statement. Und ich entschuldige mich bei jedem, der das falsch versteht eventuell, aber als Wissenschaftler bin ich da straight. Punkt.
Okay. Bürgerforschung.
Ja, wichtiges Thema.
Ja?
Die Bürgerforschung, also Citizens and Science in Neudeutsch, ist leider durch die Spezialisierung der europäischen Wissenschaften so im ausgehenden 18., 19., erst recht im frühen 20. Jahrhundert leider ins Hintertreffen gekommen. Also viele Entdeckung, sei es in der Kartografie oder in der Ägyptologie, Archäologie, das waren begeisterte Amateure. Das kommt ja aus dem Wort Amare, lieben, also Liebhaber ihrer Hobbybeschäftigung, sei es die Entdeckung bestimmter Kulturen oder Kulturartefakte oder auch, wie soll ich sagen, viele Dinge in der Wissenschaft wurden per Zufall durch solche Bürgerforscher eben entdeckt, weil sie sich eben sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. So im Zuge der 20er, 30er Jahre, erst recht dann nach dem Zweiten Weltkrieg, kam es zu einem enormen Wissensvorsprung in der Physik, in der Geologie, auch Archäologie, wo ja auch bestimmte Dinge mit den C14-Datierungen neu eingenischt und neu bewertet werden konnten. Und dadurch sind die Bürgerforscher so ein Stück weit ins Rücktreffen gekommen, und wo also dann der Alleindeutungsanspruch der Berufsforscher, der Berufswissenschaftler sich zumindest viele Jahrzehnte lang durchgesetzt hat, was nicht heißt, dass man sich gar nicht miteinander abgegeben hat, was nicht heißt, dass man antagonistisch, also gegeneinander gearbeitet hat, sondern ganz einfach durch die riesen Fortschritte waren die Bürgerforscher so ein bisschen auch in Nachteil geraten, weil sie natürlich nicht das Geld und auch nicht die operativen Unterstützungen hatten. Das hat sich in den letzten Jahren, Gott sei Dank, wieder ein bisschen gebessert, und ich sag mal, wo ich stehe, weiß ich nicht, weil ich bin sowohl Bürgerforscher als auch Berufswissenschaftler. Ich bin ohnehin Grenzgänger, der das dazwischen sucht, der nicht einseitig nur auf der Bürgerforscherseite ist, weil ich eben viel als Amateur, gibt viele Themen, die ich so nebenbei mache, wie Astronomie oder Kartografiegeschichte. Aber ich bin natürlich auch Berufsforscher, weil ich damit mein Geld verdiene. Ich habe zwar im Moment keinen Lehrstuhl an der Uni, ich betreibe aber im Moment ein Museum, bin bald Kurator von dem zweiten Museum, wo ich natürlich auch mit der Wissenschaft mein Geld verdiene. Und bin natürlich auch promovierter Biogeograf und bin seit 30 Jahren Mitglied in der experimentalen Archäologengesellschaft, wo ich Hand in Hand mit Archäologen zusammenforsche. Aber ich will nur sagen, ich versuche so ein bisschen die Kluft auch mitzuspielen, weil ich sowohl mit der AAS, also der Erich-von-Däniken-Gesellschaft, auch mit meinem Forscherkollegen Ramon Zürcher durch die Weltreise, wo wir so Ancient Connections untersuchen. Aber ich betreibe gerade ein Forschungsprojekt mit 5 Universitäten. Es kommen demnächst 2 neue Universitäten aus Rabat, aus Marokko mit dazu, wo wir mit also Top-Profis aus der Berufswissenschaft die Hinterlassenschaften der Kanaan-Kultur Kubas und auch Marokkos in Bälde oder schon bereits jetzt datieren. Und das ist einfach, wo ich sagen muss, hier kann ich nur die Bürgerforscher appellieren, lasst euch nicht entmutigen, auch wenn ihr mal einen dummen Kommentar kriegt. Archäologen oder Berufswissenschaftler sind auch nur Menschen. Und ich möchte auf der anderen Seite auch die Berufsforscher einladen und motivieren, schaut euch das an, was ein Heer von freiwilligen Amateuren mit voller Liebe und Begeisterung ihrer Freizeit zusammentragen. Sicherlich ist nicht immer alles ganz entsprechend der Klaviatur und der Agenda, wie das Berufsforscher machen. Aber ich denke, hier wäre eine Durchlässigkeit, eine Permeabilität dieser Schutzschichten, die manchmal beide Seiten tragen, vonnöten. Und wir würden dadurch viel Zeit und viel Energie sparen. Und man könnte ein Riesenpotenzial gerade in der richtigen Wissenschaft anzapfen, wenn es gelänge, beide Seiten besser in Balance zu bringen. Das gilt für die einen wie die anderen.
Ja, also mich hat das ja, mich erinnert es ein bisschen an die Open Source Bewegung auch. Mhm. Zu Recht oder ist, ja, weil, ich meine, dort ist es halt auch so, dass quasi einmal jeder was beitragen kann. Er muss halt gewisse Standards erfüllen, und eigentlich sollte es ja in der Wissenschaft genauso sein. Es ist ja auch so, dass jemand über nicht studiert haben muss, um eine Professur oder so zu halten in Wirklichkeit. Ne? Also du kannst, wenn du einfach entsprechende wissenschaftliche Leistungen erbringst, hat das jetzt gar nichts damit zu tun, ob du jetzt quasi Akademiker bist oder nicht. Ne? Sondern absolut, eigentlich absolut. Nur mit, und von dem her eigentlich sollte eigentlich Citizen Science was ganz Natürliches, was ganz Normales sein. Und ich meine, ich habe auch immer wieder auf meiner Sendung Menschen, die ich jetzt einmal als Citizen Scientist bezeichnen würde, die sich zwar meistens mit sehr fringigen Themen beschäftigen, aber naja, das ist halt auch das Problem, gerade das ist vielleicht auch ein bisschen, warum die Citizen Science dann so ein bisschen in Verruf ist, weil Natürlich wird man dann die Dinge erforschen, die eben in der akademischen Forschung zu wenig erforscht werden. Ne?
Ich würde es mal umgekehrt formulieren. Es ist kein Nachteil, es ist ein Vorteil. Weil die Citizen Science, also die Bürgerforscher, haben Freiheitsgrade und methodenfreie Wahl, die ein Berufsforscher gar nicht hat. Und das ist nicht ein Nachteil, das ist ein Vorteil. Und hierin liegt eben auch die Herausforderung, die Vorteile und Nachteile beider Lager progressiv zu kombinieren, anstatt den Fehler zu suchen, den Vorteil zu suchen. Und hier, du hast das ja sehr schön erklärt, könnte man bestimmte Dinge outsourcen, wo den akademischen Forschern auch zum Teil nicht nur finanziell, sondern auch in der Methodenwahl die Hände gebunden sind.
Weil gewisse Dinge gar nicht möglich sind zu erforschen in einem akademischen Umfeld. Ne? Und deshalb, und das ist eben eine Bresche, in die dann die Citizen Scientists springen und natürlich dann belächelt und in Artikeln von etablierten Tageszeitungen lächerlich gemacht werden und so weiter. Aber so what? Es kommen auch immer wieder sehr interessante Dinge dabei heraus. Ne? Und
ja, du redest gerade mit jemandem, der als Bürgerforscher begonnen hat.
Ja, genau.
Also ich habe als Bürgerforscher begonnen und bin heute Berufsforscher mit einem akademischen Grad. Also insofern funktioniert das schon. Es ist sicherlich nicht so einfach, aber man muss natürlich auch ein gewisses Stehvermögen haben. Und das gilt natürlich für Berufswissenschaftler genauso wie für Bürgerforscher, das ist einfach ganz normal. Wer das richtig betreibt und die Klaviatur, du hast es sehr schön gesagt, man muss sich an bestimmte Standards halten, man muss bestimmte Kommunikationsmethoden einhalten und das möchte ich auch mal ganz klar sagen. Ich erlebe es ja in der Arbeit mit Bürgerforschern regelmäßig, dass die sich nicht auch immer so verhalten, wie das die Standards auch in der Kommunikation erwarten müssten, weil es wird immer den Berufsforschern vorgehalten, sie wären naiv und mit Tunnelblick und würden nur ihre Professur sehen oder ihre akademische einseitige Betrachtungsweise. Ich habe so oft erlebt, dass sich Amateure genauso dogmatisch verhalten, wie die diese kritisieren. Insofern muss man immer die Brücke bauen und Leute, ihr seid in erster Linie Menschen und Visier hoch, Hose runter, sich auf offener Weise begegnen und sich nicht gegenseitig beschimpfen, sondern erstmal den gemeinsamen Nenner suchen. Natürlich gibt es Unterschiede und die müssen auch sein, aber die sind doch nicht das, warum wir uns damit beschäftigen, sondern der gemeinsame Nenner ist es. Und dann sollte es auch funktionieren, dass man sich mit Berufsarchäologen ins Boot setzen kann oder Physikern oder was auch immer.
Du hast vorher schon erwähnt, den Unterschied zwischen interdisziplinärer und transdisziplinärer Forschung, aber das finde ich recht interessant, war mir jetzt auch nicht so bewusst. Das heißt, transdisziplinär ist eher so die Draufsicht, habe ich das?
Genau, wo nicht zwei Wissenschaften oder drei zwischeneinander ist ein Einzelthema, dann sich daran abfrickeln und versuchen, da was zu erforschen. So ein transdisziplinäre Projekte haben also generelle, übergreifende Fragestellungen. Was weiß ich, gibt es einen menschengemachten Klimawandel oder nicht? Das beantworten nicht nur allein die Meteorologen, sondern das sind die Mathematiker, Statistiker, Geologen, Hydrologen, Ozeanografen mit dem Boot. Das wäre so ein Beispiel, wo man eben sagen kann, es ist kein interdisziplinäres Thema, sondern ein übergeordnetes Thema, wo man eben von der Archäologie bis zur Meteorologie alles ins Boot holt.
Ja. Ja, das ist natürlich ein interessanter Ansatz. Steinzeitsegler, Stichwort, vielleicht wieder zurückkommend. Du hast da ja mehrere Versuche auch gehabt. Also da gab es ja auch Vorgänger zu der Abora-Mission, zu den Abora-Projekten. Aber eine wesentliche Erkenntnis, die du auch gehabt hast, ist, dass in der, ich sage jetzt mal Urzeit, ja, also noch vor der Antike eigentlich sogar, es den Menschen möglich war, auch gegen den Wind zu kreuzen, weil, und das hast du ja aus Darstellungen abgeleitet, sie sogenannte Seitenschwerter auf diesen Schilfbooten. Man sieht jetzt diese Abbildung, du sagst, die ist nicht ganz korrekt, weil da ist, glaube ich, ein Zweimaster und die Segelform stimmt nicht ganz. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Du weißt, das ist dein Titelbild. Ja, das Titelbild. Genau, da fehlen natürlich die Seitenschwerter.
Einfache Na gut, man sieht es ja von vorn, das könnte sein, dass die hinten sind. Aber okay,
einfache Bretter an Bug und Heck, das ist eben auch der Unterschied zu
Verheirter. Also vorne auch, ja.
Also lass uns da mal ganz kurz einen Crashkurs machen. Das Erste ist, Wir sprechen von Vorgeschichte vor den Sumerern mit der Erfindung der Schrift und den Aufzeichnungen sprechen wir von geschichtlicher Zeit. Und die beginnt beim Stand der Dinge um das Jahr 3500 vor Christus. Das waren die Sumerer, Babylonier, Mesopotamier, die haben viele Namen. Und die erfinden es, Geschichten aufzuschreiben. Von dem Moment reden wir von geschichtlicher Zeit. Was ich mache, ich bewege mich wieder im Grenzbereich zwischen Vorgeschichte, also keine Schriftkulturen, im Übergang zur Schriftzivilisation. Und was entscheidend ist, und das ist eine der Kardinalfragen der Zivilisationsentstehung, haben sich diese verschiedenen Hochkulturen des Altertums, also echte Zivilisation mit Schrift, Urbanisierung, Sakralarchitektur, Bewässerungssystemen, also wir reden über Ägypten 3100 vor Christus, Mesopotamien rund 3600 vor Christus, Industrialzivilisation rund 2800, 3000 vor Christus, China, ich sage mal 3000 vor Christus, und jetzt gehen wir nach Amerika, die mesoamerikanischen Kulturen, da ist ein bisschen später, 2000 vor Christus. Wir gehen nach Peru, da gibt es Caral, 3000 vor Christus, also genauso alt. Also die Stufenpyramidenarchitektur in Südamerika ist genauso alt wie in Mesopotamien. Da gibt es heute kaum noch zeitliche Unterschiede, weil immer so getan wird, als gäbe es dazwischen 2000-3000 Jahre Lücke. Die sind lange aufgeschmolzen, weggeschmolzen im Zuge der Fortschritte der modernen Archäologie. Die Kardinalfrage ist, haben sich diese entfernten Kulturzentren alle autochthon, wie man das in der Wissenschaft sagt, also unabhängig voneinander entwickelt, oder gab es über die gewaltigen Distanzen irgendwelche Informationskanäle über Land oder per Schiff, wie die sich zumindest teilweise inspiriert haben und voneinander abgeschaut haben? Und das ist eine Frage, da streiten sich schon die Gelehrten. Ich habe schon einige erwähnt, Flinders Petrie, Sir Leonard Woolley und andere Gelehrte. Und es geht doch eigentlich viel weiter zurück. Schon mit der Wiederentdeckung Amerikas durch Kolumbus haben die Chronisten Diego de Landa und andere Gelehrte, die sich mit dem Heritage der alten Mayas beschäftigt haben. Du hast das vorhin in der Anmoderation gesagt. Die Kalendersysteme. Die Kalendersysteme der Mayas sind identisch mit denen der proto-indischen Kultur. Und das ist nicht nur, dass sie die Null besessen haben. Es ist nicht nur, dass sowohl die Hindus als auch die Mayas sagen, sie sind die Master der Zeit, also die einzigen Kulturen, die von sich behaupten, dass sie die Zeit beherrscht haben. Die gesamten Rechensysteme etc. hat so viele Parallelen und Übereinstimmungen, da muss man sich schon am Kopf kratzen, dass so eine hochentwickelte Mathematik alles zweimal unabhängig voneinander entsteht. Und diese Frage hat ja auch schon zu riesen Gerichtsverhandlungen gefunden. In der Neuzeit hat Bell oder der andere, ich habe den Namen vergessen, das Telefon zweimal unabhängig entwickelt oder haben die das voneinander abgeschaut und geistigen Diebstahl begangen. Das sind Dinge, mit denen ich mich beschäftige, also in der Vor- und Frühzeit, also im Chalkolithikum nennt sich das, Kupfersteinzeit, wo also die Kulturen von der echten Steinzeit mit der Erfindung von Kupfer- und Bronze- und Eisentechnologien in die Hochkulturen, also Ägypter oder Mesopotamier, übergehen. Und das sind Fragen, die lassen sich fast nicht eins zu eins beantworten. Da kann man nur sagen, naja, ich halte das Paradigma, ich glaube daran, dass es möglich war, darüber zu segeln und da so Ideen auszutauschen. Und es gibt andere, die sagen, nee, ich habe ein ganz anderes Paradigma. Es ist völlig ausgeschlossen, dass man mit diesen fragilen Wasserfahrzeugen der ausgehenden Steinzeit solche unglaublichen Wasserwege beschreiten konnten. Und das ist eben eine Frage, da können wir uns streiten, bis der Pathologe kommt. Da kann man immer sagen, das lässt sich weder widerlegen noch beweisen. Und deswegen bin ich heute dankbar, dass ich eine Naturwissenschaft wie die Biologie studiert habe, weil die arbeitet grundsätzlich anders als die Geisteswissenschaft, was die Archäologie ist. Und als Naturwissenschaftler muss ich einfach die Frage stellen, gibt es Dinge, die uns helfen, dieses Paradigma, man nennt das, ich sage es mal, ohne die Hörer zu verschrecken, prädiktive Daten zu erforschen. Und prädiktive Daten, das sage, übersetze ich mal, heißt auf Deutsch ZDF. Zahlen, Daten, Fakten. Nur die können widerlegen oder beweisen, ob es Kontakte gab oder nicht. Wir haben ja schon die Botanik angesprochen. Meine Professorin aus Jena, 10 Jahre später, Svetlana Balabanova aus Ulm, später aus der Universität Frankfurt, die haben mir mit ihren Forschungen zu Pflanzen die prädiktiven Werkzeuge in die Hand gegeben, um nicht nur mit Schilfbooten gegen den Wind von B nach A zurückzukreuzen, was Torhaier da nie konnte, sondern mit prädiktiven Fangen. Ich rede hier im Speziellen 3000 Nikotinfunde in ägyptischen Mumien. Ich rede im Speziellen mehrere Parasitenfunde von Tabakballatkäfern aus dem Amazonasbecken in ägyptischen Mumien, 108 Coca-Funden in ägyptischen Mumien. Aber wir reden genauso über mexikanische Agave im Mittelmeerraum. Wir reden genauso über Vanille. Wir reden genauso über so viele Pflanzenarten, die also lange vor Kolumbus in beide Richtungen ausgetauscht und ohne Vorfahren vor Ort weiter angebaut wurden. Und das hat einer meiner wunderbaren Professoren, der heißt George Dell, einer der bekanntesten Pflanzengeografen Amerikas. Wir sind jetzt im Jahr 1960 bis 1970, da hat er seine Professur gemacht. Und dieser Dell hat gesagt, wenn es auch möglich ist, nur die Übertragung einer einzigen Kulturpflanzensippe auf das Konto des Menschen zuzuschreiben, dann ist die Frage des Kulturaustauschs vor Kolumbus beendet. Und er hat diesen wunderschönen Satz gesagt, eine Pflanze, eine Pyramide erfindet, jeder Narr kann eine Pyramide erfinden. Das ist keine große Kulturleistung. Aber eine Pflanze, die macht nur die Evolution. Oder Gott, je nachdem, was man glauben will. Und das ist letzten Endes, was mich am Ende auch bei den ersten Professoren in Bonn, in München, Erlangen, wo ich promoviert habe, warum die auf mich aufmerksam geworden sind, dass es davon einen bekloppten Lehrer gibt in Sachsen, der mit seinen Schülern Schilfboote baut und mehrere tausend Kilometer über die Ozeane fahren. Deswegen haben die mich in die Akademia gelassen, weil ich dank der Vorarbeit von Helga Dietrich und von Svetlana Balabanova und vielen anderen Biogeografen ein Werkzeug in der Hand hatte, ein Jedi-Ritterschwert, was den Archäologen sofort den Gegenwind gekappt hat. Und das ist eben der Vorteil, wenn du transdisziplinärer Wissenschaftler bist, dich in der Archäologie sehr gut auskennst, hervorragende Kenntnisse in der Botanik und Invasionsbiologie. Mit meiner Doktorarbeit habe ich eigentlich den Stempel auf meinem Zertifikat erhalten, dass diese Kulturinteraktion dank der Pflanzen kategorisch beweisen, dass es solche Kontakte gegeben haben muss. So ein Kürbis oder so ein Tabaksame driftet nicht einfach mal 6000 Kilometer von Mexiko nach Marokko. Gar nicht davon zu reden, wie ein Berber auf die Idee kommt, so ein Same aus Mexiko zu bekommen. Ach, das Ding stecke ich jetzt in die Erde und ja, mach da Wasser drauf und pflanze das Zeug. Auch wenn ich Glück habe, kriege ich da eine Giftpflanze, mit der ich meine Mumien konservieren kann. Und ich finde, das ist alles so irre. Und das war mein Riesenvorteil, dass ich so meine Kritiker in der Akademie so in den 2000er Jahren, als ich in Bonn angefangen habe zu promovieren, relativ eigentlich im Vorbeigehen, wie der Vorbeigehende nach Sonnenblume den Kopf abschlägt, habe ich meinen Kritikern in Bonn, zumindest am Anfang, ja, eigentlich relativ gut den Saft abgestellt. Dass die einfach, die Maya-Wissenschaftler um Professor Grube, die hatten keine Argumente gegen mich, nicht weil ich so furchtbar schlau bin, sondern weil ich mit echten Zahlen, Daten, Fakten gearbeitet habe. Und deswegen war auch in meiner Doktorarbeit so wichtig, mit dem Schilfboot frühgeschichtlicher Bauweise, also vor der Erfindung der Zeit, zu zeigen, dass diese Kulturpflanzeninteraktion eben mit einfachen Flößen, wie sie in der Steinzeit dargestellt sind, möglich waren. Und das hat letzten Endes mir meinen Doktortitel eingebracht, wie ich schon sagte. Eigentlich brauchen wir seit meiner Dissertation nicht mehr darüber zu diskutieren. Und ich wäre wahrscheinlich heute auch schon weiter, wenn dann nicht 2012, 2013 mein maledeiter Cheops-Skandal ins Spiel gekommen wäre, was mich sprichwörtlich erstmal für 10 Jahre wieder in die Steinzeit katapultiert hat, weil das arg an meiner Authentizität bei vielen Universitätsgelehrten genagt hat, was ich aber so langsam wieder dabei bin, auf Null zurückzufahren.
Auf das möchte ich auf jeden Fall auch zu sprechen kommen, der gute Zahi Hawass.
Ja, unser bester Freund.
Aber jetzt nochmal, das heißt, dein Argument war, dass eben diese Kulturpflanzen und so weiter, dass diese Biologie, wie sie sich da verbreitet hat, dass das kein Zufall sein kann. Genau. Und das zweite Element war dann aber, dass du eben dann auch bewiesen hast, also jetzt, ich sag mal, den zweiten Teil des Beweises angetreten bist, erster Teil Thor Heyerdahl in die eine und du dann in die andere, dass also offenbar schon in der Urzeit mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln transatlantischer Austausch und auch über die Ozeane und wahrscheinlich den Pazifik prinzipiell möglich war, oder?
Ganz genau. Wir müssen immer wirklich sehr präzise sein, dass es auch der Laie versteht. Heyerdahl hat seine Flöße nach altägyptischen Tempeldarstellungen gemacht. Und das waren reine Flussschiffe, die dem Nil mit Rückenwind gegen die Strömung hochgesegelt und mit der Strömung von Süden nach Norden runtergetreidelt wurden. Und diese Schiffe, ja, wie soll ich sagen, die Ägypter waren mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in Amerika. Also das war auch der Grund, warum ich die Ägyptologen am Ende auch unterstützt haben bei meiner Dissertation, weil ich nie behauptet habe, die Ägypter seien nach Amerika gesegelt, um das Zeug nach Hause zu holen. Was ich gemacht habe, war so ein Kulturträger, der heißt auf Ägyptisch Negade-Kultur, benannt nach einem kleinen Dörfchen Negada in Oberägypten, irgendwo zwischen Assuan und Abydos. Viele kennen sich ja da aus. Das liegt irgendwie in der Nähe von Edfu, wer da mal war. Und dieses kleine Dörfchen Negada wurde vor fast 6000 Jahren das erste Mal durch Mesopotamier gegründet. Die kamen aus Südmesopotamien in der Zeit, ja, als die Sumerer sich dort vor 5600, man weiß es nicht genau, 5800 vor Christ, 8000 Jahren dort niedergelassen haben. Und die bringen eben Keramiken mit, neue Kupfertechnologien, die die steinzeitlichen Felachen, die damals am Nil gelebt haben, in Oberägypten, also im südlichen Teil Ägyptens, nicht kannten. Und die Ägypter haben für die einen schönen Namen. Auf Ägyptisch heißen diese Negada-Leute Shemsu-Hor, die Gefolgschaft des Horus. Horus wird also in der ägyptischen Mythologie als der Gott der Kupferschmiede, der Kupfer-Bronzeschmiede bezeichnet, der diese Technologien von Asien in das prädynastische, also vorgeschichtliche Ägypten gebracht haben. Und ich hatte das verdammte Glück, und ich kann nur allen Leuten sagen, ich hatte so oft Glück in meinem Leben und kein Pech gehabt. Das ist ein Stück weit auch irgendwo göttliche Inspiration, dass ich, als ich meine erste Ägyptenreise nach dem Scheitern der Umsegelung Rügens gemacht habe, ich habe einen Ägyptologen kennengelernt mit meiner Lebensgefährtin Cornelia Lorenz, der mich an die Hand genommen hat in Kairo im Deutschen Archäologischen Institut, der gesagt hat, Dominik, wenn du Thor fortsetzen willst, musst du alles vergessen, was du bei ihm gelesen hast. Er hat so viele methodische Fehler gemacht, so viele falsche Kompromisse gemacht bei seiner Rekonstruktion von Ra 1 und Ra 2, später von Tigris. Deswegen konnte er nicht segeln. Ich bin kein Segler, hat er gesagt. Ich kann dir nicht sagen, wonach du suchen musst. Aber was ich dir sagen kann, die Negate-Kultur ist 1000 Jahre vor den offiziellen Ägyptern aus Mesopotamien eingewandert. Die haben, genau wie die Ägypter, tausende Schiffsbilder dargestellt. Da musst du hin. Dort findest du die Antworten auf deine Frage, die Thor Heyerdahl versäumt hat zu stellen. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann haben also unseren Kairo auf.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen, damit?
Also auf diesen Negada-Felsbildern, die genauso Schiffe darstellen wie bei den alten Pharaonen. Dort musst du Dinge finden, die Thor Heyerdahl nicht in Betracht gezogen hat. Deswegen musst du, Thor Heyerdahl hat seine Schiffe ausschließlich nach ägyptischen Tempeldarstellungen rekonstruiert. Und das waren Flussschiffe, keine seegängigen Schiffe. Und deswegen hat mir der Ägyptologe aus Nürnberg gesagt, du musst in diese prädynastischen Gräber gehen oder auch Felsbildstationen. Dort findest du die Antworten, die Thor Heyerdahl nicht gefunden hat. Und das war einer der wichtigsten Ratschläge, die ich damals als Bürgerforscher bekommen habe. Denn ich habe mich dann mit Conny auf dem Weg nach Oberägypten gemacht. Das muss man sich mal geben. Das wäre heute unvorstellbar. Wir sind mit 80, also der hat mir dann einen Archäologen aus dem DAI in Luxor an die Seite gestellt. Der wiederum hat mich mit den Beduinen in Kontakt gebracht. Die hatten keinen Plan, wovon ich rede. Die wussten aber durch ihre Arbeit in Oberägypten, wo das war, was der Nürnberger Archäologe mir mitgegeben hat. Und dann bin ich mit dem Beduinen und Conny 2 Tage in diese Trockentäler, die vom Nil zum Roten Meer runterführen. Das nennt sich auf Arabisch Wadi, trockenes Flusstal. Und diese Flusstäler, die haben tausende Inschriften. Das fängt mit den Römern an, geht dann weiter mit den sag schon, Ägyptern, und vor den Ägyptern kommen eben diese Negada-Leute, Schemsuhor genannt bei den Ägyptern, die aus Mesopotamien kamen und haben Schiffsbilder hinterlassen. Und auf diesen Schiffsbildern ist mir das zweite Mal mein Shine on Your Crazy Diamond durchgebrannt, weil ich durch meine Erfahrungen von meinen Schilfbootbauten, insbesondere aber von Dilmun 1, wo wir damals 1990 die Insel Rügen umrundet haben, mir ist dort das zweite Mal die Sicherung durchgebrannt, wo ich das erste Mal physischen Kontakt mit den Schiffsbildern der Negate-Kultur hatten. Und das muss man sich so vorstellen, stellt euch so ein Papyrusboot vor, wie von Thor Heyerdahl, der hat aber keine Seitenschwerter gab, keine Kielschwerter. Diese Flöße waren flach wie eine Flunder, wie ein Blatt Papier, was im Wind fliegt. Und man braucht aber, wenn man quer und gegen den Wind segeln will, ein Kiel, wie bei einer modernen Yacht. Und bei so einer modernen Yacht hat so ein Kiel Doppelfunktion. Der Kiel macht das Boot drehfreudig, dass es auch ohne Motorkraft mit dem Bug in den Wind dreht. Das ist die eine Funktion eines Kiels. Aber die zweite, viel einfacher vorstellbare Funktion eines Kiels ist, dass der Kiel die Seitabdrift minimiert, damit ich eben nicht vom Blasewind quer vom Wind weggeschippert werde, wie es uns mit Dilmun 1, dem 1:1 Nachbau der Ra 2 ging. Und das sind diese kleinen, das kann man sich als Laie manchmal nicht vorstellen, das sind diese kleinen winzigen Stellschrauben, wenn ich die übersehe, ja, dann kann ich eben solche technischen Leistungen nicht erbringen. Und das muss ich sagen, da bin ich heute auch noch stolz wie Bolle, als ich Thor Heyerdahl dann nach dem Erfolg von Dilmun 2 und Dilmun 3, wo wir das vor Abocha auf thüringischen Seen nachgelernt, also erst nachgestellt und gelernt haben, hatten wir dann 1995, ein Jahr später, Thor Heyerdahl auf die Schulter geklopft und gesagt, Dominik, mir ist 65 Jahre nicht gelungen, was dir gelungen war, mit so einem kiellosen Floß, mit Hilfe dieser Seitenschwerter gegen den Wind zu segeln. Ich wusste, dass es die Dinger gibt. Ich habe es auch schon bei der Kon-Tiki eingesetzt. Wir haben auch 1977, 78 bei der Tigris 8 Seitenschwerter benutzt. Aber ich habe nie den Code, den Ancient Code verstanden, wie die das gemacht haben. Und du hast es mir in 2 Minuten an meinen Felsbildern erklärt, die ich selber im Kon-Tiki ausgestellt habe, also im Kon-Tiki-Museum. Er hat mir gesagt, ich bin 65 Jahre lang jeden Tag rein und jeden Tag raus durch diese Darstellung, die war 6 Meter groß, ist heute noch da, über dem Kon-Tiki-Museum im Eingang, wo die Seitenschwerter dargestellt sind. Ich habe sie sogar dargestellt. Ich habe die immer wie meine Kollegen aus der Ägyptologie als Paddel angesprochen. Und du bist der Erste, der erkannt hat, dass das gar keine Paddel sind, sondern einfache, brettartige Strukturen, um diesem kiellosen Floß einen luftgierigen, am Wind Segelplan zu vermitteln. Chapeau. Glückwunsch. Du hast damit mein Vermächtnis gerettet.
Ja, das heißt, mit diesen Seitenschwertern war es dann möglich, auch gegen den Wind zu kreuzen.
Genau, und quer und leicht gegen den Wind. Wir haben 1994 auf der 100. Kieler Woche Dilmun 3 zu Stapel gelassen, also die dritte Dilmun. Und mit diesem Schiff sind wir bei Windstärke 7.
Ohne Plan. Vorgänger der Abora.
Genau, das ist so eine Proto-Reihen-Serie, ehe wir Abora 1 3 Jahre später gebaut haben. Und was soll ich sagen, mit diesem Floß sind wir rausgesegelt und gegen den Wind bei der Kieler Woche bis in den Schilkseer Olympiahafen gesegelt. Ich hätte nie gedacht, dass man damit kreuzen kann. Mein Wunsch war, dass wir eventuell quer zum Wind segeln können. Und ein Feuerwehrmann aus Frankfurt am Main, der hat dort seinen Urlaub gemacht. Ich habe gesehen, der hat mit einer H8-Kamera das gefilmt. Ich bin dann sofort hin und habe den für 10 D-Mark das Tape abgekauft. Das habe ich dann auf VHS umkopiert und haben diese Kassette ans Kon-Tiki-Museum hochgeschickt. Es dauerte keine 6 Wochen, hatte ich eine Einladung von Thor Heyerdahl auf die Kanarischen Inseln. Das war dann 1995. Und das war eigentlich dann die Geburtsstunde von Abora.
Ja, und mit diesen Abora-Missionen hast du dann eben schließlich mit Abora 3 bewiesen, dass es eben möglich ist. Ich habe auch deine Website verlinkt. Dort findet man nicht nur eine Spendenmöglichkeit für dein Projekt, sondern auch einige Informationen zu dem Ganzen. Und ich wäre vielleicht auch noch, du hast mir noch so ein Video geschickt, wo genau gezeigt wird, wie man, ich glaube, mit dem Floß von Abora 3 gegen den Wind kreuzt.
Ganz genau.
Das werde ich vielleicht dann auch noch nachträglich auf die Seite zur Sendung dazu verlinken, wenn man sich das mal anschauen möchte.
Und bitte verlinke auch noch eine weitere Webseite, Abora TV. Da kann man sich all das in Videos anschauen. Also unsere abora.eu ist gerade im Umbau. Das ist eine reine Bilder-Webseite, wo man meine Geschichte, mein Auf und Ab meines Lebens nachvollziehen kann. Auf Abora TV wird das in ganz vielen Kurzfilmen auf Deutsch, auch in Englisch gebracht, wo wir eben auch die ganzen Forschungsprojekte, was wir gerade mit den Pyramiden und den Mumien machen, das kann man alles dann auf dem Abora TV-Kanal bei nuviso.de finden. Da bin ich einer der Filmproduzenten von Nuviso TV.
Genau.
Aber zurück zu den Abora-Schiffchen. Also das ist ja ganz wichtig, Abora 3.
Genau. Erzähl nochmal also über diese Mission. Ich meine, da gab es also zwei Vorgänger-Missionen sozusagen, wo du ja, glaube ich, im Mittelmeer... Nein, das war Abora. Ja, vielleicht.
Nein, das ist schon richtig. Also ich fange mal selber an. Wir haben dann nachdem ich Hayata kennengelernt hatte, habe ich dann mich sofort mit der Guanchen-Kultur weiter beschäftigt, was mir ja schon meine Botanikprofessorin 7 Jahre vorher mit auf den Weg gegeben hatte. Und ich habe den größten Kritiker von Thor Heyerdahl kennengelernt, Professor Teresa Caspar von der Universität La Laguna. Mittlerweile arbeiten wir Hand in Hand mit diesen Archäologen zusammen. Aber das ist eine andere Geschichte, komme ich später erst drauf. Entscheidend war, dass die alle gesagt haben, Thor Heyerdahl, was hat er gemacht? Er ist mit Ra-1 und Ra-2 von Safi ohne Ziel, ohne Blick, irgendwohin nach Amerika gedriftet. Thor war es in der Tat egal, ob er in Feuerland rauskommt oder in Montreal, in Kanada. Irgendwo 20.000 Kilometer lang liegt Amerika dazwischen. Und mein guter Freund, heute auch verstorben, Rüdiger Neberg, hat das mal so schön gesagt in dem Vortrag an meiner Schule damals. Die einzige Möglichkeit, wie du nicht nach Amerika kommst, ist, wenn du von Afrika startest und driftest sturzbetrunken durch den Panama-Kanal und merkst gar nicht, dass du schon in Amerika gewesen bist. Weil Rüdiger ist ja mit dem Tretboot, mit dem Faltboot, mit dem ausgeschäumten Balsafloß und sogar mit einer Badewanne nach Amerika getriftet, um für die schutzbedürftigen Yanomami-Indianer Geld einzusammeln. Und so ist es auch mit Thor Heyerdahl. Die Archäologen werfen ihm noch heute vor, dass er niemals das Problem des Transatlantikhandels nachgewiesen hat, weil seine Flöße unkontrollierbar irgendwo rausgekommen sind. Und noch viel schlimmer, wenn Thor mit seiner Ra 3 von New York gestartet wäre, wäre der nicht mal aus dem Hafen von Manhattan rausgekommen, weil wir 85% der Zeit mit Abora, wir sind immerhin 4.400 Kilometer über Nordatlantik gesegelt, nur quer und sogar leicht gegen den Wind segeln mussten. Ohne diese Fähigkeit hätten wir den amerikanischen Kontinent nicht verlassen können. Und das ist eigentlich das, leider muss ich sagen, ich bin mit der Witwe von Thor Heyerdahl immer noch sehr eng befreundet. Ich muss mich immer im Vorfeld entschuldigen, auch wenn sie kein Deutsch spricht, sie wird es nie hören. Aber das hat sich Thor Heyerdahl selber eingebrockt, weil er da eben auch die Scheuklappen vor sich hatte. Er hat die Archäologen zwar in Erstaunen versetzt, aber nie überzeugt. Und das ist genau das Dilemma, vor dem ich heute stehe, wo wir eben mit Abora 3 ist eigentlich das wichtigste Projekt in meinem Leben gewesen, weil die große Krux ist, wenn du in Safi startest oder in Spanien, nimmt dich der Passatwind und der Kanarenstrom ohnehin mit rüber. Du musst natürlich Halbwind, also Querwind segeln können, um dann aus diesen Strömungsbändern entweder nach Dominikanische Republik oder nach Kuba oder nach Mexiko rechtzeitig abzubiegen, sonst bringt dich der Strom wieder zum Ausgangsort zurück. Du musst also richtig segeln können. Und das hat Thor nicht gekonnt. Aber noch viel schwieriger ist es, die Nordroute in die Heimat zurückzunehmen. Ob du da in Mexiko startest oder wie ich in New York, spielt keine Rolle, weil der Golfstrom, da ist der Wind kommt aus dem Norden, das hat was mit dem Tiefdrucksystem über den Polarkreis zu tun. Und der Golfstrom ist im Unterschied zum Äquatorialstrom, den Heyerdahl zweimal genutzt hat, kein gleichmäßiges Strömungsband. Das ist ein meanderndes Flusssystem, was alle 12 Stunden seine Richtung wechselt. Mal geht der Golfstrom nach Osten, da ist es gut. Dann flutet er aber mal wieder 7 Tage nach Westen zurück, um nach 3 Tagen nach Norden abzubiegen, um wieder nach Osten zurückzugehen. Das ist auch der Grund, warum die europäischen Aale, die werden in der Sargossa-See abgelegt, die brauchen 3 Jahre, um mit dem meandernden Golfstrom in die europäischen Flüsse zurückzukommen. Stichwort Zoogeografie. Und das ist der wesentliche Grund, warum die Archäologen Thor Heyerdahls Theorien bis heute ablehnen, weil sie sagen, so ein Floß, ob aus Schilf oder Holz wie Kon-Tiki, sind viel zu sehr manövrierbehindert, um in diesen kataklysmischen Strömungsbändern irgendwie sinnhaft nach Europa zurückzukommen. Und das Allerschlimmste, was den Golfstrom ausmacht, das hat der Äquatorialstrom nicht. Dazu zählt auch der Kanarenstrom. Das sind riesige Wasserwirbel, die entgegen der Strömungsrichtung des Golfstroms sich drehen, sich vom Golfstrom lösen, anticlockwise oder clockwise nach Amerika zurückfluten. Also das macht es eigentlich für so ein primitives Seefahrzeug fast unmöglich, erfolgreich in Richtung Osten zu kommen. Und ich werde es nie vergessen, ich habe damals noch mit dem ZDF Filme gemacht, mit Terra X. Wir haben einen sehr guten Terra X-Film gemeinsam produziert. Ja, und in diesem für diesen Film haben wir im Stevens-Institut in Hoboken, das liegt auf der Jersey-Seite vom Hudson River, also gegenüber von Manhattan, haben wir mit Professor Alan Blumberg ein Interview geführt über Abora. Und das war eines meiner schockierendsten akademischen Erlebnisse. Und zwar hat der Alan mich gefragt, Dominik, wie schnell ist denn dein Floß? Ich dachte, wir sind schnell, wenn wir Rückenwind haben, machen wir gute 2,5 bis 3,5, vielleicht sogar 4 Knoten. Sagte der, was? So langsam. So, was denn so schnell? Nein, diese Eddies, also diese Wasserwirbel, die sich lösen und zurückfluten, die bewegen sich mit bis zu 10, manchmal sogar 13, 14 Knoten in Richtung Amerika. Wenn du nur 2,5, von mir aus 5 Knoten schnell bist, bist du viel zu langsam, um dich aus den Eddies frei zu segeln. Und das heißt, du musst in so ein Eddy kommen, wenn du diese 6000 Kilometer segelst. Das ist statistisch einfach evident. Ergo wirst du bei nur 5 Knoten Höchstgeschwindigkeit von den 10 Knoten Eddies wieder nach Hause gerissen. Hier ist meine Telefonnummer. Ruf mich an. Ich komme dann mit einer Kiste Budweiser Bier, damit ihr nicht so traurig seid. Ihr könnt dann von Neuschottland oder Long Island wieder zurückfliegen nach Hause. Aber mit diesem Floß kommst du nie auf der anderen Seite an. Es ist technisch unmöglich. Und das sind da die Momente, wo auch der Herr Görlitz Herzkammerflimmern kriegt und wo mein Herz in die Hose gerutscht wartet und da so nach dem Angstgeschlotter dann, scheiße, so ein Experte, der gibt ja so ein Statement. Scheiße, du warst noch nie auf dem Atlantik. Du bist noch nie über Nordatlantik gesegelt. Mein Gott, was ist, wenn der recht hat? Ich hab über 320.000 Euro Schulden aufgenommen, um das Projekt zu machen. Verdammter Mist, wenn das nicht funktioniert, bin ich Hartz-IV-Empfänger. Und das sind so die Momente, wo mich auch manchmal der Mut verlässt. Aber dann habe ich doch meinen alten Freund Thor Heyerdahl, der immer wieder diesen schönen Satz zu mir gesagt hat. Dominik, vertraue immer in die Intelligenz und Erfahrung der antiken Völker. Wenn die es damals gemacht haben, also 150 Meter hohe Pyramiden gebaut, oder eben Tabak und Nikotin und Kokain von Mexiko oder Kuba nach Ägypten exportiert haben, warum sollst du es nicht auch schaffen? Und das muss ich schon sagen, da muss ich auch ein Riesenkompliment an meine Crew von Abora 3, aber auch allen Crews zurückgeben, dass die den Mut hatten, bis zuletzt an meiner Stange zu bleiben, bis zuletzt auf das gemeinsame Ziel dafür zu ringen und zu kämpfen, aller widrigen 13 Stürme, die wir hatten, Heckabbruch. Wir sind ja trotzdem weitergesegelt, auch ohne Heck, kommen wir gleich drauf zu sprechen, dass die an meinen Visionen festhielten und auch an dem Vermächtnis von Thor Heyerdahl, dass wir am Ende 3 dieser Eddies heroisch mit nur 0,4, mit 4 oder 5 Knoten durchsegelt haben, weil eben diese Seitenschwerter so viel effizienter sind, als selbst ich mir hätte vorstellen können. Also ich muss sagen, das ist wirklich Hightech der Steinzeit und das haben eben nicht die alten Ägypter erfunden, wahrscheinlich auch nicht die Mesopotamier, also die Sumerer, sondern das muss, wie solche Bilder zeigen, mehrfach oder durch Seefahrtskontakte noch im 4. Jahrtausend v. Chr. Entstanden worden sein. Und diese Idee dieser Seitenschwerttechnik, die können wir quer durchs Mittelmeer bis auf die Kanaren. Heute habe ich Felsbilder, die identischen Schiffstypen, die identischen Seitenschwerter, die identischen Segeltypen auch auf Kuba zeigen. Und das ist ja der Grund, warum ich unter anderem für Abora 5 volle Unterstützung durch 2 kubanische Universitäten bekomme. Und das wäre nie passiert, hätten wir mit Abora 3 nicht demonstriert, dass Abora 3 in der Lage war, nicht nur 13 schwere Stürme zu bestehen, sondern eben auch dieses Kanan-System mit den Eddies zu durchsegeln. Und das nennt sich dann in der Wissenschaft Quad Erat Demonstrantum, was zu beweisen war. Punkto.
Und so seid ihr dann wirklich wo seid ihr dann angekommen, ohne Heck?
Also wir sind gestartet am 11. Juli 2007, einen Monat zu spät. Würde ewig dauern, das alles zu erzählen. Muss man sich wirklich unseren Film anschauen. Gibt's bei Nuviso, also unter Abora TV oder auf meiner Website auch zu bestellen. Heißt 13 Stürme. 13 Stürme deshalb, weil wir wirklich kataklysmische Stürme erlebt haben auf der Abora 3. Vielleicht erinnern sich die Zuschauer an die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Wir hatten, wie man so schön sagt, auf Ostdeutsch ein Bombenwetter, terroristisches Wetter. Es hat 9 Wochen, 10 Wochen nicht geregnet, was an einem riesen Azoren hoch lag, was sich also, ob das nun durch Wetterforming gemacht wurde oder Glück war, dass Deutschland eben diesen fantastischen Sommer abbekam. Das Gegenteil ereignete sich dann ein Jahr später, als wir in New York Segel gesetzt haben. Wir sind schon bei unserem Expeditionsstart am 11. Juli in eines der schwersten Gewitter gekommen, was ich hier erlebt habe. Sichtweite unter 50 Meter. Wir haben die Blitze nicht gesehen, aber neben uns im Wasser einschlagen gehört. Haben wir mehrfach gehabt auf Abora, dass in 1 bis 2 Kilometer Entfernung Blitze in die riesen Wellen eingeschlagen sind. Gott sei Dank nicht in uns, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und der entscheidende Punkt war aber 2007, dass wir durch den Artikel von der New York Times, also deswegen halte ich die Hand drauf, dass ich der wahre deutsche Indiana Jones bin. Dieser Artikel hat uns so viel Aufmerksamkeit eingebracht. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Denn als die New York Times das gebracht hat, war ich in VIP wie Michael Jackson. Ich habe jeden Tag 30 Interviews gehalten. Ich war nicht mehr Expeditionsleiter. Ich war nur noch eine Muppet-Show, die durchgestylt durch meinen Projektmanager. Ich hatte mit Al Jazeera, mit Radio Moskva, den Sat.1, Sat.1, RTL, Pro7, Fox News, Kabel News. Ich hatte jeden Tag 10 Stunden Interviews vom 28. Mai an. Und ich verstehe heute eine Britney Spears, Michael Jackson, Lady Gaga. Du musst Gaga werden, wenn du am Tag nur noch Interviews hältst. Ich hatte keine Zeit, meine Seesäcke zu packen. Ein guter Freund aus Gotha, Gunter Lenzer, hat mir meine 3 Seesäcke gepackt. Ich habe am Bootsbau nicht mehr teilnehmen können. Wir hatten nachts um 11 Crew-Briefings, wo wir dann uns auf die nächsten Baudinger eingelassen haben. Ich war nur noch Pressemaskottchen und VIP und habe dann am 11. Juli vor 63 Kamerateams, die haben das gefilmt, wie ich dann mein amerikanisches Handy in den Hudson River geschossen habe und war dann endlich wieder alleine. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn du nicht einfach mal 200 Meter einkaufen gehen kannst. Wir sind mit dem Auto irgendwo hingefahren, irgendwas zu holen, war ein Kamerateam dabei. Du drehst durch. Wenn du nicht mehr... Also ich möchte nicht eine Stunde mit diesen Leuten nochmal tauschen. Und insofern muss ich sagen, das war das Segen und Fluch von New York. Deswegen haben wir übrigens auch New York uns ausgesucht und nicht Mexiko oder Kuba als Startort bei Abora 3. Weil New York ist die Hauptstadt der verrückten, bekloppten und Weltkünstler. Und deswegen habe ich alles auf eine Karte gesetzt, mich mit 300.000 Euro verschuldet, um also diese einmalige Chance im Leben zu haben, durch dieses Tal der ohne Ahnungslosen, wie wir in Sachsen sagen, wenn du keinen Kontakt zur Weltpresse hast, keinen Kontakt zu dem und dem, keine Persönlichkeit des offenen Lebens, kriegst du auch keine Sponsoren. Und das, diese Bet hat voll funktioniert. Wir haben so viel Aufmerksamkeit gekriegt. Ich konnte nach Abora 3 meine Sponsoren an allen Bäumen abpflücken. Also wir hatten so viele Sponsoren für Abora 4. Es war klar, dass wir 2008 einen neuen Rumpf bauen. Es war klar, dass wir 2009 diese Seereise noch einmal mit dem verbesserten und vor allem finanziell durchgeplanten Projekt besser machen. Und der Grund, warum es Abora 3 nicht geschafft hat, waren nicht die 13 Stürme, nicht die altertümliche oder vorzeitliche Technologie dieses Floßes, sondern mir ist 2006 in Bolivien, wo wir den Rumpf gebaut haben, schon 2005, das Geld ausgegangen. Ich hatte über meine Kontakte vom Explorers Club Governors Island, New York-Fans werden das kennen, da haben die Gebrüder Wright ihre ersten Flugversuche gemacht. Da war viele Jahre lang der erste Flughafen von New York, um dann mit Fähren nach South Tip, das sind nur 2 Kilometer, überzuschatteln. Erst am Ende des Ersten Weltkriegs hat man dann Governors Island zugemacht und hat woanders einen neuen Flughafen aufgemacht. Und mir haben meine Kontakte in New York geholfen, dass wir Governors Island angeboten hatten als Bauplatz. Und die New Yorker, viele kennen ja unsere amerikanischen Freunde, alles wundervolle Menschen. Überhaupt keine Frage. Aber sie sind eben auch sehr begeisterungsfähig, wenn man zündet sie schnell an. Und ich habe immer gesagt, liebe Leute, ich bin ein armer Ossi, ich bin so blank, ich bin eigentlich schon pleite, wenn ich das Boot in Bolivien gebaut habe. Und als ich dann die Endverträge machen wollte für Governors Island, haben wir dann mit Bürgermeister, Kulturbürgermeister von New York, da waren über 30 VIP auf Governors Island, und dann haben sie mir gesagt, Herr Görlitz, wir haben für Sie das fantastischste Angebot. Und da wusste ich schon, scheiße, jetzt kommen die damit. Ich hab denen doch gesagt, dass ich kein Geld hatte. Nein, 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 das werden Sie easy bezahlen. Wir bieten Ihnen an Governors Island pro Monat für nur $100,000. Sag, wie bitte, was? $100,000? Das habe ich nicht mal, um Abuch auf drei fertig aufzutakeln. Und da sag, oh, wie kann man so unhöflich sein wie Sie? Hier kommt Hollywood her, die müssen für einen Drehtag $1 Million bezahlen und du kriegst Governors Island für $100,000 im Monat. So was Unhöfliches wie Sie haben wir noch nie erlebt. Tschüss.
Ja.
Ne, das ist, womit du eben rumkämpfst, wenn du keinen Namen hast, kein VIP hast. Du kriegst keine Sponsoren. Das ist das Dilemma. Und wir haben, und diese Geldarmut hat letzten Endes auch zum Heckabbruch geführt, weil ich will meine Sponsoren überhaupt nicht kritisieren bei Abora 3, aber wir hatten einfach nicht genug Geld, uns einen Proker zu leisten. Da haben wir gedacht, das machen wir selber, weil der hätte uns $12,000 gekostet. Und das Geld hatte ich weder und ich wollte es auch nicht ausgeben. Deswegen haben wir Abora 3 im Zoll selber klariert. Aber wegen 9/11 durften wir den Hafen in Staten Island nicht betreten, weil sie Angst hatten, ich würde als Cousin von Bin Laden eine Wasserstoffbombe aus Bolivien nach New York einschmuggeln. Und deswegen habe ich keinen Zutritt bekommen, als der Verladetag herankam. Wir hatten alle Dokumente, alles war klariert. Und dann haben sie uns einen billigen Truckfahrer besorgt. Der wurde von Rode und Wiesenfeld aus Hamburg gesponsert. Das hat er bezahlt, der Gute. Der hat, Gott sei Dank, ist er nicht pleite gegangen, sondern hat seine Firma während der Finanzkrise verkauft. Und deswegen hatten wir einen deutschen Auftragnehmer. Und Rode und Wiesenfeld hat gesagt, komm, das kriegen wir hin. Wir haben das ja hingekriegt, das zu klarieren. Und diesen Truckfahrer habe ich einen Abend vorher in alles eingewiesen. In die Transportpalette, wie das Boot gebaut war. Dass unbedingt die Palette mit dem Gabelstapler angehoben werden muss, etc. etc. Und was macht der Amerikaner mit der Intelligenz einer eingegrabenen Ameise beim Pinkeln? Der hebt das Boot nicht an. Oh, die Transportpalette hat Lücken. Und hat einfach zwei dünne Belts genommen und hat das 13 Tonnen schwere Boot, was nochmal mit einer Tonne Totora und etwa einer Tonne Bauholz beladen war, also rund 15 Tonnen, einfach nur mit zwei Belts, also mit zwei Schlüpfen aus dem Transportgerüst gehoben und hat das dabei zerdrückt wie eine Matroschka. Sah also aus wie eine Babagaya oder wie so eine Matroschka, wer das aus Russland kennt, oder Babagaya, das war mal so ein Zeichentrickfilm. Das sah aus wie ein verfrorenes Handtuch. Das war kein Boot mehr, kein Floß mehr. Und so ist der auf unserem Bauplatz gefahren bekommen, den wir dann erst im April 2007 mit Vertrag dingfest gemacht haben, für nur $40,000 im Monat. Aber da hatte ich dann schon ein bisschen mehr Geld eingesammelt. Die $40,000 haben wir dann auch hingekriegt. Und so ist das Floß völlig demoliert. Nach 2 Jahren Bau, gebaut haben wir es 2005, angekommen ist es Ende Mai 2007, völlig verdreht, völlig zerquetscht. Eigentlich war es das Ende der Expedition. Aber ich baue seit meinem 13. Lebensjahr Flöße. Mein Schilfbootbauer Fermin Limacci von der berühmten Aymara-Familie Limacci, die für Torhayada Ra 2 und Tigris gebaut hatte. Wir haben gesagt, los, wir kriegen den Kahn wieder hin. Wir haben dann 14 Tage Zeit investiert, das Boot durchzuklopfen, freizumachen, wieder in ordentliche Form zu bringen. Aber, und das ist das große Aber, wir wussten, von außen sah es schön aus, aber wir wussten nicht, wie die Struktur im Inneren war, ob die da gebrochen war, vor allem die Mittelrolle, das konnten wir von außen nicht sehen. Wir haben dann von Rode und Wiesenfeld von der Versicherung $8,000 bekommen, um den Rumpf erstmal ohne Aufbauten zu schleppen oder ohne Mast und Segel. Einfach nur um zu sehen, gleitet der Rumpf geradeaus oder hat er jetzt eine Delle gekriegt und biegt immer nach links ab oder immer nach rechts ab. Diese Tests waren erfolgreich Und dann haben wir das Boot endaufgetakelt und sind dann unter den Augen von 63 Kamerateams in Big Apple losgefahren, was uns ja bekannt auf der ganzen Welt gemacht hat. Aber wir sind mit einem Crack im Heck gestartet, der unsichtbar war und der sich eben dann nach 13 Stürmen so ausgewirkt hat, dass es im 11. Sturm das Heck komplett abgebrochen ist.
Aber zum Glück war es ja ein Floß, ist somit unsinkbar und da kann auch mal das Heck wegbrechen und es geht noch immer weiter, ne?
Und das muss man sich immer geben. Wir sind über die Stelle der Titanic gesegelt. Und da haben wir noch gelacht, großfressig. Guckt's an, da unten liegt das Deckshaus der Titanic. Wir sind unsinkbar und haben dann so ein bisschen ironisch, arrogant den Schiffsbauern der Neuzeit, ich sag, den Stinke, aber es hat Poseidon gesehen und gesagt, euch gebe ich's, meine Lieben. Ja.
Das ist gleich die Lektion kriegt.
7 Tage später ist uns dann bei einem riesen Hurrikan, der über 3,5 Tage über uns niederprasselte, bei einer Atzenwelle, ist uns dann auch das Heck hinterm Deckshaus abgerissen. Aber wir waren eben nicht auf dem Eisenhohlrumpfschiff, sondern auf dem papyrusartigen Floß. Die Pflanze heißt Teichsims auf Deutsch. Auf Spanisch heißt sie Totora. Unser Totora-Floß ist eben nicht abgesoffen. Und das muss ich sagen, wenn wir noch über Abora 3 reden, wir reden schon eine ganze Menge über Abora 3. Das war für mich das fantastischste Erlebnis in meiner Abora-Karriere überhaupt. Als erstes habe ich am nächsten Tag meine völlig verängstigte Conny angerufen und gesagt, Conny, wir leben noch, alles gut. Die haben ja am Tracking-System gesehen, dass wir noch existieren und mit abgerissenem Heck ohne Geld nirgendwo hintreiben. Ja, das war das eine. Aber das andere war, ich habe gesagt, Conny, es ist alles noch gut, unsere Aufbauten sind noch intakt. Wir haben zwar die Steueranlage im Heck verloren, wo auch die Seitenschwerter und das Ruder war, das Doppelruder. Oh, Conny, das wird repariert. Ihr fahrt weiter. Sag mir nicht, dass ihr jetzt aufhört. Ja, nee, wir fahren weiter. Ja, keine Frage. Und ich habe dann eine Nacht geträumt von dem Floß. Und das ist eben auch wirklich, wir haben ja da schon ein paar Mal so ein bisschen auch in der Vordiskussion gestruggelt, wo du so ein bisschen mehr, will dich nicht verletzen, ich will dir nur sagen, wo wir eben über Wahrsagung, Prophezeien so ein bisschen diskutiert haben, wo mich mein Unterbewusstsein, ich habe dann die ganze Nacht von Fischgrätenmustern geträumt. Und die große Frage war, wo holen wir die Kraft her, um die ausblutende Spirallashing, wo es also jede Welle im Heck hat uns Totora-Schiff rausgespült. Und wir mussten unbedingt mit viel Kraft von der Schiffsmitte, die noch intakt war, zum Heck das Ausbluten des Schiffes verhindern. Und wir konnten ja nicht irgendwo von draußen einen Flaschenzug dranhängen und dann die Spirale ziehen. Das ziehst du nicht mit der Hand, das geht nur mit dem Flaschenzug. Und dann habe ich von Fischgrätenmustern geträumt und dann bin ich aufgewacht nach diesem ersetzlichen Traum. Heureka, ich weiß, wie wir unser Schiff reparieren. Und ich habe dann geträumt, wie ich von oben auf mein Schiff drauf gucke. Und das habe ich dann übersetzt in Aborianisch. Wir haben dann die gesamte Heckkorbhütte, die ist ja 3,5 Meter lang, leergeräumt und konnten dann von oben, wo die Decksbalken sind, unseren Flaschenzug befestigen und hatten endlich einen festen Gegenzug, um die Spirale anzuziehen. Und so haben wir das Heck 3 Tage lang von der Bootsmitte durch die Hütte bis ans Ende, wo der Schiffsbruch war, verzurrt. Und das war die geniale Idee meines Traums, dass ich also von oben über die Gestänge der Korbhütte rankomme. Nur wir mussten innen drin alles abbauen, alles rausholen, alles auf das ohnehin 3 Meter kürzere Schiff irgendwo hin verladen, dass wir eben 3 Tage lang trotz noch nicht allzu guten Wetters dann unser Heck mit der Akupressur, mit dem Druckverband abgebunden haben. Und als das funktioniert hat, haben wir nochmal 3 Tage lang alles wieder eingeräumt und dann unsere Seitenschwerter wieder dran gebaut und sind nochmal 400 Kilometer gesegelt. Oder eben bis dann die nächsten Stürme kamen, die uns dann endgültig kaputtgeschlagen haben.
Wie hoch war der maximale Wellengang, hat Dude Skywalker schon vor einiger Zeit im Chat gefragt.
Das kann ich nicht sagen, aber nur schätzen. Also beim Sturm kann ich es nicht sagen. Bestimmt 10, 12 Meter. Mindestens. Ich weiß es nicht.
Okay.
Wir waren manchmal
12 Meter.
Das ist genau das, was der Nichtseemann nicht weiß. Die Wellenhöhe ist gar kein Maß für Gefahr. Also eine 2 Meter hohe Welle auf der Müritz beim Paddeln ist 10-mal kataklysmischer als bei Windstärke 9 oder 10 eine 12 Meter Welle, weil die Wellenfrequenz eine andere ist. Diese 10 Meter Wellen sind 30 Meter auseinander. Da kann ich mit meinem arabischen Teppich drüber fliegen. Das Schiffboot ist eben kein, nehmt alle eure Handys in die Hand. Die könnt ihr, da merkt ihr, so ein Handy ist wie ein Block. In einem Stück stark und robust, aber in einem Stück. Und so ist kein Schilfboot. Ein Schilfboot ist wie ein arabischer Teppich, was sich durchbiegt, was die Welle mitnimmt. Und dadurch ist so eine 10-Meter-Welle für uns eigentlich ungefährlich, weil die tut uns nichts. Da rasen wir wie mit so einem Rollercoaster, also mit so einer Achterbahn, dieser, weiß nicht, 8, 9, 10, 12 Meter Welle hoch. Da siehst du für 8 Sekunden nur den Himmel. Und dann wie bei so einem Rollercoaster biegt sich das Floß durch. Du bist also immer oben auf der Welle drauf. Du fährst nicht gegen die Welle. Und dadurch wirkt nicht Kraft gegen Kraft. Deswegen tut dir die Welle nicht weh. Und dann rast du wie mit so einem Rollercoaster 6, 7, 8 Sekunden in das dunkle Schwarz, in die Hölle, in so ein Wellental rein.
Und deswegen den ganzen Tag. Wie viele wurden denn da unheilbar seekrank?
Ich meine. Nicht ein einziger. Und das ist genau, was sich die Schreibtischgelehrten nicht vorstellen können. Natürlich hat so ein Floß auch Nachteile, gerade so ein Papyrusfloß. An erster Stelle ist natürlich die Haltbarkeit. An zweiter Stelle ist es der begrenzte Stauraum, weil wir haben ja einen kompakten Rumpf, der nur aus Schilf oder Papyrus besteht. Aber das ist wiederum unsere Lebensversicherung, weil jede tosende Welle, die bei uns aufs Deck schlägt, sickert durch die Millionen Schilfritzen wieder ins Meer zurück. Und du kannst dich nirgends so sicher auf dem Floß fühlen, bei Sturm, Windstärke 10, hatten wir ja zweimal, wo du kein Wasser schöpfen musst. Und diese urbane Sicherheit hat uns weder brechen lassen bei dem schwersten Sturm, noch entmutigt, weil wir wussten, unsere Abora ist wie eine Mutter zu uns. Das Wasser läuft wieder ab. Du kommst wieder hoch. Du fährst weiter. Und dann, und durch diese fantastische Segeltechnik haben wir das Boot extrem leegierig getrimmt. Das heißt, das stellt sich, wenn dich eine Welle dreht auf den Kamm, automatisch mit den gesetzten Schwertern im Heck wieder auf Vorwindkurs. Und du kannst mit einem Affenzahn der nächsten Welle runterrauschen und dann wieder hoch in den Himmel segeln. Wir haben wirklich zu viert im Ruder gestanden. Nicht, weil es so kraftaufwendig war, das Floß zu führen, sondern weil das Endomorphin, Lidocain, Morphin, 100 Milligramm Injektion waren. Ich hätte so noch stundenlang weitersegeln können. Das war das geilste Erlebnis, was ich je in meinem Leben hatte, bei Windstärke 10, diesen irren Krawanzmännern hoch und wieder runter zu segeln.
Also offenbar war ich die Gottheit Abora ja wirklich wohlgesonnen. Vielleicht zum Abschluss über Abora, damit wir dann noch über diese ganzen anderen Themen zu sprechen kommen. Wer ist denn die Gottheit Abora?
Ganz wichtige Frage, mein Lieber. Das ist gut, dass du dran denkst. Ich hätte es jetzt vor Begeisterung vergessen, weil ich bin gerade wieder an Bord von Abora 3. Ich entschuldige mich, weil das ganze Kopfkino kommt wieder hoch. Das war schon irre auch bei Abora 4. Aber Abora, der Name, stammt von den Kanarischen Inseln. Mhm. Und ich habe das im Vorfeld der Recherchen zu unserem Terra-X-Film beim ZDF, habe ich einen Professor für Kanarengeschichte kennengelernt, Professor Harald Brehm, der heute auf La Palma lebt, also auf einer Kanareninsel im Westen. Und der war so müde geworden, der war schon damals, weiß nicht, über 60, kurz vor der Rente. Und wir haben dann nachts um 3, um 4 gesessen und auf einmal merkte der, wie der mal wegnickte und schlief. Und ich habe mir vor lauter Hochachtung nicht getraut, den zu wecken. Ich sag, scheiße, was machst du denn jetzt? Ich will den auch nicht wecken. Das wäre ja peinlich. Ich würde seine Schwäche hervorheben. Da dachte ich, oh scheiße, warte erst mal, Moment, vielleicht wacht er ja wieder auf. Und habe irgendein Buch aus seiner riesigen Bibliothek rausgezogen und klappt das auf. Und da lese ich auf Deutsch die Geschichte von Abora. Immer wenn sich der Himmel, Ataman, und das Meer Monaiba vereinigt, entsteht zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs, wo genau in dem Moment die Sonne versinkt, diese göttliche Kraft Abora, also eine dualistisch männlich, eine dualistische weibliche Kraft, die den Guanchen auf ihren täglichen Arbeiten, Reisen, beim Pyramidenbau wohlgestimmt war. Und diese göttliche Kraft Abora wurde auf großen Steinpyramiden verehrt. Und da dachte ich, wir fahren ja im Kielwasser der alten Ägypter und Tabak-Trader und Mayas, die ja auch alle solche Zikkurate, so Stufenpyramiden gebaut haben. Das ist ein geiles Symbol. Erst später habe ich herausgefunden, viele Jahre später, dass wir diese Abora-Gottheit in vielen Theologien, also Religionen, auch im östlichen Mittelmeerraum haben. Insbesondere bei den Persern. Da wird sie als Ahura Mazda bezeichnet. Ahura, Abora ist identisch, die ganzen Charakteristiken stimmen mit der Guanchen-Religion überein. Und auch die Elamiter, das ist nämlich diese persische Protokultur, die Sumerer und die Elamiter kommen vor etwa 6000 Jahren von einem unbekannten Ort, irgendwo vom Indischen Ozean, lassen sich im Zweistromtal nieder vor 6000 Jahren, gründen ihre ersten protourbanen Städte, Eridu, Lagash, Susa, und dann wandern die aber 300-400 Jahre nach ihrer Kolonisation weiter. Ein Teil der Leute bleibt in Sumer, ein Teil der Leute reist weiter nach Oberägypten, kommt dort als Schemsuhor in dem Dorf Negate an, gründen 1000 Jahre später die ägyptische Zivilisation, die sich dann eigenständig und völlig anders weiterentwickelt. Und ein Teil dieser Negate-Leute, die aus Sumer stammt und aus Susa, die wandern quer durchs Mittelmeer und erreichen irgendwann die Kanarischen Inseln. Das können wir deswegen belegen, weil die weiße Krone Oberägyptens, der ältesten Königsstadt, wo also der Scorpion King, Nama, bekannte Könige der prädynastischen Zeit, also Dwayne Johnson hat ja diesen berühmten Film gemacht, wo dieser Kampf ja da auch stilisiert in Hollywood aufgegriffen wurde, bis Nama dann Oberägypten und Unterägypten einigt. Entscheidend ist, von der ersten Zeit an finden wir die weiße Krone von Susa als Königssymbol in Oberägypten. Und dreimal darfst du raten, unsere befreundeten Archäologen haben dieses Jahr im März die weiße Krone von Oberägypten, dreimal darfst du raten, auf Teneriffa ausgegraben. Sogar mit hieratischen Inschriften, das sieht zumindest so aus wie hieratisch, wir lassen das gerade von Weltägyptologen prüfen. Und dreimal darfst du raten, das Zeichen des Skorpions ist mit dargestellt.
Okay. Das
ist eine ikonografische Mythologie. Wir haben die Pyramiden, wir haben die Gottheiten, haben jetzt sogar das Königssymbol. Wir haben dieselben Schiffe gefunden auf Teneriffa, dieselben Seitenschwertdarstellungen. Ich bin als Naturwissenschaftler, ich glaube nicht an Zufälle. Das sind mir schon so viele Zufälle, dass ich eben nicht anders kann, als einen gemeinsamen Ursprung dieser Felsbilder, dieser Königssymbole, dieser Stufenpyramidenarchitektur und natürlich auch der gemeinsamen Mumifikation von den Verstorbenen. Die haben dieselben Mumifikationstechniken. Ich stelle gerade einen Vortrag zusammen, den ich nächste Woche auf einer großen internationalen Archäologenkonferenz in Patras in Griechenland halte. Wir haben dieselbe Ikonografie, wir haben dieselbe Felsbildtypologie. Das ist mir alles ein Stück weit zu viel Zufall. Und das ist ja der Grund, warum ich diese Abora-Schiffe dann erfunden habe, um zu zeigen, das Internet der Steinzeit und des Altertums, das waren die Meereswege, das waren die Winde und Meeresströmungen, wo es überhaupt kein Problem war, von Mesopotamien kommend nach Oberägypten zu segeln. Dort haben sie ihre Schiffe neu gebaut und sind über Sardinien, Menorca, nach Gibraltar gesegelt, wo wir überall dieselben Stufenpyramiden haben. Von dort sind sie mit dem jungen Kanarenstrom nach Teneriffa übergesetzt und den Rest der Geschichte erzählen wir ja im nächsten Teil.
Ja, absolut faszinierend.
Also ich würde sagen, der Name Abora stammt von den Kanarischen Inseln, aber in Wirklichkeit ist es eine alte dualistische Kraft aus dem Ostmittelmeer und aus dem Ostmittelmeer und der Name stammt eben auch von dort, wie wir aus der elamitischen Religion wissen.
Ja, Mohnbrötchen schreibt, der Gast erzählt sehr spannend, will jetzt selber kleine Flöße aus Holz etc. bauen und hier auf dem Bach treiben lassen.
Unbedingt.
Und Dude Skywalker ist dabei und der Dude Skywalker fragt auch, wie viel Stauraum hattet ihr denn auf diesem Boot?
Ganz wichtige Frage. Und zwar muss man sich so vorstellen, wir haben ja keinen hohlen Rumpf. Alles, was wir mitnehmen konnten, musste zwischen die beiden Relingrollen und unseren Kajüten reingestaut werden. Wir haben in Vorbereitung zu Abora 2 Versuche mit dem authentischen Papyrusbootmodell aus Bolivien gemacht, also als Totora-Schilf, mit Professor Kai Graf, der die Elbruck-Yacht rekonstruiert und optimiert hat, haben festgestellt, dass so ein großes 12 Meter langes Floß wie Abora 3 ja war, etwa 40 bis 50 Tonnen Auftrieb erzeugt. Es hätte also für uns überhaupt kein Problem gemacht, wenn wir den Platz gehabt hätten, 5 Tonnen Tabak und Nikotin vom einen Ende der Welt zum anderen Ende der Welt zu segeln. So viel Platz hätten wir gar nicht gehabt. Also man muss sich ja vorstellen, das wiegt ja nicht, diese Tabakblätter und auch diese Coca-Blätter, das sind ja Trockengewichte von wenigen Gramm, so ein Beutel. Also ich will nur sagen, wir hätten genügend Platz gehabt, um also solche Güter von einer Seite des Atlantiks auf die andere Seite zu segeln. Wir haben ja 2 Tonnen Wasser in Schläuchen und 1,5 Tonne Wasser in Flaschen mitgenommen. Wir haben da etwa 1,5 Tonne Lebensmittel dabei gehabt und unser persönliches Gepäck hat bestimmt auch so 3-4 Tonnen gewogen. In der Wasserlinie von Abora 3 hat das nichts ausgemacht. Das hast du dem Floß nicht angesehen, ob wir diese 2 oder 5 Tonnen drauf hatten.
Interessant.
So gewaltig ist der Auftrieb.
Also was ist jetzt wirklich zum Abschluss mal von Abora zu kommen, aber was siehst du da jetzt als von der Zeitstellung her? Wann war da der erste Austausch, der erste Transatlantik, nicht Flug, sondern Überfahrt, der also Urgeschichte eigentlich? Also von wann reden wir da?
Also ich will dich jetzt nicht völlig mit Schucke im Kopf machen. Ich bin Schalkolithiker. Ich beschäftige mich fast ausschließlich mit der Kupfersteinzeit. Und da war der erste Überflug über den Atlantik. Ich würde sagen, der hat noch im 4. Jahrtausend vor Christus, im Übergang zum 3. Jahrtausend vor Christus stattgefunden. Wenn du mich aber fragst, war das der erste Überflug mitnichten, denn wir haben in Nordspanien...
Überflug, du meinst jetzt, was meinst du?
Also die Überfahrt, gell? Das war so spaßhaft gesagt.
Ja.
Es gab aber vor der letzten Eiszeit schon Leute, die das gemacht haben. Die sogenannten Solutrien und Magdalenien. Wir haben in Nordspanien, also in Kantabrien, Asturien, aber auch in Südwestfrankreich, gigantische voreiszeitliche Höhlensysteme, die nicht nur die gleichen Schiffe zeigen, die zeigen sogar schon Blankenschiffe mit Kiel, was meine Schalkolithiker nicht haben. Aber was die noch zeigen, sind sogar echte Karten- und Strömungssysteme, die das Kanaren-Golfstromsystem wahrscheinlich wiedergeben. Und wir haben einen ganz berühmten Fund, der kurz vor Ende meiner Doktorarbeit in Amerika veröffentlicht wurde. Da haben Fischer schon in den 70er Jahren voreiszeitliche Steinklingen hochgeholt aus der sogenannten Pre-Clovis-Kultur. Und das konnten die anhand von Mastodontern, also Urelefantenknochen, die sie mit hochgeholt haben, auf dem Alter von 21.000 vor Christus datieren. Und die Materialanalysen an den Feuersteinklingen haben ergeben, dass das Zeug aus Südwestfrankreich stammt. Also von dieser Solutrien-Kultur, aus dem gleichnamigen Dorf Solutrien. Das ist ein Dorf irgendwo in Südwestfrankreich, ähnlich wie Negada in Ägypten. Was bedeutet, dass diese Europäer schon vor über 21.000, 22.000 Jahren dahin gekommen waren.
Wow, okay.
Ich behaupte nicht per Schiff.
Ja.
Ich behaupte, die sind als Robbenjäger, das Bruce Bradley und Professor Stanford, die, ich bin mit den beiden viele Jahre in Kontakt gewesen, die haben das schon vor 30 Jahren behauptet, anhand der Ähnlichkeiten in den Feuersteinklingen, anhand der Ähnlichkeiten in der Felsbildmorphologie, wo sie sich manchmal in Amerika, vor allem im südlichen, also heute Florida, South Carolina, North Carolina, da hat man diese Pre-Clovis-Funde und auch diese Klingen gemacht, ja. Die sind gehetzt worden, wie der Teufel das Weihwasser scheut. Also, die haben sie gesteinigt, geteert, gefedert, lebendig angebrannt, wieder zum Leben erweckt. Die Leute sind nie so richtig aus der Hüfte gekommen, bis eben neuerer Zeit die Molekularbiologie ins Leben gerufen wurde. Und das ist ein Riesenkapitel. Da müsste man eigentlich eine Sondersendung drüber machen über Humangenetik, was ich ja auch als Generalist und transdisziplinärer Forscher in meiner Doktorarbeit gemacht habe. Ich habe aber keine Menschen sequenziert. Wir haben frühgeschichtliche Flaschenkürbisse sequenziert, die schon vor unglaublichen 13.000 Jahren nach Mexiko gekommen waren, aber in Afrika domestiziert wurden. Also das sind so viele Hinweise, Evidenzen, eigentlich müsste man sagen, Beweise, die zeigen, dass Kolumbus wirklich nur der Wiederentdecker war. Aber deine Frage war ja, haben wir die erste Überfahrt in der Geschichte der Menschheit gemacht? Die muss ich verneinen. 10.000 Jahre vor uns sind schon die Pre-Clovis-Leute von Südwestfrankreich und Nordspanien dorthin erst hingelaufen oder hingepaddelt. Als dann die Eiszeit zu Ende ging, haben dann die Nachfolgekultur, die heißen genannt nach dem Fundort Magdalenien-Leute. Und die Magdalenien-Leute haben fantastische Schiffe dargestellt. Und das ist aber eine andere Geschichte. Ich will nur sagen, wir waren nicht die Ersten.
Also vor 20.000 Jahren waren die ersten Überfahrten. Habe ich das
zumindest das, was ich bildhaft und mit Hilfe von Single-Nukleotid-Polymorphismen, Entschuldigung, es versteht kein Mensch, muss man auch nicht verstehen, wir können mit Hilfe von Single-Nukleotid-Polymorphismen zeigen, dass dort europäische Haplotypen im Genom der heutigen Indianer nachweisbar sind. Und wir haben da, nicht ich, das hat ein Genetiker-Team an der University in Utah gemacht, die haben mit Hilfe der molekularen Uhr, die haben sich Gene ausgesucht, die nicht so konservativ geschützt sind, die regelmäßig mutieren, und konnten dann mit Hilfe solcher Sequenzierungen und genetischen statistischen Berechnungen zeigen, dass irgendwann zwischen 13.000 und 18.000 vor Christus genetisch, ja, diese Gene aus der alten Welt, nicht aus Asien, sondern aus Europa, irgendwie darüber gekommen sind. Punkto.
Okay, ja. Wirklich faszinierend. Natürlich, also das Geschichtsbild stellt das natürlich schon auf den Kopf. Ja. Ne?
Du löst die Meuterei auf der Bounty aus. Aha. Ich habe meinen Professor, mein letzter, ich hatte ja drei Professoren, einen in Bonn, einen in München, dann einen in, das muss ich unbedingt erzählen, so muss mein nächster Expeditionsfilm anfangen, so als Hollywood-Production. Mein Professor in Erlangen, Name sage ich jetzt nicht, um ihn zu schützen, weil ich ja da durch meinen Cheops-Skandal ihn sehr in Bedrängnis gebracht habe, was mir leid tut, aber ich war unschuldig, komme ja gleich drauf. Der hat gesagt, du kriegst deinen Doktortitel, Punkt. Aber ich stürze dich erst in die schlimmste Schlacht der Götter, Clash of Civilizations. Ich lade alle Archäologen ein, ich lade alle frühen Vorgeschichtler ein, ich lade alle Biologen ein, alle Kultur- und Sozialwissenschaftler, und vor denen hältst du vor deiner Doktorarbeit deine Antrittsrede. Ich sage, du Scheiße, 500 Leute. Der Saal war brechenvoll. Und ich, frisch von meiner Atlantiküberquerung, bringe eben da meine Clovis-Funde, meine Bilder aus. Es gibt eine Höhle, die heißt Cueva de El Castillo. Das ist die beste Paleo-Höhle aller Zeiten. Wäre ich nicht Freund von Thor Heyerdahl, müsste ich eigentlich sagen, dass das von Erich von Däniken und Ufologen an die Wand gemalt wurde. So fantastische Schiffe, so fantastische Landkartensysteme, die ich ja als Kenner der Kartografie auslesen kann. Und das Entscheidende ist, das habe ich in diesem Kolloquium gezeigt, und du kannst dir nicht vorstellen, was da abging. Da ist der Erste aufgesprungen. Sie sind ein Scharlatan. Schämen Sie sich, in diesem Hause solche Sachen hinzustellen. Ich bin Professor für Ur- und Frühgeschichte und kenne diese Darstellung seit über 50 Jahren in meinem Berufsleben. Was Sie hier machen, ist irgendwie ein Vertrauensbruch für die Akademie. Und dann sagt er, dann ist er auf die Bildinhalte eingesehen. Sie stellen das als Schiffe dar. Und stellen Sie sich vor, die wären mit Flaschenkürbissen aus Afrika vor 14.000 Jahren dorthin transportiert worden. 14, der hat geschrien, als würde der brennen. Der hat gespuckt vor lauter Wut. Und das mit Schiffen vor 14.000 Jahren. Ich glaube zu wissen, dass es vor 14.000 Jahren, vor der letzten Eiszeit, keine hochseetüchtige Schifffahrt gab. Und hat getrampelt und geschimpft. Ich habe mich dann so über die Kante gelehnt. Manchmal habe ich ja ein bisschen die große Fresse, muss ich zugeben. Ich entschuldige mich dafür. Und habe den da reden lassen, bis er so sein Adrenalin verbrannt hatte. Und habe so getan, als hätte ich eine Brille auf. Und habe dann die Brille so ein bisschen keck hochgeschoben. Also immateriell. Und ich sagte, Herr Professor, danke für Ihren Kommentar. Ich kenne Sie ja nicht. Wir sind neue, wir kennen uns nicht. Aber wenn Sie sagen, ich glaube zu wissen, schauen Sie mal bitte an die Decke hoch. Was ist das hier? Sehen Sie hier ein Kirchenschiff? Wir sind hier in der Universität. Und wenn Sie mir als Argument entgegnen, ich glaube zu wissen, muss ich Sie enttäuschen. Da sind Sie bei mir der falsche Kandidat. Ich habe aber einen Rat für Sie. Schreiben Sie es auf, fahren Sie mit dem Zug nach Wittenberg. Heute ist ja der Luthertag, heute ist ja der 31.10. Reformationstag. An dem Tag hat vor 500 Jahren Luther seine 70 Thesen an die Wand genagelt. Nageln Sie Ihre Thesen dort dran. Vielleicht kommt ja ein neuer Luther vorbei und entdeckt Sie wieder. Aber ich habe Ihnen eben invasionsbiologische, humangenetische, pflanzengenetische, felsbildkundliche, experimentalarchäologische, astroarchäologische, kartografische Evidenzen vorgetragen. Und was Sie glauben, geht mir vorbei. Aber ich erwarte von Ihnen, dass Sie mich fachlich widerlegen. Die faktalische Macht oder die Macht von Evidenzen, das ist Ihre Aufgabe. Und das ist, wo Sie mir bei mir auf Stein stoßen. Entschuldigung. Durchgefallen. Ein Raunen ging durch den Raum. Du kannst dir nicht vorstellen, was da abging. Es dauerte keine 2 Minuten. Sprang der nächste Gelehrte auf. Noch erregter, noch furchtbar, also wirklich so aggressiv. Da werden auch Professoren zu echten Menschen, weil sie sind ja auch nur Menschen. Die fanden sich so angepisst von meiner Vortragsweise. Ja, ich habe sie ja noch bewundert bei Abora 2. Bei Abora 3 schon nicht mehr. Aber nochmal, was mein Vorredner gesagt hat, Sie sind ein Scharlatan. Ich möchte das Wort nochmal aufgreifen. Ich habe in Vorbereitung dieses Kolloquiums nur mal zwei Artikel aus dem Netz gezogen. Der eine mit einem Reuters-Index von 18,6, das ist das höchste, was es gibt. Der andere mit 17,3. Und beide Artikel beschreiben den Flaschenkürbis als in Indien oder Japan domestizierte Pflanze, der mit den Yomon-Kulturen 6000 vor Christus nach Amerika gekommen ist. Und Sie platzieren hier ein gespinntes Bild von irgendwelchen Nukleotiden, Seefahrten, Felsbildern, paläolithischen Landkarten. Das ist Scharlatanerie und brüllte dort rum, als hätten sie denen keine Ahnung was abgeschnitten. Ich dachte, du Scheiße, was geht denn hier ab? Und ich sagte, ja, das ist interessant, was Sie sagen. Sie beschreiben hier eindeutig ein chronologisches Paradoxon. Und ich muss sagen, ich bin ja fasziniert, wie Sie sich das darstellen. Aber haben Sie eine Ahnung, wem Sie hier gegenüberstehen? Haben Sie einmal in meine Vita geschaut? Nicht, dass ich 13 Stürme den Atlantik überquert habe, macht mich überlegen, sondern ich habe 20 Jahre lang mit der Akademie der Wissenschaften, mit dem High-Level hochgerankten Fraunhofer-Institut und Leibniz-Institut für Kulturwissenschaften, also für Pflanzengenetik und Pflanzendomestikation zusammengearbeitet. Was glauben Sie, wen Sie hier stehen sehen? Ich arbeite mit den besten genetischen Laboren der Welt zusammen. Wir haben in Utah, in London, in Gardasleben High-Level-sequenziert, da ist Ihre Universität hier in Erlangen, in Dorf, eine Kunterkinte-Gemeinschaft. Was bilden Sie sich ein? Mich so anzumachen. Okay. Und außerdem, um Sie mal fachlich wieder ins Boot zu holen und nicht persönlich, Sie, wie Sie mich hier beleidigen, was eine Unverschämtheit ist. McNeish ist der Begründer der Amerikanistik. Der hat in den 70er Jahren in Mexiko drei Höhlen mit Flaschenkürbissen ausgegraben und wir haben von der Universität in Utah diese Proben für unsere Sequenzierung gekriegt. Die sind fachlich approved auf 9000 vor Christus datiert und zeigen dieselben Nukleotidpolymorphismen wie die altweltlichen Flaschenkürbisse, was im Umkehrschluss nur bedeutet, dass der Flaschenkürbis aus der Natur voll domestiziert durch Menschen nach Amerika übertragen worden ist und nicht durch natürliche Triften. Sollten Sie recht haben, würde das bedeuten, dass Sie hier den besten Beweis für Erich von Däniken zusammengetragen haben. Außerirdische sind in Zeitreisen auf die Erde gekommen, haben diese 13.000 Jahre alten Domestizierten 6.000 Jahre durch die Zeit in einem Zeittunnel nach Mexiko transportiert und dort in Japan und Mexiko vergraben. 3.000 Jahre sind aber unsere Funde jünger als älter als ihre. Also muss nach ihrer Nomenklatur Erich von Däniken recht haben und nicht der Naturwissenschaftler Dominik Görlitz. Machen Sie Ihre Hausaufgaben und kommen Sie danach wieder setzen lassen.
Okay.
Ich sage dir, es ging noch weiter. Ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Ich bin dann meinem Professor in sein Dienstzimmer hinterher getrabt. Dachte, so eine Scheiße. Jetzt hast du es vergeigt. Verdammter Mist, jetzt hast du es endgültig übertrieben, Görlitz. Und dann hat er gesagt, wollen Sie einen Kaffee? Ich sage, ja, setzen Sie sich mal hin. Und da habe ich mich hingesetzt, wirklich zitternd, weil ich auch noch voller Adrenalin war. Das sind noch schlimmere Geschichten. Es war noch viel länger, aber ich will die Zeit nicht vergeuden mit solchen Schwachsinn. Und da hat sich der Professor hingesetzt, ich kann das nur so erzählen, nahm beide Hände, nahm seinen Kopf in die Hand und sagte, ach du Scheiße, so ein absoluter Wahnsinn. Und da habe ich mich dann getraut, so hochzugucken hinter meiner Kaffeetasse, habe mich mit meinem Untertellerchen fast beschützt, wie so ein Schwert, also wie so ein Schild, habe die Untertasse mit hochgehalten. Ich dachte, wenn er dir jetzt einen aufs Maul hält, hält er die Untertasse hin, dass er auf Porzellan schlägt. Und habe ich gesagt, Herr Professor, war ich denn so schlecht? Nein, Sie waren genial. Sie haben endgültig Ihren Doktortitel. Das Rigorosum können Sie schon abhaken. Das haben Sie heute bestanden. Das kann ich nie wiederholen, was Sie hier eben gemacht haben. Aber meine Kollegen, ich bin ja entsetzt. Mit welchen Akademikern habe ich es zu tun? Ich dachte, du Himmel, der wurde richtig blutrot und hat sich wirklich schwerst geärgert. Und er sagte, was Sie Ihnen vorgehalten haben, war doch alles nur Kokolores, irgendwelcher Unsinn, den sie sich aus dem Netz gezogen haben und der erste Kollege, den sie da abgewatscht haben, das war genial, weil in der Akademie geht's nicht um richtig oder falsch, richtig oder das, sondern das waren ja nur Paradigmen, mit der mein Kollege sie bombardiert hat. Und sie sind so gekonnt ausgewichen und haben ihm quasi den Spiegel vors Gesicht gehalten und haben mit prädiktiven Fakten gekontert und haben ihn völlig ins Leere laufen lassen. Herr Kölitz, das war ordentlich, aber ich bin entsetzt, mit wem ich es hier zu tun habe. Und er sagte, ich habe in der Akademie gelernt, dass man eine Hypothese nicht mit einer Gegenhypothese beantwortet, sondern mit akademischen Fakten. Und das haben all ihre Kritiker nicht getan. Und da hat er gesagt, Chapeau, das war das beste Kolloquium, was ich je gesehen habe. Und es dauerte keine 4 Wochen, bekam ich einen riesigen Brief, bestimmt DIN A3 oder so, oder, ja, DIN A3 muss es gewesen sein, mit goldener Bulle und allem drum und dran, lese ich dann Universität, Rektorat der Universität Friedrich-Alexander. Ich dachte, scheiße, hast du deine Entlassungsurkunde von deiner Doktorarbeit. Und was war drin? Der Rektor der Universität Nürnberg, Erlangen-Nürnberg, hat sich für das unrühmliche Auftreten seines Lehrkörpers in allerhöchster Form bei mir entschuldigt.
Wow, okay. Interessant.
Ich sage dir nur, Clash of Civilizations. Also ich sag mal, Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Ja. Wir haben's, ob Citizen Scientists oder Bürgerforscher, in erster Linie mit Menschen zu tun. Und jetzt kommen wir ja zum nächsten Thema. Es ist ein psychologisches Dilemma, in dem wir stecken, warum wir uns so schwer tun, neu zu denken, Altes über Bord zu werfen und neue Fakten, neue Theorien zur Kenntnis zu nehmen. Und ich sag's nochmal, da leiden Bürgerforscher genauso wie Berufswissenschaftler drunter.
Definitiv, ja, genau. Und das nächste Thema, zu dem wir kommen, du hast das schon ein paar Mal jetzt auch angeteasert und ich habe es ja auch im Ankündertext erwähnt. Also du hast auch in Ägypten geforscht mit Stefan Erdmann, glaube ich, zusammen. Mhm. Und ihr habt auch ein Buch geschrieben und im Zuge dessen hast du Proben entnommen, also so ein bisschen was abgekratzt oder so von der Decke, glaube ich. Aber erzähl vielleicht du, weil es kam dann ja zu einem ziemlichen Eklat.
Ja, ich sage einfach mal, wir haben nach Heinrich Schliemann den größten Skandal in der Archäologiegeschichte ausgelöst. Hm. Also der wirklich wie ein Tsunami über mich weggefeuert ist.
Wir schwingen uns von einer Superlative in die nächste heute Abend.
Ja, muss ich ja, weil ja. Das muss ich einfach so sagen, weil eigentlich war es EDK. Ende deiner Karriere. Also EDK, Ende deiner Karriere. Aber ich muss sagen, ja, am Ende, jetzt ist es ja über 10 Jahre her, seitdem das vorbei ist, 12 Jahre eigentlich. Das war genauso irre wie das, was ich vorhin erzählt habe. Also erstmal Stefan Erdmann und Jan von Helsing, mit den beiden bin ich gut befreundet. Die habe ich in meiner erfolgreichen Ausstellung in Dresden 2012 kennengelernt. Da habe ich also so eine Abuha-3-Ausstellung im Verkehrsmuseum der Stadt Dresden gemacht. Das war die erfolgreichste Ausstellung seit Gründung des Museums, seit Beginn der DDR. Also die hatten in 5 Monaten über 300.000 Besucher oder 250.000 oder 280, ich habe es vergessen, irgend sowas bei knapp 300.000 Besuchern. Und die war so erfolgreich, dass eben auch Stefan und Jan von Helsing kamen und haben sich das angeguckt. Und weil ich mit denen, das sind ja mein Alter so ungefähr, wir haben einen guten Draht gefunden. Ich kenne die so ein bisschen aus der, ja, was du so vorhin so ein bisschen die komische Presse genannt hast, wie nennt sich das, Grenzwissenschaft. Ja, und viele haben mich auch gewarnt, trefft die nicht und es ist böse und so weiter. Die sind ganz, ja, wir haben einen guten Draht gehabt und haben uns eigentlich gleich gut verstanden. Und das war mir auch unverständlich. Die haben ja auch schon Cheops-Projekte vorher gemacht, wo sie 7-mal Proben aus der Pyramide geholt haben. Ich sag, ey, ihr seid Bürgerforscher. Wie kommt ihr denn in 3 Teufelsnamen in das hermetisch abgeschlossene Bauwerk rein und holt dann noch Proben ins Ausland, untersucht das im Ausland, veröffentlicht das in Filmen, die Bücher vom Cheops-Projekt, den ihren Cheops-Projekt, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, das hieß nicht Cheops-Projekt, aber so ähnlich, ist in den 20 Ländern übersetzt worden. Also das war ein super erfolgreiches Projekt mit Filmen und so weiter. Und sagte der Jan Helsing, also Jan heißt der Jan Hohle, sagt, das ist ganz einfach, wir haben dort gefragt, das hat gekostet, das haben wir bezahlt und da durften wir rein. Ja, das ist eine Besuchergenehmigung, aber wir konnten die rein. Nee, das war kein Problem. Wir haben Herr Wast getroffen, haben das mit dem geklärt, dass wir das Dresdner Fresenius-Institut im Boot haben und dass wir eben die Schauberger-Theorie versuchen nachzuweisen, dass die Cheops-Pyramide eine riesen Wasserpumpe war, wo also das Wasser pneumatisch in die hohen Schächte gepumpt wurde und dass diese Pyramiden riesen Verdunstungskegel waren, wo aus den südlichen und nördlichen Luftschächten das Wasser abgelaufen ist und durch die Tageshitze in größeren Mengen das Wasser verdunstet war, am Ende der Jungsteinzeit die Versandung der Sahara zu unterbinden. Das ist Schaubergers Theorie zu den Pyramiden. Und Jan und Stefan haben das
nie gehört. Ich fühle mich mit Schauberger.
Du das Buch von Jan und Dings lesen. Oder besser, du liest mein Buch über Cheops-Projekt, das echte Cheops-Projekt mit dem Eisen der Pharaonen. Da gehe ich natürlich auch drauf ein. Stefan hat das natürlich auch dargestellt. Wir sind ja Co-Autoren von dem Buch. Und ich muss sagen, ohne wieder arrogant rüberkommen zu wollen, ich habe mit Stefan dort, oder wir haben zusammen, das Baurätsel der Cheops-Pyramide gelöst. Und das nicht nur mit unseren Analysen, die wir im Fresenius-Institut genau wie vorher gemacht haben, sondern auch mit dem epochalen Hebe-Experiment in Lennestadt im Sauerland. Da kommen wir am Ende dann drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Die waren für mich ganz vernünftig, auch wenn ich den Ansatz, den sie betrieben haben, nicht unterstützt habe als Wissenschaftler. Und dann kam Stefan zu mir nochmal persönlich, hat mich auch zu Hause besucht und sagt, Dominik, ich habe da mal was gefunden. Ja, was ist denn das? Und da hat er mir ein Analogfoto gezeigt, wo an den Deckenbalken, also an den Dachbalken, die die Königskammer überqueren, was auch immer das für eine Kammer war, wir wissen alle, dass Cheops nur zur Resurrection-Zeremonie in der Kammer lag. Der wurde nach dieser Zeremonie aus der Pyramide rausgebracht und woanders verscharrt. Aber die Kammer wurde trotzdem verschlossen, weil er der spirituelle Geist in der Kammer von Cheops war. Es ging nie darum, den Menschen da drin zu begraben, sondern seine physische Seele, K. Darum ging's. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. Und lange Rede, kurz Sinn, ich habe da was entdeckt an dieser sogenannten Grabkammer von Cheops an der Decke. Und das sind so zungenartige Verfärbungen, die auf jedem Deckenbalken gegenüberstehen, also gegenständig, in gleicher Größe, gleicher Farbe, gleicher Form. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, aber mir war klar, das muss den anthropogenen Ursprung, also menschengemachten Ursprung geben. Und Stefan hat mir erzählt, der ist erst zu den ägyptischen Archäologen gegangen. Hier, was haltet ihr davon? Wollen wir das nicht gemeinsam untersuchen? Dann haben sie ihn rausgeschmissen. Nee, wollen wir nicht. Dann ist er zu den deutschen Ägyptologen in Kairo gegangen, die mir ja sehr geholfen hatten, 10 Jahre vorher, mit meinem Negate-Kultur-Seitenschwerter Schiffsbildern. Und dann haben sie den wieder rausgeschmissen mit der Begründung, Herr Erdmann, sparen Sie sich Ihr privates Geld, suchen Sie sich andere Forschungsobjekte, das, was Sie da oben sehen wollen, das ist großer Kokolores. Unsinn, da machen wir nicht mit. Und dann hat mir Stefan das eben gesagt, gezeigt, dass erst in Dresden, dann bei mir zu Hause, wir sind immer noch im Jahr 2012, ein Jahr nach meiner Promotion, nee, das war das Jahr meiner Promotion. Und da sagte Stefan, was hältst du davon, wenn wir nach Ägypten gehen, das analysieren? Ich sage, hast du eine Macke? Ich gehe doch nicht in die Pyramide rein und mache da irgendwelche Proben ab. Da können wir uns ja gleich hier in Chemnitz in die JVA begeben und uns einsperren lassen. Sagt er, nein, überhaupt nicht. Guck an, ich habe es extra für dich mitgebracht. Jede Untersuchung, die wir bisher gemacht haben, war durch keinen geringeren als Tsai Hawass autorisiert. Der hat jedes Mal unser Buch gekriegt. Wenn wir einen Film gemacht haben, wir haben nicht über alle 7 Kampagnen im Film produziert, aber über einige, hat jedes Mal das bekommen. Es war nie ein Problem, das außer Landes zu nehmen. Es war nie ein Problem, im Dresdner Fresenius-Institut das zu analysieren und dann später mit dem Kopfverlag zu veröffentlichen. Und wir haben nach wie vor auch zu Hawass Kontakt. Alles ist clean, alles sauber. Ich sage, das glaube ich dir nicht. Doch. Und meine Lebensgefährtin, kennst du ja schon vom Zuhören, Cornelia Lorenz, also Conny, saß ja mit am Tisch, wo sagt am Stefan, das geht so nicht, Dominik ist gerade frisch promoviert. Wenn da irgendwas anrüchig ist, du zerstörst die Karriere meines Mannes. Sag ich, ja, auch mir, meine, als eigene Persönlichkeit. Du sagst, Stefan, wenn ich mitkomme, dann nur unter 2 Bedingungen. Erstens, ich möchte die Genehmigung auf dem Tisch haben, bevor ich ins Flugzeug starte. Und zweitens, ich möchte mit dieser Genehmigung ins Supreme Consulate of Antiquity, um mir mündlich bestätigen zu lassen, dass das geht. Naja, sagt Stefan, völlig easy, kein Problem. Der ist also, hat also das mit seinen Kontakten dort. Die Genehmigung kam eine Woche früher oder 4 Tage früher. Ich bin dann hingeflogen, habe 2 Tage vor der Analyse im Supreme Consulate of Antiquity irgendwo an den Gizeh-Pyramiden den General Manager des Gizeh-Plateaus 2 Tage vorher kennengelernt, den an Stefan sein Bild genau erklärt, was da ist und warum wir es machen und was wir machen wollen, dass wir das wie vorher wieder ins Fresenius-Institut exportieren und dass wir dann das veröffentlichen wollen, was die chemische Substanz ist. Und der Gaber Ali Omar, so hieß der Chefarchäologe vom Gizeh-Plateau, ein promovierender Ägyptologe, so ungefähr, damals war so, würde den so Anfang 30, Mitte 30 schätzen, war auch total interessiert. Oh ja, Dominik, überhaupt kein Problem. Die einzige Forderung, die ich stelle, ich will dieser Veröffentlichung mit dabei sein, was ich ja verstehe. Weil wenn wir dort was Spannendes finden, ist das ja für ihn ein riesen Karrieresprung. Und ich habe auch nochmal mit ihm dann gesprochen, ist das ein Problem wegen Datenschutz und Gesetz? Nein, sagt er, der Stefan hat das ja schon viele Jahre lang gemacht. Hier ist alles sauber, d'accord. Es ist im Rahmen unserer juristischen Gesetze. Und hat dann auch noch mal extra auf die Genehmigung handschriftlich draufgeschrieben, ich werde als General Manager bei der Beprobung mit dabei sein. Mit seiner Unterschrift. Ist schwarz auf weiß im Cheops-Buch drin, was wir geschrieben haben, Stefan und ich. Und auch die exemplarischen Genehmigungen, die Havas für Stefan und Jan van Helsing unterschrieben hat. Also ohne die Signature von Havas wäre ich nie mitgekommen. Hätte ich das nie gemacht. Und Havas war ja übrigens in der Zeit 2013... Orange Revolution war ja 2012 abgesetzt, mehrfach abgesetzt worden. Er war nicht mehr an der Macht, obwohl er natürlich noch im Hintergrund die Fäden gezogen
hat. War er nicht dann irgendwann nochmal auch im Gefängnis? Da war doch.
Er kommt ja gleich.
Ah, okay.
Wir haben das dann gemacht, aber Gaber war mit dabei und wir hatten kein Wasser mitgebracht, haben wir vergessen, weil wir ein ganzes. Ich muss dazu sagen, Professor Peter Chatter, der ist Ägyptologe an der Universität Turin, Farbspezialist für ägyptische Malereien, der wurde mir, ich habe in der Zeit schon angefangen, mein zu habilitieren über antike Kartografie, Stichwort Cueva de El Castillo und Transatlantikreisen war mein B-Promotionsthema oder wäre es geworden, bei Professor Manfred Buchheutner, der noch wichtig wird und immer noch wichtig ist für mich, obwohl ich bin ja dann aus der Uni rausgeflogen. Da konnte mich mein Professor auch nicht davor schützen, also es kommt ja erst noch. Auf jeden Fall, lange Rede, kurz Sinn, habe ich mit dem Professor aus Turin, habe ich mich zusammen telefoniert und ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja zwar ein transdisziplinärer Wissenschaftler, aber Entschuldigung, ich weiß auch nicht alles und habe also dann in Farbspezialisten aus Ägypten peinlichst interviewt mit Dr. Bernd Mehlich vom Fresenius-Institut, der das dann alles umsetzen musste, der also dann auch eingewiesen wurde von Peter Schatter, wie er das untersuchen soll, was er untersuchen soll. Und unsere Hypothese war ja, dass das irgendwelche Fackelreste sind von irgendwelchen Fackeln, die eben Bretter geschützt, weil die Muster so gleich sind, dann eben Licht ins Dunkel dieser Grabkammer gebracht haben, als sie die fertig gebaut haben. Das war unsere Initial Hypothesis, hätte man auf Englisch gesagt. Und unsere Initialhypothese, unsere Ausgangshypothese. Und so hat dann der Pitteschatter uns geraten, ihr müsst Alkane und Alkine nehmen, also alkoholische Lösungsmittel, um diese organische Schicht, was es auch immer ist, mit Wattepads runter zu ätzen. Naja, das hat der Bernd Mehlich vom Fresenius-Institut perfekt organisiert, uns genau zusammengestellt. Und so sind wir ja dann auch in die Grabkammer gekommen, alles hingemacht. Und jetzt wird der Buchreutner wichtig aus Graz. Der kommt eigentlich ursprünglich von der Uni Graz. Und der hat mir durch meine Ausstellung, genau wie sich der Stefan gemeldet hat und Jan, hat mir eine Stelle in antiker Kartografie angeboten, wo ich sagen muss, das ist eines meiner Spezialthemen. Ich bin zwar kein ausgebildeter Kartograf, aber ich habe mir so viel ungestaltes Wissen über die Kartografiegeschichte angelesen, auch über die antiken Autoren, dass ich da echt ich bin schon einer von wenigen Leuten, die sich perfekt in einer Art Antarktis-Kartografie auskennen. Ich kenne alle Mappen, ich kenne die Erscheinungen, ich kenne die Interaktionen, ich kenne die antiken Gelehrten, ich habe also Herodot, Platon, die ganzen Bücher in deutscher Übersetzung gelesen, Strabon, bla bla bla, was es eben so gibt. Und dadurch hat der Manfred mir eine Habilstelle in Dresden angeboten. Und das war aber wichtig, diese Kenntnis der antiken Autoren, die ja alle Ägypten verliebt waren, alle über Ägypten viel geschrieben haben, unter anderem auch Plinius der Ältere, der jetzt ins Spiel kommt. Und ich bin dann das erste Mal, nachdem die mir völlig unprofessionell in 6 Meter Höhe die Leitern zusammengebaut haben, um an diese schwarzen Verfärbungen zu kommen, ohne Werkzeug das erste Mal da hochgeklettert, habe meine Kopflampe angeschalten und wäre vor Schreck fast von der Leiter runtergefallen, weil ich ein ganz starkes, kräftiges, metallisches Leuchten plötzlich sah, was du so von unten nicht siehst. Da erscheint die Top schwarz. Wenn du die aber von der Seite anstrahlst, leuchtet das graumeliert metallisch. Und da war mir sofort klar, verdammte Grütze, oh mein Gott, das sind Reste von Eisenabdrücken. Und wer hat das beschrieben? Anaximander von Milet ist der Erste, der das beschreibt. Und richtig ausführlich beschreibt das Plinius der Ältere unter Berufung auf Anaximander von Milet, dass nämlich dort Magnetit an der Decke war. Also Magnetit ist ein Eisenoxid, wie Hämatit oder Titanit oder es gibt 4 Eisenoxide. Also entsprechend der Redoxstufen, das sich irgendwie noch an Chemieunterricht erinnert, muss ich ja nicht erinnern. Und Hämatit ist eines der vielen Eisenoxide, steht am Ende der Redoxkette. Und Magnetit hat 2 Eigenschaften, die nur Magnetit hat. Es ist magnetisch, was Hämatit nicht ist. Also Hämatit ist, wird man auf Deutsch Rost sagen. Also Rost ist nicht mehr magnetisch, Eisen schon. Und als einziges Eisenoxid ist Magnetit eben magnetisch, deswegen heißt es ja auch Magnetit. Und zwar stammt der Name von Plinius dem Älteren. Der hat diesen Oxid, diesen Namen gegeben unter Berufung auf Anaximander von Milet. Das ist über 2850 Jahre her, weil der Anaximander sagt, es gibt nur einen Ort, wo du das Magnetit als großes klumpenartiges Gebilde findet. Das ist nördlich von Thessaloniki, ein kleines Dorf namens Magnes, wo es den Ziegenhirten immer die Eisennägel aus den Schuhen zog. Und das hat Plinius der Ältere als Synonym für die Namensgebung gegeben, weil es eben magnetisch ist. Und zweitens ist Magnetit das einzige Eisenoxid, was gegen das Licht metallisch glänzt. Und genau das habe ich in dem Moment in 6 Meter Höhe auf einer völlig wackeligen Leiter bei 130% Luftfeuchtigkeit, einem üblen Gestank und Geruch. Könntest du dir vorstellen, was da oben in dieser Grabkammer von der Atmosphäre ist? Da wirst du automatisch mumifiziert und verfaulst.
Aber ja, ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal in Kairo war, das war im Jahr 2000, und da hat man noch recht schnell oft in die Pyramiden reingehen können. Wenn man da rauskommt aus der Pyramide, und das war im Sommer, ist es draußen bei 40 Grad kühler.
Naja,
was ich sowieso eigentlich nicht ganz verstehe, weil eigentlich ja, wenn man in einen Stein baut oder man braucht nur in ein altes Haus gehen, da in Graz im Sommer, es ist eigentlich drinnen immer kühler, aber in der Pyramide, riesigen Steinbau, ist es wärmer, gibt wahrscheinlich eine Erklärung, wahrscheinlich, nein, aber irgendwie, warum ist es da wärmer als draußen, das habe ich nicht
keine Ahnung. Ja. Ich will nur sagen, mich hat's fast von der Decke geschmissen, als ich das gesehen habe, weil damit klar war, dass das, was uns Professor Pitteschotter so liebevoll mit auf den Weg gegeben hat, wir konnten unsere alkoholischen Lösungsreihen in die Ecke knallen. Das war nutzlos. Du kannst ja kein Eisen auflösen, wo du Benzin reinkippst, weil Benzin ist auch so ein Lösungsmittel, Alkane, Alkene, Alkine. Und was soll ich sagen? Da war von vornherein klar, wir werden mit diesen Lösungsmitteln nicht ein Molekül von der Decke kriegen. Und deswegen, wir hatten also ein bisschen Werkzeug mit, weil wir wussten nicht, was wir machen. Und ich habe ja auch in Jena, als Biologe hast du im Nebenfach Geologie. Wir haben in Jena ja auch solche Sachen geübt, am Buntsandstein, im Jura. Das nennt sich Flaking, also das Abflaken kleinster Gesteinsoberflächen, die du dann später im Labor untersuchst. Weißt du, man heißt nicht, wir haben die Pyramiden geplündert. Völliger Irrsinn, als vorhalb ausgebildeter Hilfsgeologe der Universität Jena haben wir einfach ganz normale geologische Untersuchungen, wir haben einen Filter drunter gelegt und ich habe mittels Flaking wirklich ein paar Milligramm pro schwarzer Zunge von der Decke gepflegt und die Gegenprobe von der Seite, wo die Patina nicht drauf war, an 4 Stellen, also wir haben insgesamt 8 Proben gesammelt und das ging innerhalb von Millisekunden. Und das heißt also, wir hatten 2 Stunden Genehmigungszeit, nach einer halben Stunde saßen wir mit gepackten Sachen unten und haben gesagt, was nun, Herr Ägyptologe? Wir hätten heimgehen können, Es hätte uns wahrscheinlich viel Ärger erspart. Aber da kommt eben wieder die transdisziplinäre Neugierde von Dr. Dominik Görlitz zum Tragen. Oder aber, wir haben den Gaber herbeigerufen, der uns Wasser geholt hatte, weil wir zu wenig Wasser hatten, haben Gaber alles gezeigt, guck hin, da oben alles, hast nichts gesehen. Das ist, also, wie hat der Chef vom Fresenius-Institut gesagt, als wir dann von der Staatsanwaltschaft durchsucht wurden, was wollt ihr denn hier? Einmal husten in die Petrischale und alle Proben sind weg. Wir reden hier über 3 Krümel Salz in der Petrischale. Mehr habe ich aufgrund meiner Ausbildung da, ich habe da keine Ecken reingehackt oder so. Wir haben ganz flach, also ein paar Milligramm von der Decke gepflegt. Ich möchte das Wort kratzen nicht erwähnen, weil das eine völlig falsche Vorstellung entwickelt. Und dann haben wir den Gaber geholt. Ja, hier ist das, können wir mitnehmen. Du Gaber, wir haben noch 1,5 Stunden Zeit. Wir machen doch im Fresenius-Institut eine Oberflächenanalyse. Hast du nicht Bock drauf, mal die Cheops-Kartusche zu untersuchen? Sagt er, ja, wenn du mich so fragst. Genehmigung habt ihr ja. Ich bin ja mit dabei. Was soll da passieren? Aber ich kletter da nicht hoch. Ich traue mich da oben nicht rein, weil es kommt gleich, das Thema Klettern. Und er wusste auch warum. Na, da gehe ich immer alleine hoch. Wo ist denn das Ding? Ja, du musst ganz hoch klettern. Das ist alles dunkel und gefährlich. Bitte versprich mir, dass du nicht runterfällst. Ich gehe ins Gefängnis, wenn dir was passiert. Ich sage, nein, ich bin Segler, kann das. Ja. Und was soll ich denn sagen? Und da hat er mir genau erklärt, wo die Cheops-Kartusche ist. Und naja, da haben wir eben gesagt, kletter mal hoch. Stefan war schon 3-mal in den Entlastungskammern und der hat aber, und das muss ich sagen, ich muss ihn hier in Schutz nehmen, der würde nie zugeben, dass er Angst hatte, aber anderes Thema. Auf jeden Fall haben die Ägyptologen und die Aufsichtspolizisten und wie sie alle heißen, die Leiter, wir mussten ja, also der Eingang in die Entlastungskammern liegt ja außerhalb der Cheops-Kammer. Das ist am oberen Ende der großen Galerie. Das nennt sich der Calvini-Schacht. Da war eine Scheinnische. Gab's keine Verbindung. Und Calvini hatte mit Schilfrohren durch die schmalsten Ritzen der Deckenbalken, ich sah es in der Zahl, 1725, irgendwie so in der Dreher, durch die feinsten Ritzen mit dünnen Schilfhalmen durchgeschoben und hat festgestellt, das geht da oben weiter. Und dann hat der Calvini, wie gesagt, im 18. Jahrhundert dann ganz mühevoll da einen Schacht reingetrieben. Ja, die waren alle kleiner wie wir heute, gell? Der muss nur wie ich ein Sitzriese gewesen sein, also mit 1,60 Meter Körperhöhe. Du passt da fast nicht durch. So klein ist der künstlich gemachte Schacht. Und diesem Calvini-Schacht sind wir in 9,50 Meter Höhe eingestiegen. Wir mussten die Leiter also nochmal 3,5 Meter verlängern mit Stricken, die du beim Anschauen schon zerrissen hast. Und ich sag mal, das war ein Hasanritt, dort die Leitern überhaupt hochzukriegen, völlig unprofessionell, völlig unvorbereitet. Und dann musstest du, die Leiter war 80% so breit wie der Eingang zum Calvini-Schacht. Du musstest dich also in 9,50 Meter Höhe, unten drunter war ein massives Eisengeländer, also erstmal hätte es ausgereicht, auf den Granit dort zu stürzen, wärst du eh tot gewesen. Aber da war noch ein 1,50 Meter hohes Eisengitter, was die Touristen vorm Abstürzen in die große Galerie geschützt hat. Ich wäre voll auf das Eisengitter geprallt. Ja? Also es war das Gefährlichste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich musste mich dann, ich habe als Student auch Gerätetonnen gemacht, war Sportstudent für Sportbio. Ich habe mich dann mit so Gerätegrifftechniken komplett von der Leiter runter bewegt. Also 60% meines Körpers waren in der Luft, 20% von, also oben mit den Händen und mit den Füßen, haben sich irgendwie an dem Bauwerk festgeklammert und habe mich dann durch den vielleicht 20 Zentimeter, aber es waren weniger als 20 Zentimeter Schlitz, da durchgezwängt. Und die alte Regel ist, wenn der Kopf durchpasst, passt auch der Rest durch. Ja, aber ich wurde von Nuviso voll verkabelt und hatte an meiner Hüfte noch den Dongel vom Mikro. Damals gab es ja noch keine schönen funkgestörten Mikros, alles ging Kabel. Ich war völlig verkabelt. Und dann bin ich 3-mal mit meinem Hüftgürtel an diesem scheiß Mikrofon-Ding hängen geblieben. Ich bin da nicht reingekommen. Ey, ich habe gedacht, scheiße, heute ist ein schöner Tag zum Sterben. Im Dienst der Wissenschaft in der Pyramide zu Tode verunglückt. Was soll ich meinen Nachfahren über hinterlassen? Und irgendwie habe ich es dann mit letzten Kräften gepackt und mit einer Wut im Bauch habe ich dieses scheiß Mikro abgerissen und bin da irgendwie da durchgeschlüpft. Frag mich nicht, wie ich da durchgekommen bin. Aber das war mit Abstand das Gefährlichste, was ich als deutscher Indiana Jones je in meinem Leben gemacht habe. Nie wieder. klettere ich da hoch. Und das verstehe ich auch Gaber, warum der da nicht mit wollte. Und ich verstehe auch Stefan, weil er dann wieder abgestiegen ist. Und ich bin dann mit unserem Kameramann Jan Gertig, der genauso verklagt wurde, genauso die ganzen Verfahren über sich ergehen lassen musste. Wir mussten ja uns nackig machen vor der Staatsanwaltschaft, Hausdurchsuchung und allem Pipapo, das kam ja später. Und so sind wir dann da hoch und ich war erschlagen davon, wie schmutzig das da oben ist. Wie dreckig, wie unprofessionell. Da liegen einfach Kabel verlegt, die gehen in irgendwo hin, keine Ahnung, konnte man mit der Taschenlampe nicht sehen, weil wir ja Zeitdruck hatten. Wir mussten ja 20 Uhr aus der Pyramide raus, sind wir gleich da hochgeklettert, anstatt den Kabeln zu folgen. In welche geheimen Schächte die noch gingen, kann ich nicht beantworten. Wir haben nur gesehen, die verschwinden irgendwo im Nirgendwo. Wir wussten ja nicht, ob der Strom drauf war oder nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall.
Warum überhaupt Kabeln? Also,
keine Ahnung, frag mich nicht. Es war stockfinster da oben. Wir haben eine Kopflampe gehabt, jeder und nochmal jeder eine Handtaschenlampe und eine Rotlichtlampe, die völlig sinnlos war, weil du siehst ja rote Verfärbungen nicht unter rotem Licht. Die werden ja unsichtbar dadurch, gell? Auf jeden Fall sind wir dann da hoch und das ist alles voller Schmierereien. Also du siehst da im Wald vor lauter Bäumen, nicht so viele Schmierereien sind da drin. Auf den Steinen, an den Wänden. Ich habe die Cheops-Kartusche nicht gesehen. Sorry, ich wusste zwar, dass es da hinten ist, aber wir haben die nicht gesehen.
Kannst du kurz sagen, was die Cheops-Kartusche ist?
Für alle Nicht-Ägyptologiker, das ist der heilige Gral der Ägyptologen, weil in dieser Kartusche ist der altgriechische Name oder altägyptische Name Khufu in ägyptischen Lettern geschrieben. Khufu ist der eigentliche Name von Cheops. Es ist Herodot, warum auch immer, der dem Namen Khufu daraus Cheops macht. Warum? Weiß kein Mensch. Er hat es auch nicht beschrieben. Aber in seinen Götterlisten, in seinen Beschreibungen über die Pyramide heißt der Mensch dann nicht mehr Khufu, wie er wirklich hieß, sondern Cheops. Und Khufu sind 4 Buchstaben. Q-U-V-U. Und das wurde in alten Ägypten mit so einem ovalen Kreis umrandet. Und das nennt sich dann Kartusche oder Königsname. Und so hat ja der Champollion mit bekannten Namen der Pharaonen diese Schrift übersetzt, mit Hilfe solcher Kartuschen im späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Und auf jeden Fall habe ich die Kartusche nicht gefunden. Ich habe so ein bisschen Bauchkrummeln gekriegt. Komm, hör auf, die zu suchen. Da sind so viele Malereien. Sollten wir was Neuzeitliches finden, haben wir ja dann Untersuchungsbefund und können dann nochmal nach einer neuen Genehmigung fragen, wo wir dann die echte Kartusche dann bei dem zweiten Anlauf untersuchen. Und vorsichtig, wie ich natürlich bin, habe ich also wirklich wieder minimalinvasivst kleinste Partikel von der Wand, also Farbpartikel von der Wand abgeborgen, sorgfältig aufgefangen. Und da war was Wichtiges. Ich dachte, das wäre Kalksandstein, diese Deckenplatten. Aber ich habe festgestellt, die sind komplett mit einer 1 bis 2 Zentimeter dicken Gipsschicht geplastert, also vergipst. Wir haben also nicht die originale Steinoberfläche beprobt, sondern, wer auch immer den Gips da dran gemacht hat, diese ganzen Zeichen sind auf frischem Gips gemalt worden, was man auch in den Rändern schön sieht, was nicht ganz unwichtig ist für die Interpretation. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das so geborgen, abgestiegen, zur rechten Zeit raus. Ich habe dem Gaber, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass der mir nicht sagt, du hast irgendwas gemacht, was ich abgesprochen war. Deswegen habe ich ihm beim Rausgehen beides gezeigt, nochmal die Farbanhaftung, nochmal die schwarzen Verfärbungen in den Reagenzgläsern. Das sind ja nur winzige Milligramm gewesen, also kann man ja gar nicht sehen, was das war. Und ja, quietschvergnügt, bis da hinten im Sarg gelegt, sind wir dann auf das nächste Plateau, auf das Sakara-Plateau. Und ich wollte nur sagen, da wollte ich als Botaniker unbedingt den Rosenkranz des Nachfolgers von Pharao Djoser sehen und beproben. Und deswegen sind wir mit unserem Team von Ägyptologen nach Sakara gefahren und haben dort den General Manager vorgesprochen. Ich habe mich vorgestellt, dass ich Biogeograf, Invasionsbiologe bin und dieser Rosenkranz enthält nicht Rosen, sondern unter anderem geflochtene Schlafbeere. Das ist eine Verwandte der Tabakpflanze, Swidnania somnifera. Die wurde früher bei Beschneidungen zur Betäubung benutzt, wurde auch als Narkose, auch als Aphrodisiaka, also bin ich durcheinander gekommen, benutzt. Wir kennen die Schlafbeere, schon auch in frühägyptischen Gräbern, die hat ihre Heimat aber in Indien und am Horn von Afrika, wo sie auch vorkommt, aber erfordert trotzdem eine Handelsreise darunter. Im verwüsteten alten Ägypten gab es die nicht mehr, genetisch, also botanisch. Das war ein Handelsprodukt und die wollte ich unbedingt untersuchen. Das haben wir dem Manager mit Unterstützung unseres Teams erzählt und dass wir eine Genehmigung hatten in den Pyramiden. Und da sagte der: Leute, geile Geschichte, würde ich sofort mitmachen, aber der Eingang zur Pyramide ist seit den 60er Jahren verschüttet. Da war Erich von Däniken in den 80er Jahren noch mal drin, aber wir müssen da erst eine 7 Meter hohe Sandschicht wegschaufeln. Da war seit 30 Jahren keiner mehr drin. Oder 40 Jahre. So, okay. Ja, wie lange bleibt ihr noch hier? Ich sage, naja, noch 3 Tage, dann fahren wir nach Deutschland. Nee, das schaffen wir nicht. Aber wir machen euch ein Angebot, das inkludiert die Genehmigung und das inkludiert das Wegschaufeln. Und das haben sie uns dann ganz brav gesandt. So ungefähr 4 Wochen später. Da war auch noch nichts mit dem Cheops-Skandal raus. Aber ich habe dann Stefan gesagt: Stefan, lass uns das ins nächste Jahr schieben. Die Analysen gestalteten sich so schwierig, weil, und das ist auch wichtig für das Verständnis der Farben, die Nuklearphysiker des Fresenius-Instituts haben sich echt schwer getan, diese Eisenbefunde, die ich ja schon optisch gemacht habe, forensisch nachzuvollziehen, weil sie nicht wahrhaben wollten, was, also weil nicht sein kann, was ich sein darf. Die haben sonst welche Ausflüchte gefunden. Das ist durch den hohen Trittdruck aus dem Granit ausgetreten. Das ist der typische Piezo-Effekt und so. Ich sag: Leute, habt ihr denn Macke oder was? Das hat mir wirklich bis zum September, also wir waren im April dort, im Mai haben wir die Proben abgegeben, bis zum September haben wir gebraucht, dass die endlich die Methodik angewandt haben, die es naturwissenschaftlich gebraucht hat, mir schwarz auf weiß zu attestieren, dass es eben Magnetitschichten ist. Und da muss man dazu sagen, Magnetit entsteht beim Ausschmieden von Eisenblechen. Auf Deutsch sagt man dazu, das ist eine Zunderschicht, die sich beim Ausschmieden infolge von Hochtemperaturkorrosion bildet, die also mit so einer schwarzen, grauen, melierten Masse eben dann solche primitiv gewalzten oder ausgehämmerten Bleche überzieht. Das ist ein natürlicher Effekt, der beim Ausschmieden von Eisen entsteht. Und das hat sich dann wahrscheinlich in den Fels verbacken. Da gibt's ein sehr schönes Buch.
Was war da jetzt so schwer zu glauben, dass das quasi...
Ja, frag mich nicht, aber das hat sich wie die unauslöschliche Schrift von Lenin in das Gedächtnis aller Ägyptologen, Forscher, Wissenschaftler geprägt. Eisen wurde nach der offiziellen Stand der Geschichtsschreibung erst durch die Hethiter erfunden.
Ah, okay, das quasi
die Ägypter... Das war ja 1000 Jahre vor den Pharaonen. Ich musste wirklich... Ich meine, der Dr. Mehlich, der Chef des Forscherteams war, der war auf unserer Seite, weil der
vor schon oder nach den Pharaonen, nach meinst du?
Nein, vor den, also die Pyramiden sind ja in der sogenannten 4. Dynastie irgendwann um 2600 vor Christus gebaut worden, nach der offiziellen Geschichtsschreibung, sprich Herodot. Und die Hethiter waren die ersten, die im großen Stil im Rennverfahren Eisen verhüttet haben. Rennverfahren kommt von dem altdeutschen Wort Rinnen und dort wird nicht die, wie heute im Gussverfahren, das Eisen zum Schmelzen gebracht bei 1500 Grad Celsius. Beim Rennverfahren haben die in einfachen Tonöfen die Schlacke zum Schmelzen gebracht und die Schlacke ist durch Blasebälge so heiß geworden, dass die rausgeronnen ist und nach mehrstündigem Befeuern blieb dort ein Roheisenklumpen, der heißt auf Fachchinesisch Eisenluppe zurück. Und diese Eisenluppe wurde dann ausgeschmiedet, um also dann auch die ganzen Kohlefraktionen, das unvollständig reduzierte Eisen rauszuschmieden. Und da konntest du ein hochwertiges Eisen ausschmieden. Und das haben wir dort in diesen Spektrogrammetrien und XPR Untersuchung, also Fotoelektronenspektroskopie nachgewiesen. Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich bin nicht der Erste, der in der Pyramide einen Eisenfund gemacht hat. Howard Weiss, der die berühmten Gänge entdeckt und vor allem die Ausgänge ausgegraben hat, 1832, hat mit einem Coronel Hill, der sein Adjutant war, der hat in 85 Meter Höhe die Ausgänge dieser 4 Luftschächte freigesprengt. Also das ist ja ein großes Manko der Schauberger Theorie, weil diese Ausgänge, vor allem die oberen bei der Königskammer, blind waren. Die sind 5 Meter, 3 Meter vor dem Ausgang verschlossen gewesen. Ich erinnere nur an Upo Out und die Öffnungszeremonie 2014, wo sie ja so einen Walt Disney-Film produziert haben, wie sie angeblich das erste Mal diese Verschlusssteine, die von innen noch davor waren, geöffnet haben. Zuschauer oder Zuhörer mögen sich daran erinnern oder auch nicht. Auf jeden Fall hat Coroner Hill mit 500 Kilogramm Sprengstoff die Ausgänge freigesprengt, weil er mit dem Sinus-Cosinus-Satz ausgerechnet hat, wo die rauskommen. Nochmal zum Verständnis, im 19. Jahrhundert waren die Pyramiden noch vollständig von den Abdecksteinen bedeckt, von den sogenannten Casing Stones. Die haben sie erst im frühen 20. Jahrhundert abgenommen, um daraus die modernen Moscheen zu bauen. 100 Jahre vorher sahen die Pyramiden noch aus wie im Altertum. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Bei der Chefin-Pyramide sind nur noch die letzten Reste an der Spitze und bei der Mykerinus-Pyramide die letzten Reste an der Basis übrig geblieben. Aber ursprünglich müssen wir uns die Pyramiden so vorstellen, wie das Herodot beschreibt. Und entscheidend ist, dass da der Coroner Hill am südlichen Luftschacht aus der Grabkammer mit der Taschenlampe reingefuzt hat und hat da irgendwas glänzerig silbern gesehen und hat mit einem 3 Meter langen Haken ein Eisenblech rausgezogen. Wurde natürlich von allen Ägyptologen in Frage gestellt. Ah, das haben die Römer versteckt, das haben die Araber da reingesteckt. Völliger Blödsinn. Die Gänge sind ja von oben und von unten verschlossen gewesen. Aber so sind sie halt, unsere Herren Wissenschaftler. Sie biegen sich auch die Welt zurecht, dass dann ihr Paradigma wieder passt. Auf jeden Fall hat man diese Bleche nie als authentisch angesehen. Oder dieses Eisenblech hat immerhin 750 Gramm. Ist schon ein ganz schöner Oschi. Das wurde dann endlich 1998 von zwei forensischen Archäologen aus Ägypten und England untersucht und haben festgestellt, das ist ein Sandwichblech aus fünf Blechen Feuer verschweißt. Und interessant war, dass diese Schicht 1, 2 und 4 und 5 ungehärtetes Eisen war und die mittlere Schicht, die Schicht Nummer 3, hatte 2% Kohlenstoff innen drin. Und das ist Stahl. Das heißt, man hat schon vor 4600 Jahren nicht nur es geschafft, im Rennverfahren simples Eisen herzustellen, sondern perfekt verhüttetes Stahl, eine Stahllegierung hinzukriegen, die zudem noch feuerverschweißt war. Und die Spektrogramme, die dieses Blech abgegeben hat, waren die gleichen, die wir 2012, 2013 in unserer Analyse festgestellt haben. Dieselben Spektrogramme hättest du übereinander legen können. Und das ist genau Naturwissenschaft. Das bestätigt kategorisch, dass die alten Ägypter sehr wohl Eisen gekannt und natürlich zum Bau der Pyramiden auch angewandt haben, wie es Herodot beschreibt. Cicero hat den Herodot getauft, den Vater der Geschichtsschreibung. Moderne Ägyptologen denunzieren Herodot als den Vater der Lügen. Pfui. Pustekuchen, schämt euch. Natürlich hat der Herodot an manchen Stellen das ausgeschmückt und übertrieben, hat er bestimmte Stellen, ja, wie soll man sagen, hat er auch geschrieben, zum Beispiel zur Herkunft des Zinns im Mittelmeerraum für die Herstellung von Bronze. Ich habe keine Ahnung, wo das Zinn herkommt. Es wird gesagt, das kommt aus England, von den sogenannten Zinninseln. Im Altertum hieß England die Insel der Kassiteriten, nach Kassiterit Zinnoxid. Aber ich habe keine Ahnung, sagte, wo das Zinn herkommt. Ich konnte nie was rausfinden. Was ich rausgefunden habe, durch meine Scouts, dass der Zinn aus einem großen Süßwassersee herstammen soll. Nördlich der Alpen. Die Alpen hießen Hyperborea. Also alles, was nördlich der Alpen war, hieß in der Kartografie der alten Griechen und Römer Hyperborea. Also das ist der Dunkelwald. Also über den Bergen, wo der dunkelschwarze Wald ist. Da gibt es einen Süßwassersee, wo Elektron herkommt. Das ist Bernstein, das alte griechische Wort für Bernstein. Und Herodot beschreibt, dass der Zinn im Gefolge des Bernsteins ins östliche Mittelmeer gekommen worden war. Das ist ein Projekt, was ich bei Abu Rafir durchgeführt habe. Und ich will nur sagen, und er hat das genau geschrieben, ich habe da keine Ahnung. Wir konnten nie beweisen, wo es herkommt. Das sind nur Gerüchte, die ich hier schreibe. Und das macht den Herodot für mich wie Cicero sagt, zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit der frühen Geschichtsschreibung, weil er eben nicht als Nirvana diese Information über die Pyramide her hat, sondern Herodot zitiert aus alten Papyrustexten, die zu seiner Zeit rund 450 vor Christus noch existiert haben müssen. Und das sagen die Ägyptologen wieder. Was? Papyrusrollen aus dem 2600 vor Christus? Der Herodot muss völlig bekifft und zugedröhnt sein und ist den bakschischgierigen Priestern auf den Leim gegangen, die irgendwas für ihn aufgekritzelt haben, nur damit er es glaubt und damit er dann in Griechenland spannende Geschichten schreiben kann. Mitnichten, mitnichten, liebe Kritiker. Der Herodot hat sehr wohl aus authentischen Texten zitiert.
Ja, er schreibt, Herodot hat auch gesagt, wir Griechen sind Frösche im Gartenteich.
Ne? Ja, genau, über die Gestalt der Erde. Und das muss man sich alles erstmal geben. Wie viel Nikotin und Kokain hat der Mann konsumiert, um auf solche chlorreichen Ideen zu kommen? Weil das geht
also
ja
was
weiter.
Er damit gemeint hat, ist, dass also Griechenland und Mittelmeer eigentlich nur ein kleiner Teil der gesamten Welt ist.
Der Ökumene ist, ja. Der bewohnten Teil der Welt. Mhm. Aber jetzt Kartografie, wenn wir die Zeit haben, können wir noch später machen.
Naja, wir sind schon bei 2 Stunden 20, ich sage nur.
Also ja, ich will nur sagen, das ist aber wichtig, dass deine Zuhörer verstehen, die Brisanz dieser Dinge. Und der Herodot hat also nicht einfach so geflunkert, weil auch das lehnt die moderne Ägyptologie ab. Die Ägypter sind ja von Alexander dem Großen vor 300 vor Christus erobert worden. Und die Griechen waren schon zu Herodot-Zeiten, schon zu Ramses-Zeiten Ägyptenverliebte. Die haben alles nachgebaut, alles nachgemacht, was die Ägypter gemacht haben. Der Satz des Pythagoras ist ja lächerlich. 600 vor Christus, da standen die Pyramiden schon 2000 Jahre mit dem Satz des Pythagoras. Das ist ja alles Mathematik in Stein. Das war ja den Ägyptern alles bekannt, was der Pythagoras dann als geistlichen Diebstahl mit nach Griechenland genommen hat. Und diese Nachfolger von Alexander dem Großen, die nannten sich Ptolemäer. Das waren Griechen, die völlig die ägyptische Kultur angenommen haben. Die haben verschiedene Erinnerungsstelen angefertigt, die man in Edfu und anderswo ausgegraben hat. Und da gibt es eine ganz berühmte Säule. Das ist die Inventory-Säule, wo der Pharao, der ptolemäische Pharao, ich habe den Namen nicht drauf, der erste ptolemäische Pharao von seinen ägyptischen Hohepriestern kritisiert worden, ist: Pharao, du musst die alten Texte bewahren. Termiten und Ameisen zerfressen unsere Kulturgeschichte. Wenn du nicht endlich Geld in die Hand nimmst, verlieren wir all diese Zugänge zu unserer Kultur. Das steht auf einer Stele aus der 26. Dynastie drauf. Und jetzt frage ich dich, angesichts dieses Kontext, hat der Herodot gesponnen oder haben die ihm tatsächlich aus älteren, von mir aus auch kopierten Texten aus der 4. Dynastie vorgelesen? Ich sage ja, weil das, was der Herodot alles zum Bau der Pyramiden beschreibt, wie mit Hebeapparaten, mit eisernen Werkzeugen etc., ich habe ja Bauwesen zumindest in der Ausbildung gehabt. Meine ganzen Onkels, meine Cousins sind alle Bauingenieure. Ich komme aus einer Bauingenieursdynastie aus Gotha. Ich habe mich mit Bauwesen sehr wohl beschäftigt. Ich wollte ja Bauingenieur, Architekt werden. Hat ja sogar einen Studienplatz in Weimar und in Gotha. Ich habe das dann nicht angetreten, aus anderen Gründen. Aber ich will nur sagen, ich kenne mich da durchaus ein bisschen aus, wie der die Vorbereitung zum Bau beschreibt, wie der die technologischen Schwierigkeiten beschreibt, etc., etc. Und das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage. Was mich so authentisch stimmt, ist, dass er sagt, die vorbereitenden Arbeiten zum Bau der Pyramiden waren mindestens ebenso aufwendig wie der Bau der eigentlichen Pyramide selber. Und das hat Hand und Fuß, weil es mussten ja 5000 Tonnen Granit für die inneren Kammern aus Aswan abgebrochen, gebrochen und hingeschafft werden. Man muss sich das vorstellen, die haben 10 Millionen Tonnen Aswan-Granit abgebrochen und auf der Fläche von 6 Fußballfeldern das ganze Plateau ausgelegt, auf denen sie dann die Cheops-Pyramide gebaut haben. Und nochmal 10 Millionen Tonnen Kalkstein, also das ist doppelt belegt, das ist erst mit Kalkstein ausgelegt und darüber nochmal Granit. Und das ist das Fundament der Cheops-Pyramide. Das haben irgendwelche bauphysikalischen Leute berechnet. Da gab es einen Professor aus Wien, jetzt habe ich einen Namen, Oskar M. Riedel, der hat das berechnet, das Buch muss man lesen, wenn man sich mit, also es ist das zweitbeste Buch nach unserem Cheops-Buch, weil der Oskar M. Riedel weiß den Weg zur Dechiffrierung der Cheops-Pyramide. Aber was dem gefehlt hat, ist die Kenntnis von der Verwendung von Eisen. Das beschreibt er auch mehrfach. Wenn wir denn nur Eisen finden könnten, dann könnten wir all die Hypothesen nachweisen für die Verwendung steinerner Meißel zum Brechen des Granits und Kletten des Granits, Umlenkrollen, das und das. Das hypothetisiert er, kommt aber am Ende zum Schluss, dass sie kein Eisen hatten. Deswegen erfindet er dann so ominöse Hebesysteme, was in der Theorie klappt, aber nicht in der Praxis, weil Herodot beschreibt ganz klar, die Steine wurden von Schicht zu Schicht hochgehoben. Und das ist nicht meine Idee, sondern die Idee von Professor Riedel aus Wien, der also die glorreiche Idee hatte, und das ist, geht nicht anders, bauphysikalisch, alle 5000 Tonnen Steine mussten vor Anfertigung der ersten Schicht auf dem Plateau stehen. Und dann hat man Schicht von Schicht zu Schicht diese 5000 Granit und riesige Kalksteinblöcke zum Abdecken der verschiedenen Kammern, die sie jetzt ja auch neuerlich entdeckt haben, alles von der nullten Schicht mit hochgenommen. Ein nachträgliches Anliefern dieser Steine, ob über Tunnelrampen, Innenrampen, Wendelrampen, ist bauphysikalisch nicht möglich. Und jetzt kommt unsere Eisenentdeckung und jetzt kommt unser Steinhebe-Experiment aus Lennestadt. Ich habe das in mehreren Kongressen gezeigt, in Lennestadt, aber auch in Oslo im Kon-Tiki-Museum. Wir haben Konferenzen mit dem Nuviso-Team gemacht und die haben das ins Netz gestellt. So ist ja Havas auf uns aufmerksam geworden. Und im Kon-Tiki-Museum war mein früherer Sponsor und Inhaber einer norwegischen Fährlinie, Arne Osmundsvak, Professor Honorarius an der Universität Kopenhagen in Dänemark, wo er über Schiffshydrodynamik gelehrt hat. Und ich habe das meinem lieben Arne Osmundsvak, der Abora 2 gesponsert und mitgesegelt hat, gezeigt. Das war Dominik, du hast recht. Das sind Eisenbleche, so wie du sagst, zum Transport der Steine. Weil, wie du schon sagst, ich mach's mal für die Zuhörer. Halt. Ich lasse gerade zwei Wassergläser zusammenschlagen. Kristall ist spröde und dichte wie Glas. Es ist ja ein Konglomerat Gestein mit viel Silikaten und anderen Gesteinen. Und er sagt, dafür hat es die Bleche gebraucht. Und ich sagte jetzt, wie sie gehoben wurden. Ich sage, wie, Arne? Bist du reinkarnierter? Haben wir das Thema schon wieder. Oder bist du Zeitreisender? Nee, sagt er, das ist eine Technologie, die im Schiffbau ganz normal ist. Du hast das nicht gebraucht, weil deine Schiffboote so leicht sind. Ich habe zwei Fähren, eine wiegt 180 Tonnen, die andere wiegt 350 Tonnen. Was meinst du, wie die meine Arbeiter anheben? Meine 8 Arbeiter, Angestellte, heben eine 350 Tonnen schwere Fähre an einem Tag einen Meter an. Ohne Technik, ohne Hydraulik, ohne Eisen. Sag, wie bitte? Willst du mich verarschen? Warum steht das in keinem Geschichtsbuch? Ja, weil die alle doof sind, die hören auf uns Praktiker nicht. Das machen die mit Keilen. Das nennt sich Keilhebetechnik, wo du einen einfachen Holzkeil mit Eisen oder Steinhämmern unter das Auflager hämmerst. Und dafür braucht es die Bleche, weil das würde diesen Impulsdruck, die Keile auf das Material auslösen, würden die Granitsteine nicht aushalten. Und dafür haben sie die Bleche gebraucht. Da bin ich wiederum zurück zu meinem Hauptsponsor in Sauerland. Der heißt Wolfgang Schmidt, ist leider verstorben, hat Abora 4 gesponsert. Die Firma muss ich einfach erwähnen, auch wenn wir heute kein Geschäftsverhältnis mehr haben. Traktotechnik, der Mann ist mit 57 Jahren leider 2021 verstorben und hat mich damit ökonomisch wieder ins Nirvana geschickt. Aber Wolfgang Schmidt hat nicht nur die Untersuchung zum Cheops-Skandal, zum Cheops-Projekt bezahlt, auch meine 80.000 Euro Gerichtskosten, die ich angehäuft habe, haben alles meine Sponsoren bezahlt, sonst wäre ich heute pleite. Und Wolfgang Schmidt hat dann mit 25.000 Euro Aufwand einen 6 Meter langen und 1,80 Meter dicken Granitstein imitiert, allerdings nur auf der Länge von 6 Metern, weil mehr konnten die nicht einschalen. Es wäre technisch nicht möglich gewesen, den Stein in Wirklichkeit original 10 Meter lang zu machen. Nicht, weil es nicht bezahlbar war, weil es technisch nicht ging. Und da haben die uns so einen 16-Tonnen-Stein in Lennestadt hingestellt. Der Wolfgang Schmidt ist Weltmarktführer für Bohrkopftechnologie. Der hat uns dann mit seinen Schmiedemeistern die Bleche geschmiedet in der gleichen Größe und Form, wie wir es in Ägypten gesehen haben, hat uns 12 Eisenkeile und 12 Eichenkeile auf einer Kreissäge hergestellt. Wir haben erst mit Eisenkeilen gehämmert, später mit Holzkeilen. Und Heureka, es stellte sich heraus, weil sich die Eisenkeile nicht verformen, war es viel schwieriger, die Kraft aufzubringen, um den Stein zu heben. Wir konnten mit den Eisenkeilen heben, aber die haben so viel Energie weggesaugt. Und dann haben wir die Eichenkeile genommen, 3 Schläge, die Eisenkeile war drin. Und pro Keil haben wir den Stein um locker 2,5 bis 3 Zentimeter gehoben. Mit 4 Laken Keilen konnten wir den Stein knapp 10 Zentimeter hoch von seinem Auflager anheben, konnten eine neue Steinplatte drunter legen und mit 4 neuen Keilen den Stein wieder 10 Zentimeter hochheben. Und so haben wir in nur 2 Stunden an beiden Seiten den Stein 30 Zentimeter mit nur 2 Leuten angehoben. 2 Leute. Das kann man sich alles in unserem Film.
Okay. Film,
das heißt, das Cheops-Projekt ansehen. Ja. Deswegen ist Experimentalarchäologie so wichtig. Wir können nicht beweisen, dass das so ist, wie es Herodot uns ganz grob beschreibt. Der war ja nicht dabei, der hat das ja nur aus altägyptischen Texten abgeschrieben und ägyptisch eingedeutscht, griechisch eingedeutscht, um es mal so fachwissenschaftlich zu klausulieren. Aber wir können zeigen, dass die Methodik heute noch im Schiffbau existiert. Hunderte Tonnen schwere Schiffe werden mit so einer einfachen Holzhammertechnik angehoben. Und zwar für die überhaupt kein Problem, wie Herodot das beschreibt, diese Steinblöcke, die ein Gewicht zwischen 60 und 90 Tonnen haben, einfach von Schicht zu Schicht anzuheben auf provisorische Auflager. Dann haben die Baumeister von den Ecken beginnt, die Pyramide ausgelegt. Und dann haben sie einfach ein neues Auflager gebaut und haben angefangen, die Steine wieder einen Meter hoch zu machen oder was eben die Bauschichthöhe war. Und dann ging das flupp, 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 flupp. Und da waren die in 60 Meter Höhe verbaut. Und das beschreibt der Oskar Riedel sehr schön, wie sie dann angefangen haben, von Schicht zu Schicht die Granitsteine als sogenannte Entlastungskammern und die Dachsteine und die Decken zu verlegen. Absoluter Irrsinn, aber es funktioniert. Wir haben im Experiment gezeigt. Und dann haben wir noch ein zweites Experiment gemacht. Das war auch mindblowing. Und zwar haben wir den Stein dann auf Rollen gesetzt, haben den von den Steinen runtergenommen, also auch von den provisorischen Auflagern wieder runtergenommen und haben den auf Rollen gesetzt und haben gemessen mit einer Zugvorrichtung und einem kleinen Gabelstapler, der das gezogen hat, dass es nur 780 Kilopond braucht, um den Stein auf einfachen Rollen ins Rollen zu bringen. Es waren 680 Kilopond, ich erinnere mich gerade. 680 Kilopond ist nichts. Das ist nada. Ein Mann zieht kurzzeitig locker so zwischen 80 und 100. Da haben Leute Experimente gemacht, das haben wir abgeschrieben. Im Dauerexperiment zieht ein Mann so zwischen 15 und 30 Kilopond. Eine Frau etwa 15 Kilopond weniger. Da kannst du 680 durch, wir nehmen es einfach Mittelwert, 20 Kilopond dividieren. Da weißt du, wie viele Leute notwendig sind, so ein Stein dann auf diesem Pyramidenstumpf hin und her zu rollen, um ihn dann passgenau einzurollern und dann abzusetzen.
Das heißt, ihr habt somit bewiesen eigentlich, dass es sehr wohl möglich ist, ohne Magie und ohne
Antigravitation
diese Pyramiden vor tausenden Jahren zu bauen. Warum war jetzt Havi Savas so sauer auf euch?
Gib mir bitte noch 2 Minuten, um auf diesen kulturhistorischen Impact einzugehen, was du so mit der Leichtigkeit des Seins eben zusammengefasst hast. Weil es hat einen riesen Kulturimpact. Weil damit ist klar, dass die Kulturen im Altertum, wir haben ja gesagt, Geschichtsschreibung beginnt mit der Erfindung der Schrift durch die Sumerer, die sie dann nach Ägypten ausgebreitet haben. Diese frühägyptische Kultur war eine altmesopotamische Kultur. Die haben nicht aus der Stunde Null angefangen, im Niltal Pyramidenbau zu erfinden. Die waren Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende trainiert, solche Großsteinbauten zu machen. Wir wissen am Obermesopotamien, dass die alten Sumerer genauso präzise wie die alten Ägypter Steine gebrochen, geklettet und millimetergenau zusammengesetzt hat. Wer das nicht glaubt, Mari, Nippur, es gibt da oben solche Städte, wo man das sich angucken kann, dass die Sumerer genauso gut in Steinbearbeitung waren wie in Ägypten. Das sind alles Vermächtnis aus einer viel älteren Kultur. Also wir haben die Tradition, die kam aus Mesopotamien. Wir haben die Technologien. Diese Technologien sind in der altägyptischen Felsbildkunde und schon vorher ausgestellt. Das ist also keine Erfindung von Herodot oder Dr. Dominik Görlitz. Und zwar gibt das alles dargestellt. Rollensysteme, die Verhüttung von Eisen. Und wir haben Herodot, der beschreibt in einem anderen Kapitel, wo das Eisen herkam. Viele Ägyptologen, und nicht alle Ägyptologen, waren sofort stinkig auf mich. In Hildesheim ist der Sitz der ägyptologischen Forschung in Deutschland. Nicht in Berlin, nicht in Nürnberg, in Heidelberg. Und die waren ganz offen zu mir, bis dann das Katar kam. Oh, sehr erstaunlich und das. Und dann habe ich ja gleich mit Herodot gekontert, weil eine der wichtigsten Kritiken der deutschen Ägyptologen gegenüber meiner Hebetechnik und was ich alles so zutage gebracht habe, war, Herr Görlitz, wir nehmen an, Sie haben recht. Bitteschön, wo sind die Eisenschlacken? Diese Bleche sind ja hunderte Kilogramm von bearbeiteten Eisen. Das muss ja irgendwo hergestellt worden sein. Wir haben keine Eisenschlacken von Assuan bis zum Delta unten im Norden von Ägypten. Das gibt kein Eisen in Ägypten. Damals kannte ich Professor Pleiner noch nicht. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Den habe ich erst später kennengelernt. Potsdam. Und da habe ich gedacht, liebe Leute, das ist doch ganz einfach. Das kommt aus dem Schwarzen Meer, so wie Herodot das beschreibt. Von einem Volk namens Chalypen. Aus dem Land Phasis. Das beschreibt nämlich nicht nur Herodot, sondern auch Aichelos und Strabon. Wie gesagt, durch meine kartografischen Studien bin ich top ausgebildet mit dem Vermächtnis der antiken Kulturen, was die Beschreibung der Welt angeht. Dadurch wusste ich das alles vorher. Und die Ägypter haben das bestimmt auch mal, die Ägyptologen in ihrem Studium gehört. Aber für die war das völlig pompionkönische Dörfer, als ich dann davon zitiert habe. Und das hat der Aichelos beschrieben. Und das macht Strabon. Strabon geht noch weiter als Herodot, weil er noch ethnologische Faktoren anbringt, warum das nur von dort und nicht aus Ägypten gekommen sein kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Ägyptologen waren am Anfang erstmal begeistert. Und dann haben wir eben auch Kongresse nebenbei gemacht. Und ich habe ja schon gesagt, einer der Informanten, oh, ich habe den Namen vergessen, der ist vom Saulus zum Paulus dann. Der hat mich böse denunziert vor Hawass. Der hat das im Internet gesehen von unserem Cheops-Kongress in Lennestadt, wo wir auch den Hebeversuch gemacht haben. Und hat das Hawass gemeldet und Hamas muss am Rad gedreht haben. Und hat dann geschimpft. Ich wusste ja von all dem noch nicht. Wir sind jetzt im Oktober 2013. Das ist 5 Monate nach unserer Analyse. Und hat also mit der deutschen Staatsanwaltschaft einen Weltskandal vom Stapel gerissen. Und die Pressemitteilung, werde ich nie vergessen, kam am 10. oder 11. Dezember. Da war ich gerade in New York und habe für einen meiner Abora 3 Sponsoren im Liberty State Park vor der Freiheitsstatue meinen Abora 3 Vortrag gehalten. Und auf einmal kommt einer reingestürmt, reißt die Türen auf. Herr Görlitz, packen Sie Ihre Sachen, Sie müssen nach Hause. Ich sage, wie bitte, was? In allen Medien, allen Fernsehstationen läuft Ihr Name, Ihr Bild. Ich weiß nicht, ob der Zoll Sie noch rauslässt. Nicht, dass Sie hier eingesperrt werden. Sie werden denunziert, im Auftrag von Robert Bauwall, das Alter der Pyramiden umdatiert zu haben. Wie bitte? Ich sage, was soll ich gemacht haben? Ich habe Bahnhof verstanden. Ich bin dann etwas vorzeitig abgereist worden, aber mir ist nichts passiert. Und mich hat dann 2 Tage nach meiner Rückkehr in New York Robert Bauwall, der weltberühmte Ägyptenforscher, ist übrigens auch absolvierter Architekt, genau wie sein Bruder, die beide viele Jahre dort gelebt und geforscht haben, ja später mit Professor Schoch, mit dem ich mittlerweile allen befreundet bin. Und wie heißt der berühmte Autor, der mit Bauwall auch zu den Pyramiden geforscht hat? Graham Hancock. Und mich hat dann besagter Robert Bauwall angerufen, mich: Bist du bescheuert? Wie kannst du mich in Zusammenhang bringen? Ich kenne dich überhaupt nicht. Und dann: Bist du bescheuert? Ich kenne dich genauso wenig. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Was soll ich gemacht haben? Die paar Pyramiden umdatiert. Und Hawass hat eben, das ist deswegen viral gegangen, weil Hawass in seiner ersten Pressemitteilung, die weltweit über die Ticker lief, gesagt hat: Robert Bawal wurde mit 50 Millionen Euro bestochen oder Dollar bestochen, um mich zu bestechen, um die Pyramiden umzudatieren, im Auftrag der Juden, um zu zeigen, dass König Salomon und nicht King Khufu die weltberühmten Pyramiden gebaut hat.
Oh mein Gott.
Das war eine Atombombe, das war eine Nuklearfusion, ne, also aber eine kataklysmische wiederum, die allen Leuten sofort das Entsetzen ins Gesicht geblitzt hat. Wie gesagt, ich habe gar nicht begriffen, was wollen die ab von mir? Und ich habe dann über Luc Bürgin, ein guter Freund von Erich von Däniken und noch besserer Freund von meinem Forscherkollegen Ramon Zürcher von der AAS in Interlaken in der Schweiz, die Telefonnummer bekommen von Dr. Aslan Osmar oder so ähnlich. Auf jeden Fall hieß er mit dem Nachname Professor der Ägyptologie, sprach perfekt Deutsch. Und ich habe dann mit dem Aslan Osmar Kontakt aufgenommen, der sprach ja Deutsch, konnte ihnen alles erklären, der fast heulend am Telefon hing, du Gaber ist mein Neffe, du kannst den nicht ins Gefängnis bringen, der stirbt mir, das ist so ein wundervoller junger Mann, so engagiert. Ich sage, hör auf, ich heul gleich mit dir, wir haben keine Ahnung, was die uns hier vorhalten. Wir hatten doch eine Genehmigung. Dein Neffe hat uns doch die Genehmigung oral gegeben. Was soll das so schrecklich sein? Wir haben doch nichts gestohlen. Wir haben das alles unter Aufsicht von 3 Archäologen, 5 Polizisten und 3 Torwächtern gemacht, die alle 3,5 Jahre dann ins Gefängnis gekommen später. Und der Aslan Osmar hat mir dann die Handynummer des amtierenden Antikenministers gegeben, noch im Dezember. Und ich habe dann mit Hilfe von Bawal, das muss ich für das andere Gleis weitererzählen, das hat sich in mehreren Gleisen alles abgespielt, synchron. Ich erzähle jetzt in verschiedenen Zeitsträngen. Ich habe bei dem ersten Telefonat dann den Bawal wieder runterholen können und mich entschuldigt. Aber ich dachte, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe weder von dir Geld bekommen, das weißt du ja selber, noch haben wir die Pyramiden umdatiert. Wir haben da drin Eisen entdeckt und das im Verbau, weil die Eisenschichten unter die Auflager gehen. Die ziehen sich also unter den Dachsteinblöcken unter das Auflager und nicht nur in der großen Königskammer, sondern auch in der großen Galerie, wo ich sie beim Einsteigen wiederentdeckt habe. Und lange Rede, und das hat natürlich den Bawal dann vom Saulus zum Paulus gedreht und hat sich dann total für mich eingesetzt, hat auch mit mir zum Eisen der Pharaonen später weitergeforscht. Aber zuallererst hat dann Robert Bawal Professor Robert Schoch mit ins Boot geholt, weil Bawal wusste, dass Schoch 2-mal in den Entlastungskammern waren, einmal 2013 und einmal 2016. Und Bawal kam dann auf die geniale Idee, Mann, Schochi, du warst doch an der Kammer, du hast doch die Cheops-Kartusche in Voll-HD fotografiert. Kannst du dem Görlitz nicht mal die Bilder schicken? Vielleicht finden wir ja irgendwas, was drauf ist, weil Görlitz sagt, er hat die Kartusche nicht beprobt. Er hat die nie angefasst, aus Vorsicht, und weil er schon dachte, das könnte eventuell negative Konsequenzen haben. Also ein bisschen mehr als Vorsicht ist die beste Porzellankiste, gibt es ja so einen doofen Spruch. Lange Rede, kurz Sinn. Schochi schickt mir über die Weihnachtsfeiertage die Bilder. Ich mache die Bilder aus Boston auf und falle in Ohnmacht. Weil auf den Bildern 2013 ist keine Beschädigung. Auf den Bildern 2016 sind crystal clear 5 Meißelspuren zu sehen. Du Scheiße. Da gehe ich ins Gefängnis. Aber dann habe ich gesagt, nee, warte mal, 13 nicht, da waren wir ja drin. Und 16 schon. Ergo hat Schoch nach unserer Beprobung nochmal die Kartusche fotografiert im Jahr 2016. Und erst da sind die Beschädigungen drauf. Und ich habe ja Bilder, Filmaufnahmen, das haben wir auch alles der Staatsanwaltschaft in Chemnitz und Kairo übergeben, nicht FBI, wie heißt das, Interpol. Also wir haben da richtige Berichte zusammengestellt, Filmdokumentation, da hat mir auch der Robert Bawal super geholfen. Also der hat da richtig gute Arbeit geleistet als investigativer Journalist. Und wir haben dann das auch, jetzt komme ich wieder zu Osmar, ich habe die private Telefonnummer von dem Minister bekommen, habe den auch angerufen, der konnte nur Englisch, habe das dem Fuchs mich erstmal entschuldigt, habe dem vorher einen Brief geschrieben und hat gesagt, hör zu, ich habe mir das angeguckt, ich verstehe das. Hawass, als er das gehört hat, ist Amok gelaufen und hat also was ganz Furchtbares gemacht, hat die deutsch-ägyptische Archäologin Monika Henner zwischen Weihnachten und Silvester in die Entlastungskammern hochgejagt, wo wir drin waren, und hat dann diese Bilder nochmal veröffentlicht, die ich von Schoch bekommen habe, und hat dann das Fass mit einer Pressemitteilung zum Überlaufen gebracht, weil ich hatte die Bilder von Schoch vor ihrer Analyse. Die haben diese Beschädigung das erste Mal in Anführungsstrichen angeblich fotografiert und haben die zweite große Pressekampagne weltweit gestartet. Görlitz und Stefan Erdmann haben die antiken Behörden belogen. Sie haben die Kartusche doch beschädigt. Hier sind die ganz klaren Beweise, dass sich 4 bis 5 Meißelspuren an der Pyramide befinden, also der Kartusche befinden. Das untermauert, man kann ihren Aussagen für die Nicht-Anfassen der Kartusche bestätigen, weil die älteren Bilder zeigen ja logischerweise alles, was vor 2013 war, zeigt ja die Kartusche unbeschädigt. Ergo müssen Stefan Erdmann und Dominik Görlitz die Kartusche beprobt haben und sind schuldig der Anklage. Daraufhin hat man die gesamten 9 Leute inhaftiert. Daraufhin haben wir Hausdurchsuchungen gebracht. Daraufhin hat aber auch Ibrahim eine Pressemitteilung losgelassen, die hieß I will not penalize the Germans. Also ich werde die deutschen Archäologen nicht bestrafen. Im Artikel beschreibt er warum, weil Zaha was nicht das große Maul haben soll. Wir wissen genau, was nach 2013 war. Dass er nämlich in der Cheops-Kammer war, in den Entlastungskammern. Und da muss was vorgefallen sein. Es waren nicht die Deutschen. Wenn was vorgefallen war, dann geht das auf unser ägyptisches Konto, aber nicht auf das Konto der deutschen Archäologen und Forscher. Wir dachten eigentlich, damit sind wir von der Fahndungsliste runter. Aber Monika Henner im Auftrag von Havas hat insbesondere in Deutschland solche Späne gemacht, dass eben dann die Hausdurchsuchung kam und so weiter. Man muss sich das vorstellen. 6 BKA-Teams vom LKA Sachsen sind in Thüringen bei meinen Eltern, in Chemnitz bei meiner Mutter, in Dresden im Fresenius-Institut, in Dresden bei meiner Uni, in der Uni Institut für Kartografie, im Fresenius-Institut und in Stefan Erdmann mit 8 Beamten, früh um 8 reingestürmt, mit MPs bewaffnet, haben gedroht, wenn er sich rausrückt, reißen wir hier alles auseinander. Wir wollen die Proben haben. Da habe ich dann schnell meinen Anwalt angerufen, der gesagt, du musst es rausgeben. Ich sage, ich hab's nicht. Und da habe ich dann Stefan angerufen, ich sage, Stefan, gib den Leuten diese 30 Milligramm von nirgendwas. Also ja, wir hatten die Eisenproben schon zurückbekommen durch den Skandal und auch die Farbanhaftung. Und ich sage, Stefan, der wollte sich rausholen. Ich sage, bist du bescheuert? Die verhaften uns, wir gehen ins Gefängnis. Gib denen das Zeug. Ich habe mit Ibrahim mehrfach drüber telefoniert und auch mit Professor Ahmed Osman. Jetzt fällt mir der richtige Name wieder ein. Nicht Aslan, sondern Ahmed Osman. Ich sage, Ahmed, red mit Mohammed Ibrahim. Wir geben euch das Zeug zurück. Nee, das will der nicht haben. Wir wollen das anders machen. Wenn der Käse abgekühlt ist, wollen wir euch dann einladen mit den Proben, dass ihr das dem ägyptischen Volk wiedergebt. Wir kriegen die Kuh vom Eis. Wichtig ist, dass wir die Gefangenen freikriegen. Und da spielen die Proben im Moment keine Rolle. Im Gegenteil, das würde das nur wieder anfachen, das Feuer. Wir haben das schön abgekühlt mit der Veröffentlichung von Mohammed Ibrahim. Das hat Havas arg in Bedrängnis gebracht.
Also dass eben diese, ich würde gerade zu sehr noch weiter in die Details gehen, möchte nur am Ende der Sendung noch ein bisschen auf was das bedeutet und warum. Also im Endeffekt, ihr habt es dann zeigen können, dass diese Beschädigungen nach eurem Besuch passiert sind.
Genau, und wir haben Filmaufnahmen gefunden, wo Havas vor der beschädigten Kartusche sitzt, ja, und mit seinem Finger genau auf diese Beschädigung tippt. Pointed, can you smell the antiquity? This is the holy grail of Pharaoh Khufu, und labert irgendwelche Kacke rum und will als erfahrener
Ägyptologe. Übrigens auch ein unglaubliches Interview bei Joe Rogan, das er da abgeliefert hat.
Ja, also, ja, ja, also wo er dann nicht Wahnsinn, sieht, Wahnsinn. Man sieht das, wenn man weiß, wenn man danach sucht, sieht man es ja sofort. Er hat also nicht ein Wort gesagt als großer Beschützer, und lange Rede, kurz Sinn, das ging noch 10 Jahre weiter. Das hat mir 80.000 Euro Rechtsanwaltskosten.
Unglaublich.
Zwei Berufungsverfahren in Kairo eingebracht. Ich bin im Zuge dieser ganzen Affäre hochkantig dann von der Uni Dresden rausgeflogen. Mein Grazer, lieber Manfred, hat alles getan, um mich zu schützen. Aber es hat solche Wellen aufgeschlagen, dass er sagt, Dominik, ich kann diesem Irrsinn nichts entgegensetzen. Die haben dann meine Berufungs-, also meinen Antrag auf Habilitation abgelehnt, haben mich dann alles getan, dass ich von der Uni verschwinde. Wir haben dann ein Sonderprüfverfahren mit Interpol gemacht in Lyon. Das war dann so 2015. Haben also weil damals hatte ich noch nicht genug diplomatischen Einfluss, um das Berufungsverfahren anzugehen. Deswegen haben wir in Vorprüfung des Berufungsverfahrens eine Vorprüfung in Lyon gemacht mit einem Top-Anwalt aus Düsseldorf, der uns dann, so einen Kompromiss erwirtschaftet hat. Der hat also 4.000 Euro dafür gekriegt, für jeden von uns 2.000 Euro, und hat also dann immerhin erwirkt, dass Interpol festgestellt hat, dass das nicht zu prüfen ist, ob das nun gerechtfertigt war oder nicht. Aber sie haben uns attestiert durch die Bilder von Robert Schoch, dass wir das nicht gemacht haben konnten.
Ja. Warum ist euch denn, ich verstehe jetzt eigentlich noch immer nicht ganz, warum er euch so ans Leder gegangen ist? Weil ich glaube nicht, dass er wirklich der Meinung war, dass ihr diese, also so kommt es mir jetzt vor, dass ihr diese Beschädigungen gemacht habt, sondern es gibt irgendeinen anderen Grund. Was war der? Wo seid ihr da?
Dr. Watson, du hast völlig recht. Es lag daran, dass Havas im Zuge der Orangen Revolution dreimal unsanft entlassen wurde. Nicht einmal, sondern dreimal. Und Havas hat diese Affäre genutzt, um Mohammed Ibrahim, und das wollte ich nämlich noch erzählen, von seinem Posten zu verdrängen und sich neu zu reinstallieren.
Oh Mann, ihr seid also so richtig zwischen die Fronten gegangen.
Einfach zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, zur falschen Epoche. Und das hat mir dann der Ägyptologe Professor David Rohl aus London gesteckt, der also ein ganz lieber Freund von Ahmed Osman, aber vor allem von Mohammed Ibrahim war. Und der Hintergrund ist, dass, was willst du sagen? Es ist ja kein rechtsfreier Raum in Ägypten. Ich will mich ganz vorsichtig hier im Interview ausdrücken. Auf jeden Fall muss Ibrahim als Student irgendwie mal eine furchtbare Scheiße angestellt haben, sage ich jetzt mal so im Küchendeutsch. Ja. Und das hatte Havas in seinem Skatblatt und hat damit Ibrahim erpresst. Das hat mir dann ein Jahr später Professor David Rohl erzählt, dass dadurch der Ibrahim dann auch die Stelle freigemacht hat und hat sich dann komplett aus der Ägyptologie und aus unserem Fall zurückgezogen, weil sonst Ibrahim von Havas ans Leder ausgeliefert gewesen wäre wegen irgendeiner, keine Ahnung, was der als Doktorand, das muss in der Doktorandenzeit passiert sein. Er muss vielleicht eine Statue verkauft haben. Ich will dem gar nichts unterstellen. Das habe ich nur oral übertragen bekommen. Das war der eigentliche Hintergrund. Es ging nie um diese Pyramide. Es ging nie um die Kartusche.
Havas, also auch nicht um irgendeine Forschung. Havas wird ja immer relativ sauer, wenn jetzt jemand so in Richtung geht. Ja, also die Pyramiden wurden dann irgendwie von den Aliens gebaut.
Der Havas.
Aber ihr seid ja überhaupt nie in diese Richtung gegangen und jetzt nicht eure Entdeckung von Eisen, die ja, finde ich, in dem Ganzen eigentlich das Spannendste ist, ne? Dass ihr nachweisen konntet, dass eben da Eisen offenbar war, und du hast es ja auf der Decke dann auch nachweisen können.
Wir haben es auch in der großen Galerie
wiederentdeckt. Du hast eben eigentlich die Eisenerzeugung quasi, die
Nutzung Seiteneffekt.
Ja, oder die Seiteneffekte.
Nutzung von Eisen.
Oder die Nutzung.
Nicht das Herstellen.
Hergestellt die Nutzung, wurde, okay.
Wie Herodot, Strabon und Aeschylus beschreiben, auch durch Originalfunde von russisch-armenischen und türkischen Archäologen. Das habe ich nicht erzählt, wir gehen jetzt nicht drauf ein. Man hat mehrere Eisennachweise im 3. und 4. Jahrtausend vor Christus in Nordmesopotamien und in der Nordosttürkei und in Armenien. Full stop. Das ist alles nachgewiesen mittlerweile. Und das haben wir den Wissenschaftlern kostenfrei auf ein Silbertablett geliefert, aber es hat durch die massiven Diffamierungen und die Kriminalisierung keinen mehr interessiert. Ich wurde zur Persona non grata diffamiert. Also ich bin von der Uni geflogen. Das Life Science Magazin, was mich noch in New York als einen der kreativsten Archäologen der Neuzeit in den Himmel gehoben hat, hat mich rückwirkend für 2013, 2014 zum Unwissenschaftler des Jahres gekürt. Mhm. Das habe ich dann mit Rechtsanwälten aus dem Explorers Club wieder zurücknehmen lassen. Aber die Urkunde hängt heute noch in meinem Dienstzimmer. Das ist meine höchste akademische Auszeichnung, die Dr. Görlitz hier empfangen hat. Unwissenschaftler des Jahres. Das musst du erst mal hinkriegen, mein Lieber. Ja, das schafft nicht jeder.
Ja. Okay, also unglaublich zwischen die Fronten geraten, aber dennoch sehr interessante, ja, extrem interessante Erkenntnisse, auch über den Bau etc. Jetzt, wenn man sich eben das Ganze anschaut, es ist ja auch jetzt, wenn man Gobekli Tepe und so weiter anschaut und diese ganzen anderen Fundstätten, generell kann man ja sagen, dass die, wie soll man sagen, die Wiege der Hochkulturen oder die Hochkulturen immer weiter nach hinten wandern, ne, in der Zeit. Also
lass mich als Archäologiker das mal zusammenfassen. Du hast schon richtig angefangen. Erstens, was wir rauskriegen, die geschriebene Weltgeschichte steht nicht mit dem Fundhorizont im Verhältnis. Die Entdeckung der letzten 20, 30 Jahre erfordern eine komplette Revision unserer jüngeren Menschheitsgeschichte in Bezug auf Alter der Hochkulturen, in Bezug auf Verwendung kostbarer Materialien und Technologien und natürlich eben auch in Bezug unter dem Kapitel Fernhandelsbeziehungen zwischen den entfernten Kulturzentren. Und Göbekli Tepe ist ja so ein Zauberwort. Ich will dieses Jahr, also jetzt 2026, durch meine heroische Fahrt von Varna durch den Bosporus und die Dardanellen in das türkische Kasch oder Patara. Patara war die Hauptstadt der Lykier. Eine frühbronzezeitliche Kultur, die beginnt irgendwann so. Eigentlich ist Patara gegründet worden zur Zeit von Göbekli Tepe. Die ältesten Ursprünge von Patara gehen ins 10., 11. Jahrtausend vor Christus zurück. Ist also eine der ältesten heute bewohnten Städte. Überleg mal, 10.500 vor Christus ist das gegründet worden. Und es ist heute noch bewohnt. Was das bedeutet. Was da von der Kulturgeschichte in der Türkei ist. Ja. Wir sollten uns es ersparen, mit Zeigefinger nach Istanbul oder in die Türkei zu zeigen, weil das ist eines der ältesten und kultiviertesten Länder auf der Welt. Ähnlich natürlich auch wie andere Länder, wie China, die so eine uralte Kulturgeschichte haben. Und durch die guten Kontakte mit den türkischen Archäologen, sowohl in Troja als auch in Patara, bin ich in Kontakt mit den Archäologen, nicht nur in Göbekli Tepe und auch in Karahan Tepe. Und ich kann jetzt schon verraten den Hörern, es wird dieses Jahr entweder ab 5. Februar oder vielleicht 2-3 Monate später zum ersten Mal eine Sonderausstellung mit Originalfunden außerhalb der Türkei in Deutschland stattfinden.
Nächstes Jahr meinst du jetzt?
Nächstes Jahr. Mhm. Ne? Also das jetzige inoffizielle Datum ist der 5. Februar, aber es sind solche bürokratischen, zolltechnischen, logistischen Probleme noch zu lösen. Ich kann nur andeuten, da bin ich mit dabei. Ich bin da durch die hervorragende Zusammenarbeit mit den türkischen Archäologen, die sich die Bäuche vor Lachen gehalten haben, als sie Havas auf mich haben einprügeln sehen. Natürlich haben sie mich, ehe sie mich aufgenommen haben, so heroisch in der Türkei, meinen Fall geprüft, aber sie haben das Gesangsbuch sofort zugemacht. Ja, Sai Havas, mein ganzer Beweismittelvortrag. Also wir haben den türkischen Kulturattachisten schon vor unserer Reise mit Abu Rafir in Berlin getroffen und die haben mich wiederum mit dem Kulturattaché von Bulgarien in Kontakt gebracht. Und dieser Mann ist ein genialer Mann. Ist übrigens mit einer Thüringerin verheiratet, spricht fließend Deutsch. Sein Sohn studiert in Weimar Architekturgeschichte, also ganz nah an mich auch herangebaut. Und die haben dem türkischen Kulturministerium alles überbracht, die ganzen Urteile, alles, sodass mich die türkischen Leute freigesprochen haben. Und dadurch bin ich ganz tief in den Kaninchenball in die türkische Archäologie gekommen, wo ich also heute mit allen leitenden Archäologen, die was zu sagen haben, in der Türkei immerhin befreundet bin. Und so gelingt es mir nächstes Jahr nicht nur bei der Eröffnung der Ausstellung dabei zu sein, sondern ich werde diese beiden Fachausgräber von Karahan Tepe und von Göbekli Tepe in mein Nuviso Filmstudio locken und mit denen anlässlich der Ausstellung ein Interview nächstes Jahr machen. Und ich kriege vom Kulturministerium aus der Türkei eine authentische Fotoausstellung, die ich in meinem neuen Museum, nennt sich Abora Science Center, in Stolberg, wo wir das auf einer Sonderausstellungsfläche präsentieren werden, wo ich als einziger diese Ausstellung in die Hand bekomme, in Deutschland.
Wow. Aber
ich würde sagen, alles Schlechte hat irgendwann sein Gutes. EDK hat Gott sei Dank nicht eingetroffen, Ende deiner Karriere. Ich habe mit ganz viel Sponsorenhilfe, muss ich unbedingt erwähnen, Marinepol in München mit Wolfgang Schmidt und anderen auch hier sächsischen Unternehmen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, liebe Zuhörer, durch welches Tal der Dürre ich gegangen bin. Ich war fast in Privatinsolvenz. Keiner wollte mehr mit mir reden. Ich war die Persona non grata der Archäologie.
Ach, glaube ich, ja. Aber wirklich vor einem hohen Protest gefallen eigentlich, ne? Kurz davor ja, noch
ich war fast vom Olymp und hatte die goldene Nuss schon fast in der Hand.
Ja, ja.
Und, aber das ist eben letzten Endes Leben.
So ist es.
Schicksal oder Vorsehung, man kann ja dazu stehen, wie man will. Auf jeden Fall, was dich nicht umbracht, bringt, hat Stalin gesagt, macht dich nur härter.
Naja, okay.
Ja, ich weiß, man kann da ein bisschen Zitronensäure im Mund bekommen. Aber ich möchte sagen, so kataklysmisch, wie das für mich auch war, ich bin heute gestärkt denn je. Ja, klar, in Deutschland brauche ich nicht mehr anfangen. Ich brauche in Deutschland keine Vorträge mehr vor Archäologen halten. Aber ich bin Kosmopolite. Ich bin Generalist. Meine Heimat ist die Welt und nicht deutsche Universität. Und ich bin mit der Universität in La Laguna verbunden, mit der Universität in La Coruña, mit der Universität in Athen und Thessaloniki. Wir machen gerade ein neues Forschungsprojekt mit zwei Universitäten auf Kuba. Es stellen sich mittlerweile, es klopfen an die Tür zwei Universitäten aus Rabat und Agadir, die unbedingt dabei sein wollen. Und das ist nicht das Ende, das ist der Beginn meiner Karriere post-Cheops.
Ja. Also unglaublich untriebig, und was ich nur sagen wollte, man kann zusammenfassend sagen eigentlich, dass die Steinzeit unterschätzt wird.
Absolut. Und naja, der Spruch stammt leider nicht von mir, aber ich muss ihn unbedingt am Ende des Interviews sagen, und das muss uns Menschen der Moderne klar werden.
Moment, bevor wir das Ende des Interviews ankündigen, falls jemand anrufen möchte, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, nur zum Schluss.
Also so als Abmoderation, bevor wir vielleicht in das Diskutieren mit Zuhörern gehen. Wir sind nicht die evolutionären Senkrechtstarter, die vor 5000 Jahren begonnen haben, unsere Weltzivilisation zu gründen. Wir sind als Spezies über 300.000 Jahre alt. Und es entspricht überhaupt kein Evolutionsgesetz.
Das geht auch immer weiter nach hinten. Ne? Also der,
ja, auch das geht immer älter. Ja. Ich will nur sagen, es entspricht überhaupt kein Gesetz der Evolution, dass Homo sapiens 295.000 Jahre bekloppt und blöde auf diesem Planeten rumgeirrt ist, um dann vor 5.000 Jahren die Zivilisation zu erfüllen.
Plötzlich, und zwar aus dem Nichts und irgendwie ganz komisch.
Das ist völliger Irrsinn. Göbekli Tepe, Karahan Tepe.
Und dann
30 solcher Tepes mittlerweile entdeckt.
Ja, und dann sah ja was Stichwort, ne? Er wurde von der Casey Foundation ja auch gefördert, und wenn man sich dann anschaut, was Edgar Casey über unter fetten Anführungszeichen Atlantis alles so an Readings gemacht hat, naja, da geht dann der Hut hoch.
Zeit,
ja, das war eine ganz andere, also das waren jetzt, du meinst Casey, ja, das waren die 30er Jahre, 20er Jahre.
Und was ist von denen ganz gezielt aufgebaut worden, um denen den Zugriff auf die Pyramiden zu gewähren. Und da gibt's einen schönen Spruch aus der Politikwissenschaft: Wenn du die wahren Täter sehen willst, folge der Spur des Geldes.
Ja. Also das ist follow the money. Also sag ich Journalismus, ne?
Das wirklich kommt. Und es muss ja die Frage mal erlaubt sein zu stellen: Wir hatten Nutzen davon, uns so biblisch zu verwirren, so babylonisch zu verwirren, dass der Vorgeschichtler nichts von dem Assyrer weiß, der Assyrer weiß nichts vom Ägyptologen, und der Ägyptologe hat keinen wirklichen Plan, was die türkischen Archäologen ausgraben, und die wissen wieder nichts von ihren armenischen Kollegen. Und was uns immer wieder auf die Füße fällt, und ich muss das hier nochmal in den letzten Minuten so ganz deutlich sagen, ich kriege da selten vor so einer Hörerschaft die Möglichkeit, wir wiederholen im Moment mit dem Absturz Europas nicht altägyptische Kulturgeschichte, wir wiederholen menschliche Verhaltensweisen, 1, 2, 3, wir wiederholen menschliche Verhaltensweisen von Homo sapiens, die dann zutage treten, wenn es ihm zu gut geht. Nicht Kataklysmen, nicht der Mangel an Rohstoffen, nicht der Mangel an Wissen hat die unzähligen Kulturgesellschaften in Ruin geführt, sondern schlicht und einfach menschliches Fehlverhalten. Und das ist unser Schicksal, unser Dilemma.
Arroganz,
Überheblichkeit, zu glauben, dass wir die Besten der Besten sind. Chinesische, indische Schüler überholen unsere österreichischen, deutschen Schüler. Die lachen sich tot, wenn die so ein selbes Abitur schreiben müssten. Aber ich will jetzt gar nicht auf die Neuzeit rein. Du hast mich ja gefragt, letztes Statement zur Steinzeit. Und das ist ein ganz tolles Statement. Das kommt leider nicht von mir. Hat auch nicht meine KI geschrieben, sondern ich hab's vergessen, wer es gesagt hat. Die Steinzeit ging vor 5000 Jahren nicht zu Ende, weil den Menschen die Steine ausgingen. Die Steinzeit ging zu Ende, weil die Menschen der Vorzeit den Mut hatten, neue Methoden, neue Materialien, neue Ländereien zu entwickeln, zu erobern. Und da muss ich die Frage stellen, wo befinden wir uns heute? Warum haben wir nicht den Mut und machen alles nur schlecht? Warum haben wir nicht den Mut, endlich nach 60 Jahren Raumfahrt endlich mal zum Mars zu fliegen? Das ja. kann mir keiner erzählen, dass die Technologie...
Hätte man eigentlich in den 80ern vorgehabt.
Das war schon Ende der 70er geplant.
Ja, ja, sag ja, in den 80ern. Also,
Warum sind wir noch nicht wieder auf dem Mond gewesen, ob wir dort waren oder nicht? Das ist doch alles nur lächerlich, wie wir verarscht werden.
Ja. Das sind ja, also das, also vor allem das.
Wir wissen immer noch nicht, was auf der Rückseite vom Mond so richtig los ist. Wenn die Chinesen nicht endlich Geld in die Hand genommen hätten und hätten dort so die ersten Rover und Kameras fahren lassen. Was ist mit der Entdeckung des Ozeans? Wir haben keinen Schimmer, was sich jenseits der 8000 Meter Meerestiefe so richtig abspielt. Ja. Oder wenn ich auf das maledeite Thema vom menschengemachten Klimawandel komme. Da kriege ich Tobsuchtsanfälle hinter dem Mikrofon. Wie kann man nur so dumm sein und solchen Unsinn über die Kanäle verbreiten? Ja, wir Menschen zerstören gerade in einem nie gewesenen Dasein Biodiversität. Wir zerstören die Ozeane, wir zerstören die Regenwälder.
Wir zerstören Biodiversität, doch. Das tun wir
schon. Wo sind die Umweltschützer und stellen sich vor die Orang-Utans? Die fressen Sojaöl und saufen Palmöl in Hektolitern und überkippen sich mit Moralin. Doch in Wirklichkeit machen wir gerade unsere Erde kaputt. Wir haben im Moment keine zweite.
Ja. Letztes aber vielleicht.
Warte, das liegt aber mit einem Mangel an Geschichtsbewusstsein zu tun. Das ist der Wert von Geschichtsforschung. Hier kommt die volle Wirkung der Archäologie zum Tragen. Wenn wir den Kulturen des Altertums überhaupt einen Wandel zugestehen wollen, dann ist es der des Untergangs. Und das war bei den Sumerern, bei den Ägyptern, den Griechen, den Römern, den Mayas, den Inkas, etc. etc. Wir müssen endlich aus der Blase der Selbsttäuschung auftauchen. Unsere Technik wird uns nicht retten. Nur der Mensch kann sich selber retten. Wir müssen uns als Menschen weiterentwickeln. Wir müssen als Menschen endlich unsere Hausaufgaben machen. Und das ist das Dilemma einer gefälschten Geschichtsschreibung. Weil dann kann ich solche falschen Paradigmen über Jahrhunderte weitertragen.
Amen. Gefälscht oder zumindest eben...
Oder adaptiert. Also wie gesagt, es ist ja lange evident,
falsch, dass Kolumbus nicht der Entdecker war. Falsch gesehen. Oder es gibt halt noch viele Dinge, die einfach noch nicht zusammenpassen und so weiter. Ich glaube, da ist noch viel zu erforschen. Wird auch heuer wieder noch eine Sendung geben über eine neue Vergangenheit sehen. Ja, also das ist ja auf dieser Sendung auch ein großes Thema und ein sehr komplexes Thema und wo natürlich auch viel Unsinn auch immer wieder kolportiert wird von allen möglichen Seiten und so weiter. Zuletzt jetzt noch der Ausblick auf Abora 5, vielleicht noch ganz kurz, ja, der ja ins Haus steht. Also Abora 5 steht ins Haus. Ne?
Genau. Drei kurze Sätze. Ich komme immer wieder auf meine genialen Ausbilder in Jena zurück. Es war ja nicht nur Dr. Helga Dietrich, sondern auch Manfred Eckert und andere Professoren, die mich sehr früh irgendwie erkannt haben, dass ich irgendwie eine Macke habe, aber mich dadurch auch gefördert haben. Am Ende sind ja die Spinner immer die Gewinner. Und es sind drei Dinge, die Abora 5 ausmachen. In meiner Doktorarbeit Ausblicke habe ich geschrieben, die Ägypter sind nicht nach Amerika gesegelt, um den Tabak zu holen. Es müssen andere Völker im westatlantischen Raum gewesen sein, die immer wieder hin und her gesegelt sind, über verschiedene Epochen. Und es muss dafür Beweise geben. Und genau die Beweise sammle ich gerade mit Archäologen in Marokko ein. Ich will nicht zu viel verraten, weil ich kann ja nicht das Bärenfell zerteilen, ich den Bär nicht erlegt habe. Ich stehe kurz davor, sowohl in Teneriffa, aber vor allem in Marokko Beweise zutage zu bringen, dass also schon Kolumbus 4.500 Jahre vor den Berbern, dass die Berber schon 4.500 Jahre vor Kolumbus in Amerika waren. Und unser Team an OSL-Technikern, unser Team an genetischen Experten.
Das ist eine Datierungsmethode, jetzt nur kurz, OSL, ja.
Genau, deswegen bin ich ja so dankbar, dass ich Naturwissenschaft studiert habe und nicht leider klassische Archäologie. Weil wir in den Naturwissenschaften Lichtjahre uns weiterentwickelt haben. Im Gegensatz zu den Gesellschaft- und Geisteswissenschaften. Das heißt nicht, dass das ungescheite Leute sind, aber die Methodik, die KI, die Rechenleistung, die forensischen Auflösungen, wir können Dinge machen heute im Labor. Das war vor 10 Jahren undenkbar. Und hier spricht die Zeit für uns. Sie spricht nicht gegen uns. Wir werden diese Rätsel der Menschheit lösen. Nicht alles auf einmal, aber peu à peu. Wir werden zeigen, dass diese Legenden der Berber, dass sie Tabak vor Kolumbus haben, berechtigt sind. Wir werden das in den Mumien nicht nur in Ägypten nachweisen, sondern auch in den Mumien der Kanarischen Inseln. Wir werden zeigen, dass diese Stufentürme, genannt Zikkurate, auf Teneriffa, auf den Azoren, auf Kuba, dass das alles dasselbe Alter ist. Dass das Ende der chalkolithischen, Beginn der frühbronzezeitlichen Epoche vor etwa 5.500 Jahren darüber geschwappt ist und wieder zurück. Seitdem haben wir Tabak und Nikotin und auch Kokain. Wir haben ja sogar Nikotinnachweise in Österreich und in Deutschland. Das ist ja nicht ein Phänomen, was nur auf die Levante oder nur auf Ägypten oder China beschränkt ist, die übrigens auch Nikotin hatten im großen Umfang. Nein, wir haben das sogar in frühbronzezeitlichen Funden in Niederösterreich und in Baden-Württemberg in Deutschland. Aber das würde jetzt zu weit führen, das auszuführen. Ja. Ich würde nur sagen, auf Abora 5 wird etwa in 2-3 Jahren gebaut, um dann diese neuen kulturellen Datierungsmethoden, diese Ergebnisse, die kategorisch, prädiktiv den Fehlern der Geschichtsschreibung entlaufen werden, dass Kolumbus nur der Wiederentdecker war. Wir werden mit einer Fahrt von Portugal oder Spanien über Marokko nach Teneriffa, Kuba, vielleicht segeln wir bis Miami oder bis Mexiko, ich weiß es noch nicht. Aber es geht darum, auf einer gezielten, vorher festgelegten Route, vor allem Marokko mit den Kanaren und die Kanaren mit Kuba zu verbinden. Das, was meine Professorin vor gut 45 Jahren mir schon vorausgesagt hat, dass ich es hoffentlich irgendwann schaffen werde. Ihr und das Vermächtnis von Humboldt, Freiherr von Braunschweig, Thor Heyerdahl und viele andere Forscher zu erfüllen. Amen.
Amen. Und wir drücken dir die Daumen und spätestens dann würde ich natürlich gern wieder mit dir sprechen, aber ich glaube, da gibt es auch noch viele andere.
Jahre.
Ja. Wir haben so viele Dinge nicht aber erwähnt. Da gibt es noch viele, viele andere Dinge, glaube ich, über die wir sprechen können. Also ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht im kommenden Jahr da uns wieder mal zusammensetzen. Es war ein sehr, sehr kurzweiliger Abend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die 3 Stunden. Ich weiß, du bist äußerst beschäftigt. Also wenn man dir eine Mail schreibt, kommt eigentlich immer als erster Satz, ich bin gerade im Stress, aber. Und ja, ist ja völlig klar, wenn man sich anschaut, was du da für ein Pensum hast und welche verschiedenen Fäden du da verfolgst. Faszinierend und beeindruckend. Vielen Dank. Und noch viel Erfolg und viel Spaß und ja, bis bald mal.
Ja, vielen Dank, dass ich euren österreichischen Zuhörern als Piefke da ein bisschen neuen Wind in die Segel gespült, geblasen habe, um es mal so zu sagen. Auch vielen Dank für deine Vorbereitungszeit und ja, immer wieder gerne. Hat Spaß gemacht auf meinerseits. Und
alles klar. Grüße in die Runde. Okay, dann noch einen schönen Abend.
Und vergesst meine Webseite nicht, gell? Also abora.eu und abora.tv.
Ja, ja, die Abora-Seite habe ich eh schon, die TV-Seite kommt noch und dann das eine da mit den, wie man mit einem Schiffboot gegen den Wind kreuzt. Das werde ich dann auch noch verlinken.
Ganz vielen Dank.
Alles klar, gut. Dann tschüss.
Tschüss.
Crop FM. Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Und das nächste Mal Crop FM ist am 14.11.2025 zu hören. Und mein Gast ist der Kommunikationsexperte und Coach Salvatore Princi. Und wir sprechen über künstliche Intelligenz, was wir von ihr lernen können, was sie von uns lernen kann, was wir mit dieser kaum einzuschätzenden und noch weniger einzugrenzenden, wie wir mit dieser Technologie umgehen können, müssen und sollen und wie sie die Welt verändern wird. Bin sehr gespannt. Salvatore Princi hat auch einen sehr interessanten Videoblog, einen YouTube-Kanal, wo er überraschend tiefgehende Gespräche mit KIs führt. Wie gesagt, zu hören am 14. November 2025. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dorthin. Macht es gut. It started in a valley.
was to listen. Everything. It got a little smelly. We blamed it on the king. A great misunderstanding. Startled the baboo. We begged for happy endings. But someone nuked a zoo.
It's all about the valley.